Max, wir müssen reden.
Ja. Wie heißt das?
Wir müssen reden.
Nein, wie heiß ich?
Max von Webel.
Ja, sehr gut, genau. Geht doch.
Max von Webel. Wir haben schon festgestellt, dass die Max, dass jetzt irgendwie die ganzen Berliner Hipster-Netzgemeinden Fuzzis, die ihre Frauen heiraten und den Namen ihrer Frauen annehmen, jetzt alle so voll diesen Nazi-Namen kriegen. So von Webel, Steiner.
Steiner, wer ist denn Steiner?
Falk Steiner.
Stimmt, das ist ja auch so Klamottenmarke.
Steiner.
Stimmt, der hat ja auch den Namen seiner Frau angenommen.
Genau, und heißt jetzt Falk Steiner.
Ich kenne letztens, also ein guter Freund von mir hat auch den Namen seiner Frau angenommen. Der hieß vorher Schmidt, das ist allerdings auch sehr nachvollziehbar. Hm. Und ja, und ich bin jetzt... Ich habe geheiratet.
Genau, das ist so die Nebennews. Max hat geheiratet, heißt jetzt Max von Webel, also heißt er jetzt auch nicht mehr 343 Max, sondern
343 Max.
Von 343 Max.
Genau. Okay, cheers. Auf. Und ich hoffe, es war eine schöne Party.
Ja,
war
schön. Party. Und Prost Joel.
Prost Joel. Tag.
Hallo. Joel ist unser Gast heute.
Bier nach dem Yoga. Ich glaube, so hat sich das der...
Unsere Aufgabe ist ja also die Netzgemeinde sukzessive einmal komplett vorgestellt zu haben.
Ich dachte, die Netzgemeinde gibt's gar nicht.
Doch, die Netzgemeinde gibt es.
Ach, jetzt gibt es sie doch.
Ja. Ja, und deswegen.
Und das wird auch immer leichter, weil sie wird immer kleiner.
Irgendwann passt sie komplett hier in dieses Gästezimmer.
Ich glaube, wir waren schon mal so weit. Dann bin ich aber wieder reingekommen und dann war ich nicht mehr allein.
Das ist vor allem der Teil der Netzgemeinde, mit dem ich mich noch abgeben möchte.
Und ja, es wird hier auch ein bisschen eng mit den 20.000 Leuten.
Ja. Aber Padelun würde auf jeden Fall behaupten, dass hier 20.000 gerade sind.
Also ich würde sagen, es sind mindestens 20.
Genau. Hier, das sind Joel und unsere anderen 20.000 Gäste.
Genau. So, worüber reden wir?
Worüber? Ja, wovon fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir fangen mit Joel an.
Wir fangen mit Joel an.
Immer mit dem Gast anfangen, ja.
Ach, na gut, ausnahmsweise.
Joel, sein Sternzeichen Fisch, ist 1911 geboren und, okay, ich lasse lieber dich erzählen. Ich hab die Daten gar nicht so gut im Kopf.
Wie ja. Bist du, Joel?
Ja, ich werde auch Joel genannt, auch mittlerweile
Jens Ohlig,
ne? Auf der Arbeit auch. Mhm. Finde ich sehr schön, dass sich das so durchsetzt. Aber ja, normalerweise heiße ich Jens Ohlig oder was heißt normalerweise? Es gibt Leute, bei denen heiße ich so.
Deine Eltern nicht so. Oder nennen die dich auch Joel?
Ohlig, sagen sie.
Oder reden sie nicht mehr mit dir?
Die sagen meistens nicht Jens Ohlig oder so. Also das ist
nicht. Jens Ohlig, Essen ist fertig.
Sagen Jensi.
Jensi. Tatsächlich, meine Mutter verwechselt das auch häufig irgendwie den Namen von mir und meinem Bruder. Und finde ich halt irgendwie. Seltsam, weil sie hätte ja es in der Hand gehabt, sich da leicht zu merken den Namen.
Hätte sie sich ruhig bei der Geburt eine Eselsbrücke bauen können.
Ja, genau.
Der zweite Name.
Ja. Genau. Ja, ich mache das ein bisschen länger schon mit dem Leben im Netz und.
Seit ungefähr wie lange? Wann? Wie hast du angefangen? Erzähl mal.
Also, ich glaube, weiß ich nicht, so das erste Mal im Internet gewesen. 91, 92, sowas um den Dreh und da dann auch ziemlich schnell davor oder danach ein Modem gehabt.
91 ging das dann nur über Unis, ne?
Genau.
Eigentlich.
Genau.
Hast du studiert oder?
Nee, da war ich noch in der Schule.
Okay.
Und bin aber trotzdem ins Internet gekommen. Sagen wir das mal so.
Okay, ich glaube, es ist verjährt. Du kannst die Story erzählen. So schlimmes Dinge.
Oder nee, so schlimm ist das auch nicht.
Hast du jemanden umgebracht dafür?
Nee, das
nee. Nur drei Leute.
Das Bedürfnis, irgendwie Internet zu haben, war sehr groß. Also ich hatte mich da irgendwie vorher in Mailboxen rumgetrieben und wusste halt, das gab es nur über Unis und habe mich dann halt in die Mathefakultät der Uni Bielefeld, wo ich damals gelebt habe, reingeschlichen und da irgendwie mich einschließen lassen, Nacht verbracht, irgendwie
ernsthaft?
Unix-Sicherheitslücken irgendwie gelernt.
Nicht wirklich.
Doch.
Ja. Wow, cool.
Wie im Film, ne?
Ja.
Ein richtiger Hacker.
Naja, also halt.
No, Jens, du bist Hacker, ne? Kann man dazu sagen, oder?
Damals, als es noch mit A und nicht mit L ausgesprochen worden ist.
Also ich hab.
Hocker.
Weiß nicht, ich hab mich lang genug im Umfeld von Chaos Computer Club, Fürbot und so weiter bewegt und bin auch ab und zu mal als Hacker tituliert worden und das reicht dann, glaube ich, wenn andere Leute einen Hacker nennen, dann darf man es ja selber auch, ne? Nur man selber darf sich nicht
echt?
Okay. Als Hacker bezeichnen, weil das wäre ja anmaßend. Ja, also, aber das war eher eine Notwendigkeit. Also es gab halt damals nicht irgendwie die Möglichkeit, so einfach im Netz zu leben, sondern da war Datenreisen, also ich meine, damals war auch
und damals nennt man das Club, Datenreisen.
Genau, das Clubmagazin vom CCC, die Datenschleuder, war ja Fachblatt für Datenreisende. Mhm. Also das heißt, jeder, der irgendwie ein Modem hatte und das irgendwie unfallfrei angeschlossen hat, war ein Hacker. Und das waren halt irgendwie echt nur ein paar hundert Leute.
Das war ja auch verboten teilweise, genau, also ne, mit genau. Den Postmodems. Mit da, also, nee, diese Cisco-Dinger oder sowas, ne?
Züxel,
ja.
Man musste mal so, ich hatte nie ein Züxel, ich hatte nie das Geld für ein Züxel, ich hatte immer nur diese kleineren. Billigen Modems, aber.
Ja, ich bin da ja sozialisiert worden in Bielefeld im Verein zur Förderung des öffentlichen bewegten und unbewegten Datenverkehrs.
Kommst du daher eigentlich nach aus Bielefeld?
Wir sind irgendwie in Westdeutschland einigermaßen rumgereist, aber so den größten Teil meiner Jugend habe ich in Bielefeld verbracht, okay. Ja.
Und dein Hacker-Ziehvater war praktisch Paddelun.
Also Rena und Paddelun, bei denen bin ich ziemlich häufig gewesen und die waren auch echt prägend.
Okay.
Also, und muss man auch sagen, damals war das auch alles nicht so monothematisch beim Fürbot auf Datenschutz-Lobbyismus aus, obwohl das halt ein großes Thema war. Aber es war wirklich ein Verein zur Förderung von Datenreisen. Und wenn man halt irgendwie geguckt hat, wo man sich dann in Mailbox-Netzen, die dann vielleicht sogar international vernetzt war, bewegen konnte, dann ist man in Bielefeld irgendwie ziemlich schnell beim Fürbot gelandet.
Ja.
Und da waren ziemlich kluge Leute. Da habe ich das erste Mal dann auf so einem Stapel Disketten irgendwie meine erste Linux-Distribution bekommen, so Version 0. irgendwas, also noch weit, weit, weit vor Kernel-Version 1.0. Und das war ein Spaß, das dann immer alles irgendwie einzuschieben und zu installieren und halt so ein Computerkind da sein, ne? Was ich da gemacht habe. Aber
also deine Eltern auch so die ganze Zeit, ach Junge, mach doch mal was Vernünftiges, das hat auch keine Zukunft, oder?
Nee, das nicht. Also
nee?
Das hört man ja, hört man das bei Computern? Also ist das nicht so privilegiert, dass sich alle Eltern irgendwie freuen, dass der Junge was mit Zukunft macht?
Ernsthaft? Also bei mir war das, also es waren, also also ich habe immer, also das ja doch auch ein bisschen, weil ich so viel vom Computer gesessen habe, das war auch nicht gut.
Gut.
Und weil ich die Telefonrechnung mal so in die Höhe getrieben habe. Also da sind teilweise schon ein paar hundert Mark pro Monat zusammengekommen.
Das stimmt. Da gab es auch.
Und da gab es schon Anschiss.
Ja, genau. Gut. Und diese ganzen Sachen, die man dann irgendwie damals ausprobiert hat, die konnten dann halt auch irgendwie schief gehen, so mit irgendwelche Töne ins Telefonnetz pusten und so und dann Vermittlungsstellen manipulieren und so weiter. Das hat ja auch nicht immer geklappt.
Ja, das habe ich wiederum nie gemacht, aber okay. War ich immer zu doof für.
Ja.
Hätte ich mal in Bielefeld gewohnt.
Ja, es war nicht nur Bielefeld, es war dann halt auch, dass ich mich dafür interessiert habe, dann irgendwie relativ schnell da irgendwie zum Kongress gefahren bin, da weitere andere Leute in Hamburg dann kennengelernt habe, dann fing das irgendwann an mit Berlin und so. Was ich glaube, was irgendwie wirklich wichtig war, also wir sind jetzt echt so richtig so in meiner Jugend gelandet, so
ja, klar.
Teenager.
Da fängt man ja meistens an.
Teenagerjahre und so, und da hatte ich halt irgendwie dieses... Also das, was mich dann, glaube ich, vom Computer ein bisschen abgebracht hat, war, dass ich das gemacht habe, was ich damals für Politik gehalten habe. Und das hieß irgendwie hauptsächlich so Demos organisieren und für das wahre Gute und so weiter.
In welcher Richtung hast du das gemacht?
Na, ich war sehr...
Sag nichts Falsches, ansonsten schmeißt dich mich sofort wieder raus.
Genau, ich war sehr in der Bezirksschülervertretung in Bielefeld da irgendwie engagiert. Das waren irgendwie interessante Leute, mit denen ich da in der BSV Bielefeld irgendwie zu tun hatte. Kennt ihr Sebastian Lüttgert?
Nee.
Okay, der betreibt ein Projekt namens Gnutenberg,
aha,
wo er halt Texte ins Netz stellt und dafür...
Also gemeinfreie Texte oder was?
Nee, eben nicht.
Ach so.
Also Texte, die gemeinfrei sein sollten, aber es nicht sind.
Das ist
zum Beispiel... Texte von Adorno oder so. Die Rechte für die Texte von Adorno liegen bei der Familie Reemtsma, beziehungsweise der Stiftung, die Reemtsma hat. Und deswegen ist er dann auch irgendwie ziemlich früh da verklagt worden. Ach. Und
eins der ersten Abmahnungsgeschichten, oder?
Genau. Ja.
Aber es gibt's doch das Projekt, oder was?
Ich habe es jetzt lange nicht gesehen, aber ich bin sicher, dass es doch irgendwo in der Wayback-Maschine oder so gibt's das bestimmt. Mhm. Gnutenberg. Genau, Janko Röttgers war auch irgendwie da.
Ja, den kennt man ja von Telepolis, ne?
Genau, der war sozusagen da irgendwie, das war immer einer von den Kleinen, die dann irgendwie auch da irgendwie rumhangen. Mit C-Punkt, der jetzt irgendwie Vorsitzender vom Chaos Computer Club ist, hatte ich dann irgendwie so auf der Schiene und auch irgendwie im Fürwood einiges zu tun und so. Also
aber hier, ja, erzähl weiter.
Ja, war lustig, wie sich da irgendwie so eine Gruppe von Leuten, weil jetzt kann man da irgendwie auch schon drauf zurückblicken und alle so haben so irgendwie ihre Wege so ins Netz gefunden, aber damals waren halt irgendwie ja so Jungs, die halt irgendwie Modems hatten und irgendwie an Politik interessiert waren und fanden, dass Nazis doof sind und der Krieg gestoppt werden muss und solche Sachen. Ja.
Jungs so, mit Modems. Du fandst also Nazis doof. So, so.
Ja, nee. Ja, ist auch mittlerweile dokumentiert. Also gibt es eine Zeitung namens ja, Die Junge Freiheit, die irgendwann vor einigen Jahren mal einen Artikel hatte über die linksextremistisch unterwanderte Netzbewegung und da war dann mein Name irgendwie auch aufgeführt, wo mir dann erstmal...
Unter den Unterwanderten oder unter den Unterwandernden?
Unter
den
Unterwanderern als Beispiel dafür, okay, dass das alles irgendwie ein abgekartetes Spiel ist. Also da war auch Paloon aufgeführt und so weiter und dass halt irgendwie der Datenschutz und der Big Brother Award und so weiter gar nicht so bürgerlich liberal ist, wie er immer tut, sondern alles eine linksradikale Verschwörung. Fand ich halt irgendwie sachlich alles.
Und wir wissen ja mittlerweile, dass sie recht hatten.
Bisschen
und
schwierig, aber vor allen Dingen fand ich es halt irgendwie...
aber du warst ein bisschen stolz.
Es war so eine Mischung aus Stolz und mal gucken, was da jetzt passiert, wenn du halt irgendwie so einer bundesweiten Rechtspostille halt irgendwie namentlich genannt wirst, ne? Also weiß man halt nie, was so in so Leser...
Was ist denn da passiert?
Dass nichts passiert.
Gar nichts, okay.
Gar nichts.
Okay.
Glück gehabt.
Ja. Du, das ist doch cool. Ja, und dann bist du weitergezogen irgendwann oder bist du
die... Ich habe dann lange Zeit im Rheinland gewohnt, habe da studiert, habe da einige Sachen gemacht, also da gab es dann auch, also es gab in Köln keinen Chaos Computer Club, was ich irgendwie schockierend fand, dass in der Medienhauptstadt Deutschlands, wie sie sich immer nennen, halt mit WDR und RTL und hast nicht gesehen, dass es da nichts in der Richtung gab. Und dann haben wir da halt einen CCC Köln aufgezogen, den CCC Cologne oder abgekürzt C4. Und ja, das lief auch einigermaßen schön. Dann gab es immer wieder so Versuche auch nochmal woanders was zu machen. Es gab dann Leute, die in Bonn, wo ich da eigentlich gewohnt habe, so einen Laden aufmachen wollten, wo Technik, Kultur, Politik und so weiter, Nerds und Politniks irgendwie zusammenwirken sollten. Das hat dann auch geklappt. Das war der Netzladen in Bonn. Den gibt's auch in einer etwas anderen Form immer noch. Und ja, irgendwann haben wir dann halt auch gesehen, also da war nicht nur ich dran beteiligt, sondern auch, ja, weiß ich nicht, der Pylon, der Lars Weiler, der mittlerweile auch in Berlin wohnt, dass wir da irgendwie so ein bisschen was gesammelt hatten an Erfahrungen, also für Orte, wo Hacker sich treffen und dann Dinge zusammen machen. Der eigentliche Anstoß war eigentlich 2007, gab es ein Camp, also so eins von diesen CCC-Camps, und da gab es eine ganze Reihe von amerikanischen Hackern, die rübergeflogen sind. Also die hatten von diesen legendären Veranstaltungen, die dieser legendäre Chaos Computer Club in Deutschland veranstaltet, gehört und wollten sich das halt vor Ort mal angucken. Und vor allen Dingen waren sie auf so einer Art Mission. Also natürlich kommt diese ganze Hackerbewegung kommt aus den USA. Das ist halt historisch, sonst was. Also muss man irgendwie nicht drum streiten, aber in der Nachhaltigkeit hat es sich halt in den USA einfach nie gehalten. Also so eine Organisation, wie es in Deutschland den CCC gibt, mit seit 1981 kontinuierlich bestehend.
Ja, wiederum aber tatsächlich damals auch eine Anlehnung an den Homebrew Computer Club.
Nee, also Idee war, also das war schon ganz klar von den Amerikanern, von der amerikanischen Hacker-Szene oder der Proto-Hacker-Szene halt beeinflusst, aber das ging eher zurück auf so eine Zeitschrift, die sich Tap nannte. Das war so ein hektografierter Newsletter, wo es um Telefonhacking und du musst irgendwie Wege finden, kostenlos zu telefonieren, damit Nixon seinen Krieg in Vietnam nicht weiter finanzieren kann und so weiter.
Ja, das ist, das ist voll gut, logisch.
Das ist auch. Ich lade mir auch nur Serien runter gegen den Syrienkrieg.
Genau.
Serien laden gegen den Syrienkrieg. Ganz große Sache.
Genau. Also TAP, Technological American Party hieß das, glaube ich.
Und also eine amerikanische Zeitschrift schon.
Ja, Zeitschrift ist jetzt. Also halt so ein Untergrund-Leaflet, was da irgendwie kursierte. Okay. Und das hatte sich halt Frau Holland immer schicken lassen. Also das hatte er in diesem Whole Earth-Katalog so ein Übersicht für alles, was Alternativszene ist in den USA, hat er das halt entdeckt. Und da war neben irgendwie, ich baue mir mein eigenes Tipi und ich lebe autark, waren halt auch so, war halt auch dieser Technologie- und politikradikalen Newsletter und da.
Weil das ja der Whole Earth-Katalog schon auch in dieselbe Richtung, in dieselbe Kerbe schlug. Mhm,
genau.
Schon an sich, ne?
Genau.
Und da muss man jetzt ja als Apple-Fanboy sagen, da ist ja auch Steve Jobs massiv von geprägt.
Ja, genau,
Absolut. Und da kam dann auch später so eine ganze Online-Gesellschaft dann dahinter, ne, dieses Bell, Whole Earth Electronic Link. Mhm. Und also da passierte einfach was so in den 70er Jahren. Und war natürlich weit vor meiner Zeit. Also ich erzähle jetzt nur Zeug.
Was aber du erzählst es mit einer sehr angenehmen Erzählstimme, insofern ist das alles in Ordnung.
Das ist alles super,
erzähl weiter. Genau, also klar, es war völlig klar, dass dieser Begriff Hacking, Hacker und so weiter, das kam irgendwie mal aus den USA. Aber
Levy hat sein Buch 83 oder sowas veröffentlicht. Ne?
Genau.
Ja, Stephen Levy Hackers.
Genau, wo auch Stephen Levy versucht hat, diesen Modus operandi von diesen Hackern mal zusammenzufassen. Also da geht auch der Begriff Hacker geht sehr viel weiter als das, was wir dann später so gedacht haben mit Leute, die in Computer einbrechen, sondern er hat wirklich diese Anfänge von diesem Tech Model Railway Club, also diese Modelleisenbahn-Bastler am MIT, die dann angefangen haben, Mensch, wie können wir das automatisieren? Und huch, da steht ja irgendwie noch ein Großrechner in der Ecke. Und Was man halt so gemacht hat. Also es endet halt mit dem letzten Hacker, das Buch. Der letzte Hacker war Richard Stallman, der dann halt, nachdem alles irgendwie den Bach runtergegangen ist und alle Hacker irgendwelche Firmen gegründet haben und gegeneinander wirtschaftlich konkurrierten, war er der Letzte, der dann noch versucht hat, das, was da bei den Firmen rauskam, in frei nachzubasteln. Und damit endete für Stephen Levy eigentlich diese Ära und dieser Begriff des Hackers 1983. So ganz hat das nicht hingehauen. Also zumindest
wollten das
nicht. Richard Stallman
ist ja wahrscheinlich immer noch der Letzte.
Und isst immer noch seine Füße.
Absolut. aber es ist auf jeden Fall ein viel weiterer Begriff, hat er da von Hacking gehabt, als das, was dann später. Also so Mitte der 80er Jahre stand das dann ja irgendwie bis heute eigentlich bei den meisten ist so die erste Assoziation halt jemand, der in den Computer einbricht.
Also Verbrechen oder genau. Straftat, ja.
Und nicht jemand, der sich kreativ-kritisch Technologie aneignet und versucht, Technologie aus einem Verwertungszusammenhang herauszunehmen.
Ich habe neulich mal überlegt, was eigentlich der Unterschied zwischen einem Nerd und einem Hacker. Ich habe einen Podcast namens Nerds FM und habe festgestellt, dass ich eigentlich gar nicht so ein extremer Nerd bin, weil Nerd, kenne ich das mittlerweile so, Leute, die sich wirklich so tief in Themen reinarbeiten und so erstmal total viel anlesen und dann wirklich viel Ahnung von irgendeinem Thema haben. Und der Hacker-Ansatz ist ja fast gegenteilig. Der ist ja so dieses mit minimalem Wissen schon erstmal gucken, wie weit man überhaupt kommt und das Wissen dann niemals so richtig vertiefen. Also vielleicht doch mit ein bisschen Glück, aber erstmal so anfangen und gar nicht so viel Ahnung
von dem Thema.
Trial and Error.
Und da kommt noch dazu, dass irgendwie halt der Begriff Nerd in Deutschland echt viel, viel positiver konnotiert ist als halt in den USA, wo es halt fast immer ein Schimpfwort ist.
Es gibt ja diese Zweiteilung zwischen Geek und Nerd. Also.
Genau, das gibt's in Deutschland nicht so richtig. Also das Wort Geek hat sich aus irgendwelchen Gründen nicht so durchgesetzt. Das ist halt alles, was man auf Englisch vielleicht dann eher auch als Geek bezeichnen würde. Jemand, der halt irgendwie ein spleeniges Spezialwissen hat, der ist halt eher ein Geek. Und das, da würdest du aber in Deutschland ganz klar sagen, der nerdet rum.
Genau. Ja. Und der Nerd ist in Amerika eher der, der...
Der picklige Typ, der keine Freundin hat.
Ja, genau. Genau.
Ja.
Aber irgendwas mit Wissenschaft macht, oder?
Ja. Ja, aber man weiß es auch nicht so und es interessiert einen auch nicht so richtig, dass man nachfragen will.
Außer man ist selber Nerd.
Genau. Jemand redet mit mir. Ja, ich finde diese ganze Hacker-Geschichte, da habe ich mich auch intensiv beschäftigt. Aber
ich bin. Weißt du denn noch deine Fido-Adresse?
Nee, ich hatte keine Fido-Adresse.
Du hattest keine Fido-Adresse?
Nee, Fido war der Feind.
Fido war der Feind?
Weil da hatten sie irgendwie. Ja, also zumindest in Deutschland hatten sie Richtlinien im Netzwerk. Also Deutsche müssen dann ja immer so Statuten, Richtlinien und sonst was mal haben. Und da war halt drin, dass es halt keine private E-Mail gab, sondern dass der Systembetreiber, der SysOp, halt alles mitlesen darf. Und das war ein großer Unterschied zu dem, was in Bielefeld mit dem Z-Netz gelaufen ist oder CL-Netz, Cerberus, da waren halt alle User-Postfächer verschlüsselt. Und wenn du dein E-Mail-Passwort vergessen hast, dann hattest du keine Chance mehr, an die E-Mails ranzukommen.
Aber war es nicht so, dass die ganz frühen Hacker auch so eine totale Open-Policy hatten, von wegen Passwörter sind böse?
Ja, also habe ich auch dann gelesen bei Stephen Levy, ne? Dass die da dieses Login-Programm Na klar, also mit Login kannst du dann halt auch anfangen, so Hierarchien aufzubauen. Ne? Der eine hat mehr Rechte als der andere und Software wird von einem versteckt und nur den anderen zugänglich gemacht und so weiter.
Genau. Also mit anderen Worten, ihr seid abgeschwiffen von der reinen Lehre und der Föbert ist schuld.
Ja. Nee, das stimmt ja so nicht. Also dieses Cerberus-Programm gab es ja auch, das wurde ja auch noch, das hat ja, wurde ja nicht in Bielefeld erfunden, da wurde es dann halt versucht in der GmbH zu vermarkten, aber geschrieben, das haben das irgendwie ein netter Mensch aus Hamburg und einer aus Göttingen und das war relativ wichtig, also für die Vernetzung von Umweltgruppen, von Menschenrechtsgruppen, sonstigen Initiativen. Das war dann später auch eingebunden in so einem größeren Verbund namens Association for Progressive Communication, APC. Und da war in Deutschland CL, also Zusammenschluss von zwei linken Netzwerken. Das eine hieß Compost, Computerpost für Frieden und Umwelt. Und das andere hieß Linksysteme. Das war so ein linkes System und die haben sich dann zusammengeschlossen zu CL oder Comlink. Und da wurde dann auch international gemacht. Also ich weiß noch, dass ich zum Beispiel die ersten Nachrichten vom Putsch gegen Gorbatschow, die habe ich darüber gelesen, noch bevor das im Fernsehen kam. Irgendwelche Leute aus diesem russischen PC-Verbund halt gesagt.
Das frühe Twitter war das.
So in der Art. Und das alles über Store-out-Forward-Systeme, das heißt, also die haben sich halt gegenseitig angerufen, die Systeme, und haben dann die Nachrichten ausgetauscht und das alles über Telefonleitungen und es kostete wahnsinnig viel Geld.
Okay.
Ja. Das heißt, ich hatte so eine Fido-Adresse.
Ja.
Aber ich glaube, ich war damals einfach zu jung, um dann zwischen böse und gut unterscheiden zu können.
Zone, das war Europa, zwei.
Genau, dann vier war, glaube ich, Deutschland.
Und nee,
dann,
also das müsste irgendwie auch 2, 4 irgendwas gewesen sein.
Ah, 2, 24, ich weiß es nicht mehr. Okay. Ich krieg's nicht mehr zusammen, schade.
Ließ sich wahrscheinlich alles noch nachgucken. Ne?
Ließ sich wahrscheinlich, kann durchaus sein, diese Fido-Adressen, die haben erstaunlich lange danach noch funktioniert. Also das ist die sind dann auch mal in E-Mail-Adressen umgewandelt worden quasi. Ja. Das weiß ich noch. Und da war das dann auch so, dass eine Nachricht wenn jemand eine amerikanische Mailingliste abonniert hatte, dann braucht die Nachrichten durchaus mal 2 Tage, bis sie da ankam und wieder zurückkam und sowas. Und
NSA musste ja auch noch mitlesen. Manuell mitlesen.
Damals haben sie das noch alles aus dem Briefumschlag rausgeholt.
Da gab's die ersten Sachen, da konntest du irgendwie per E-Mail, das kannst du wahrscheinlich bis heute noch, per E-Mail konntest du dir dann halt irgendwie FTP anfordern. Also da haben wir dann halt wirklich per E-Mail-Gateway an irgendeinen FTP-Server in den USA Sachen geschickt, um irgendwas downzuladen, und ein paar Tage später bekamst du es dann halt als E-Mail zugestellt oder bekamst dann per E-Mail zugestellt. Falsches Verzeichnis. Sie haben sich vertippt, nochmal.
Deshalb, ich habe mal so ein Programm damals für den Mac geschrieben, und zwar für PC gab es ja alles, so in etwa, aber für den Mac gab es nichts. Ich war ja schon damals Mac-User. Und da habe ich ein Programm geschrieben namens Fido Parcel Service. Das war so an UPS angelehnt, UPS, FPS quasi, hatte ich auch das Icon geklaut und nachgebaut. Und das war, da konnte man von diesen Fido Points, konnte man die anrufen, dann hat man eine Liste zugemailt bekommen mit allen Dateien, die da drin waren, die hat er dann automatisch runtergeladen und dann hat man in irgendeine Textdatei.
Die Datei oder die Liste?
Ja, erstmal nur die Liste. Und dann hat er das Telefon. Warte, dann muss ich sofort. Ich bin sofort. Und dann wahrscheinlich hat es niemand mitbekommen, aber ich muss jetzt gleich helfen, das Telefon zu suchen. Und dann hat man die Dateien, die es da so gab, hat man in eine Textdatei geschrieben und dann hat man nochmal angerufen und dann sind die automatisch für einen runtergeladen worden. So hat das Ganze dann funktioniert und dafür habe ich mal irgendwas gebaut. Das war total
fancy.
Da war ich sehr, sehr. Das war das erste Programm, was ich jemals distributiert habe, so ein bisschen auch in eine Mailbox hochgeladen und sowas und was dann irgendwie. Und am letzten Tag, an dem ich überhaupt ein Modem besaß für längere Zeit, weil danach sind wir umgezogen mit meinen Eltern und da gab es erstmal für ein paar Jahre kein Telefon.
Oh, schrecklich.
Und ja. Und dann das nächste Mal, dass ich wieder irgendwas gemacht habe mit einem Modem, das war dann in meiner eigenen Wohnung, weil ich noch vor meinen Eltern dann, eigentlich krass, wie lange damals die Telekom gebraucht hat, eine blöde Telefonleitung zu verlegen. Also mehrere Jahre wirklich. Hm. Und dann habe ich wieder in Berlin gewohnt und hatte ein eigenes Modem und dann war auch schon Internet angesagt. So, jetzt könnt ihr, jetzt muss ich kurz Telefon suchen.
Ja. Gut. Ja.
Ich war ein bisschen abgeschweffen, weil eigentlich waren wir schon bei 2007.
Genau.
Es gab halt diese Gruppe von Hackern, der Nick Farr hat die irgendwie angeleitet und hat das dann Hackers on a Plane genannt.
Habe ich mitgekriegt damals, ja.
Die sind rübergekommen und die wollten sich ansehen, was machen die in Europa eigentlich anders als wir? Warum halten die länger durch und warum sind die irgendwie nachhaltiger und so? Und irgendwann sind sie noch auf die Idee gekommen, dass es möglicherweise daran liegt, dass es halt Orte gibt, wo Leute hingehen können, wo Leute was machen können. Und also Hackerspace ist halt ein Wort, wo wir irgendwie ganz lange nicht wussten, wie wir das halt nennen sollten. Und ich weiß auch nicht so richtig, wer genau darauf gekommen ist, das so zu nennen.
Man sagt jetzt aber Hackspaces, ne?
Es gibt Leute, die Hackspaces sagen, ja. Mhm. Das Ganze, das Wort ist halt auch irgendwie schon echt furchtbar teutonisch. Dadurch, dass es halt so ein langes, zusammengesetztes Nomen ist und so.
Die würden es halt einfach auseinanderschreiben, also.
Genau.
Ja.
Ich glaube, dass wir irgendwie 2006 oder sowas auf diesem Hackers on Planet Earth in New York, diese Hope-Konferenz, dass ich da mit dem Enki, mit dem Paul Böhm, der in Wien so ein Hackerspace gegründet hat, das MetaLab, der mittlerweile in San Francisco wohnt und deswegen auch nicht mehr Paul Böhm heißt, sondern Paul Bohm, also die Umlaute abgegeben hat an der amerikanischen Grenze.
Wurden, konnte den Zoll nicht bezahlen für die.
Genau.
Die sind einfach konfisziert worden und nie wieder freigegeben worden.
What are these dots for?
You're a terrorist.
Genau. Und ich glaube, dass wir da irgendwie das Hackerspaces genannt haben, weil uns das irgendwie einleuchtend war, das so zu nennen. Aber das ist, glaube ich, auch irgendwie echt so ein Wort, das sich Deutschsprachige ausdenken. Aber mittlerweile kann ich da irgendwie sagen, hey, es ist alles vorbei. Es gibt, das ist im Oxford English Dictionary aufgenommen worden in der letzten Auflage. Und wenn du jetzt irgendwie sagst, das ist falsch, dieses Wort, und das wird auseinandergeschrieben oder sowas, kannst du einfach bei der...
Echt, im Oxford steht es auch zusammen drin?
Ja,
genau. Also zusammengeschrieben? Ja, echt, ja. Witzig.
Ja. Ist in der letzten Ausgabe irgendwie aufgenommen worden. Genau. Fand ich irgendwie halt total faszinierend, dass ich halt mitgekriegt habe, wie so ein Wort von der Erfindung bis zur Aufnahme in die Wörterbücher halt als Bewegung dann so aufgenommen ist. Denn es ist dann halt auch wirklich eine Bewegung geworden. Also wir haben uns in Köln dann zusammengesetzt, der Pylon, Skyty, der auch mittlerweile vom Rheinland nach Berlin umgezogen ist und hier um die Ecke wohnt. Wir haben dann gesagt, was haben wir eigentlich so die letzten Jahre so gemacht? Warum haben wir diesen Ort, diesen CCC in Köln halt am Leben halten können? Was waren da so die Dinge, die uns halt als Gemeinschaft irgendwie weitergebracht haben? Haben wir da irgendwelche Sozialhacks oder sowas gemacht und haben das dann halt, ja, wollten erst so eine Rezeptsammlung machen, aber dann fiel uns auf, dass es ja einen viel besseren Metapher gibt, nämlich halt in der Programmierung redet man immer von Patterns, von Design-Patterns. Das heißt also so eine Lego-Kiste und da sind so Lego-Steine drin und du kannst dir welche rausnehmen und du kannst sie zusammen kombinieren, aber es ist halt nicht hier rezeptweise, mach erst den Schritt, dann den und den, sondern hier hast du was, werd damit glücklich und schau mal, wie das einsetzt. Und so haben wir das dann Hackerspace Design Patterns genannt, haben wir daraus einen Vortrag gemacht und haben das dann halt den Leuten, die da rübergekommen sind, halt vorgetragen und gesagt, hier, das sind so unsere Erfahrungen der letzten Jahre. Wir haben das irgendwie als ganz gut empfunden, dass man irgendwie sowas wie ein Plenum hat. Das wäre dann so ein Pattern. Wir haben das als gut empfunden, dass man halt, wenn man auf der Suche ist nach Räumlichkeiten, dass man dann auch vielleicht irgendwie nach Ecken guckt, wo es nicht ganz so toll ist, also was weiß ich, irgendwelche Industriegebiete, aber man sollte dann halt dann doch auf die Verkehrsanbindung achten und so weiter. Es wäre gut, wenn man irgendwie einen völlig uninteressierten Vermieter hat, der einen irgendwie nicht weiter behelligt. Soziale Probleme kann man zum Beispiel auch damit lösen, dass halt nicht eine Person vor versammelter Mannschaft runtergemacht wird, sondern dass jemand, der ein bisschen mehr Erfahrung hat, sich den beiseite nimmt und versucht irgendwie zuzureden. Sachen wie Abwaschen oder sowas eignen sich nicht unbedingt für demokratische Abstimmungen, sondern manchmal muss dann auch einfach gesagt werden, so, das machen wir jetzt. Lauter solche kleinen Bausteinchen.
Also ihr habt im Endeffekt so ein paar den Nerds gezeigt, wie man lebt.
Also so. Ja, es waren schon so auch so ein paar nerdige Sachen dabei. Also es geht halt auch irgendwie um eine gewisse Wohnlichkeit, also dass du halt dann auch irgendwie ein Sofa und eine Spielekonsole hast und nicht nur halt Bänke mit Rechnern dran und so, sondern dass du halt das auch ein bisschen als Wohnzimmer hast. Andererseits dann halt so das Anti-Pattern des Mitbewohners, das ist halt irgendwie scheiße. Das sollte ein Raum sein, der für Projekte ist, aber nicht, dass da Leute dann halt drin übernachten, über Wochen leben und dann irgendwann wird's awkward für alle, weil die einen haben da ihren Lebensbereich und die anderen wollen das gerne als Projektraum benutzen, dass man da halt gleich von Anfang an gegensteuert. Solche Sachen. Oder ein Pattern war halt irgendwie hier Clubmate, alle Probleme lassen sich mit Clubmate lösen, hat man halt irgendwie spaßeshalber reingetan, noch bevor irgendwie dieser Hype halt losging. Und für die Amerikaner war das halt irgendwie sehr, sehr komisch, dass diese Wunderbrause halt immer wieder ihnen über den Weg lief, wo sie irgendwie dann in diese ganzen Hackerspaces kamen und überall tranken sie diesen Zaubertrank und sie haben dann halt vermutet, dass es vielleicht dann auch irgendwie damit zusammenhängt. Wie gesagt, wir haben diesen Vortrag gemacht, diese Sammlung aus Patterns, Design-Patterns und im Publikum saßen halt so diverse Leute, also Dan Kaminski und halt so ein Journalist von Make Magazine, der das alles irgendwie total eifrig aufgeschrieben hat und dann irgendwie gleich bei Make Magazine veröffentlicht hat.
Wie hieß denn der gleich? Brett?
Bree Pattis.
Genau.
Und Bree Pattis ist dann halt später so einer der Leute geworden, die das mit dem Hackerspaces wirklich vorangetrieben haben.
Bree war vorher Make-Redakteur.
Genau. Okay, hat da so einen Podcast gemacht.
Da habe ich das erstmal von ihm gehört, ein bisschen. Genau.
Weekend Projects hieß das.
Stimmt, das war ziemlich cool eigentlich.
Das war sehr, sehr cool. Aber mittlerweile ist er ja,
Make-A-Bot.
Geschäftsführer einer tollen 3D-Druckerfirma, die zwar aus der Hackerspace-Bewegung ganz klar kommt, aber sich auch mittlerweile sehr auch davon abgewendet hat. Also da gibt's da ist auch viel böses Blut auf beiden Seiten geflossen.
Ja? Ja. Okay, den Teil habe ich gar nicht so mitbekommen.
Sie haben halt irgendwann aufgehört, wirklich, sie haben gesagt, also hier für die nächste Iteration können wir nicht mehr auf Open Hardware setzen, auf Open Source Hardware. Und da gab es halt Leute, die fanden das absolut ketzerisch, also weil sie halt angefangen haben aus den Hackerspaces mit Open Source Hardware, die sie auch nicht unbedingt selber entwickelt haben, sich das alles aufzubauen und halt auch immer wieder gesagt haben, betont haben, hier, ihr könnt alles an unseren Dingern verändern und wir sind irgendwie nur die Firma, die das herstellt, aber ihr sollt damit basteln können, wie ihr wollt. Und dann haben sie halt gesagt, das geht so nicht mehr. Also auch ziemlich direkt, nachdem sie eine große Finanzspritze und dann halt auch den nächsten Schritt als Firma so gemacht haben, haben sie gesagt, wir leben einfach so in der Welt, wenn wir irgendwie was an Hardware rausbringen
und das dann halt, Jahr erst, oder?
Genau, und das dann Open Source machen, dann heißt das, dass es 2 Wochen später die billigere Kopie aus China gibt bei Hardware.
Was ja durchaus...
ja, kann man nicht von Hand weisen.
Nicht von Hand zu weisen ist, ja. Heißt jetzt nicht so, dass so jetzt nicht die billige Kopie aus China 2 Wochen später kommt, aber dann kommt sie vielleicht...
Ja, aber das wäre doch total toll für alle, wenn es eine billigere Version in China gäbe.
Also ja, ich finde ja... Für Brie vielleicht. Ich finde ja halt irgendwie, Offenheit der Hardware ist halt echt ein wichtiges Thema und das ist etwas, was uns immer mehr aus den Händen gleitet. Also wir waren mal viel, viel offener in dem, was wir als Technik benutzen konnten und die Tendenz, alles wegzusperren, alles irgendwie mit irgendwelchen Schutzmechanismen oder Patenten oder so zu versehen. Also das wird immer schlimmer und auch
du kannst sehen.
Apple macht mir da auch irgendwie langsam überhaupt keinen Spaß mehr.
Was habt ihr denn da?
Ja, einmal Clubmate Granat, aber das
kenne ich gar nicht.
Das ist eigentlich viel leckerer. Kennst du das? Getränk?
Getränk? Darf ich mal kosten?
Ja.
Schluck. Ist die schon offen?
Ja, die ist ja
offen. Das Getränk, also J-Tränk. Die ist ganz geil.
Ich will auch.
Die ist echt geil.
Das ist eine Mate, ne?
Nee, das nee? Ist...
sieht aber so aus.
Steht da drauf hier.
Minze, Ribu.
Und hier haben wir Club Mate Granat. Woher kommt das? Habe ich noch nie gesehen. Also ich bin ja bei den Club Mate Experimenten immer sehr, sehr misstrauisch. Also ich finde diese Weihnachts-Club Mate mehr oder weniger ungenießbar. Club Mate Cola fand ich auch nicht so doll.
Dann wird das auch nichts für dich sein.
Also Joel hat ja auch ein Buch geschrieben mit anderen Leuten zusammen
über Hackerbrause.
Hackerbrause.
Ach, bist du steckst nicht hinter dem Hackerbrause-Blog.
Doch.
Ah, okay. Ja. Na.
Also ich habe mir das...
Genau. Es gibt erstmal das Hackerbrause-Blog, das war erster. Ne?
Genau. Irgendwann, ich weiß gar nicht, was genau der Anlass war, aber es war irgendwie auf Twitter und... irgendjemand schrieb halt, es müsste so einen Blog geben für Hackerbrausen. Und ich weiß nicht, wie es genau lief. Ob ich das schrieb, ob der andere das schrieb, auf jeden Fall. Es war dann völlig
klar. Am Ende war ein Hackerbrause-Blog.
Ja, dann hab ich mich mit dieser Person, die ich vorher nicht wirklich kannte, obwohl wir uns mal zufällig auf dem Kongress über den Weg gelaufen sind, haben wir
ganz gerne telefoniert. Namen nennen.
Das war dann der Jetzt.
Okay.
Den kannte ich aber bis dahin gar nicht. Und dadurch haben wir uns kennengelernt. Und
jetzt macht ihr Hackerbrause-Blog? Ich wusste das auch.
Jetzt
jetzt so alles so Sachen, die mir plötzlich so auftauchen.
Ja, jetzt müssen wir auch nochmal einladen.
Ja, das stimmt.
Genau. Und ich wusste, dass das irgendwie ein ganz krasser Netz- und Umweltaktivist da irgendwie aus Ostdeutschland war. Aber damals... hat auch keiner von uns irgendwie in Berlin gewohnt und so. So entstand das dann alles und dann...
Jetzt wohnt ihr beide in Berlin.
Genau, irgendwie relativ schnell beim Hackerbrause-Blog kamen dann noch andere dazu. Dann die Katrin Ganz aus Hamburg, die IHDL. So wurde dann vor sich hingeschrieben und wir haben irgendwelche Brausen getestet und fanden das irgendwie alles ganz lustig.
Die ist tatsächlich ganz lecker, diese. Wie heißt die nochmal?
Getränk. Also
Getränk.
Das ist mit Rooibos, Minze, Birne, Ingwer und Guarana.
Wo gibt's das? Das sieht alles ein bisschen selbstgemacht aus.
Das gibt's hier beim Später. Aber das Geilste ist das, was hier hinten drauf steht. Gewinne des Getränks gehen als Sponsoring an Vereine zur Förderung von Denksport.
Von Denksport? Ja. Also Schachclubs oder was?
Cool. Cool. Sehr cool.
Ja, da hat Max jetzt so sein neues Lieblingsgetränk
entdeckt. Echt mal, was es hier so bei uns um die Ecke gibt. Wie bei dem Spiel, also ja, nicht bei dem Spiel, also bei dem Spiel, bei dem besseren Spiel, ja,
bei euch. Wo wir immer einkaufen, den an der Ecke.
Ach, hat er sein Getränkeangebot jetzt verbessert offensichtlich?
Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Ach, das gibt's hier öfters mal. Also es gibt's auch bei dem an der, wie heißt das da unten an der Greifswalder Straße gibt's so einen 24-Stunden Späti, der hat das auch.
Okay, aber hier direkt vor der Haustür.
Hier, Joel, wir müssen jetzt mal langsam zu Ende kommen. Du hast so ein langes, erfülltes und
ich wollte jetzt mal kurz zu der Hackerfrau Frage stellen.
Deswegen müssen wir jetzt mal vorankommen.
Jetzt müssen wir zu... also du ziehst du dann auch so durch die Geschäfte durch und suchst dann nach neuen Getränken oder wie stößt du darauf?
Nee, also wir hatten ja gedacht, dass wir, wenn wir schon so einen Blog machen, dass wir dann irgendwie massiv bestochen werden und
ja,
irgendwie
das war die Hoffnung.
Dauernd Geschenke bekommen und
ja,
so.
Passiert
das
ja nicht?
Ist nicht passiert. Nee, bis jetzt nichts. Also
schlecht.
Ja, schlecht. Kann man sagen, dass es ein bisschen ein Fail war.
Ja.
Aber was geklappt hat, war, dass wir dann nach einer Zeit gedacht haben, jetzt haben wir schon so viele lustige Sachen geschrieben, lass uns doch mal ein Buch draus machen. Und dann haben wir den Volker Bombin von O'Reilly bequatscht, ein ganz toller Lektor dort. Und der hat halt gesagt, ja, hier so eine Reihe, Kurz und Geek, wäre eigentlich was. Also da gibt es so einiges.
Das sind so diese kleinen O'Reilly-Bücher.
Genau. Und da gibt's also in dieser, also eigentlich heißt das Kurz und Gut und das ist dann, was weiß ich, Perl-Syntax-Übersicht oder JavaScript oder was weiß ich. Und mittlerweile gibt's aber irgendwie halt unser Hacker-Brause-Buch, das war das erste. Dann gibt's ein Buch über Meme.
Das war Christian.
Von Plom und noch jemand anders. Und dann und ja, ein Buch über Häkeln und Stricken.
Ja.
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 Cool. So war's alles. Ja, das war eigentlich relativ nett. Also, und irgendwie dieses mit der Brause, obwohl es halt, ich finde es eher ein Witz, also ist nicht so der größte Teil meines Lebens, aber nachdem ich irgendwie so viel recherchiert habe und dauernd irgendwie noch neue Details aus dieser Brauseökonomie und Brausepolitik erfahre, es ist halt irgendwie, es hört echt nicht auf. Und
plötzlich sind wir ein Experte, oder? Das ist so ein bisschen.
Und du hast bist jetzt auch ja Gründer, weil du hast ja mit Ohai Brause, ja,
genau,
irgendwie den Ahoi Brause Nachfolger mit der Ohai Brause.
Okay.
Erzähl doch mal ein bisschen was über Ohai Brause.
Ja. Also einfach ein Kollege von mir, da wo ich jetzt im Moment arbeite, bei Wikimedia Deutschland, der kam dann irgendwie auf die Idee, es müsste so ein Brausepulver wie aus der Kindheit geben, so zum in den Mund schütten und prickeln lassen und so. Und haben wir da halt irgendwie ein sehr stark koffeiniertes Brausepulver entwickelt. Und so bin ich dann jetzt auch unter die Kleinunternehmer gegangen.
Ja, komm, so geht's doch los. Genau. Als nächstes dann.
Also Leute, wenn ihr auf Ahoi Brause steht und aber das Ganze nochmal mit so einem Tick Koffein und Guarana, glaube ich.
Ne? Also es ist schon sehr, sehr stark.
Also mit einigen Ticks Guarana und das Ganze sozusagen so als Energy-Dings haben wollt, dann könnt ihr Ohai Brause, das sieht auch sehr hackermäßig aus.
Ja, ja, so eine Katze mit aufgerissenen Augen.
Genau, eine Katze und irgendwie so grün Matrix-mäßig oder ne? Irgendwie genau. Von der Verpackung. Und das ist natürlich auch ganz geil, weil es gibt natürlich auch so eine Party-Tradition mittlerweile, dass man sich Ahoi Brause in den Mund gibt.
Ohai Brause.
Ohai Brause, nee, Ahoi.
Ach so, okay.
Eigentlich Ahoi Brause in den Mund kippt und dann das mit Wodka runterspült. Das ist ja auch so eine Art Getränk, das man so auf Partys gerne trinkt.
Ja.
Das bietet sich natürlich an, dass man das jetzt mit Ahoi Brause macht, weil dann hat man noch gleichzeitig diesen kickenden Effekt sozusagen.
Gott sei Dank, als ob Wodka alleine nicht ausreichen würde.
Genau.
Ja, also kann man halt einigermaßen kombinieren. Also was ich ganz gerne trinke, ist so ein Turbo Diesel. Das ist Premium Cola, eine sehr koffeinhaltige Cola plus Mir, das ist so ein mit Mate gebrautes Bier.
Das finde ich eklig. Ja.
Und dabei dann noch Ohai Brause drin, das ist macht relativ munter.
Okay. Ja, ich meine, du bist jetzt jemand, der sehr, sehr viel von diesen koffeinhaltigen Brausegetränken trinkt und ja. Hast du da jetzt irgendwie so ein, bist du nicht ein bisschen überkoffeiniert? Ne, so auch irgendwie?
Ich versuche es irgendwie, wo es geht, irgendwie in Rahmen zu halten.
Also okay.
Auch ab und zu immer mal so Pausen zu machen.
Okay.
Ja. Ist ja auch irgendwie, also kann man auch nachlesen in dem Buch, dass es halt anders nicht funktioniert.
Okay. Ja, ja, klar. Also ich kenne das auch. Ich habe mal eine ziemlich lange Zeit eigentlich wirklich große Mengen an Espresso in mich reingeballert. Mhm. Wie nichts Gutes. Und der Körper gewöhnt sich natürlich auch irgendwie dran, aber auch irgendwie nicht so richtig. Und das ist irgendwie. Ich musste irgendwann echt runterkommen von diesem Koffein. Also das war echt ganz
krass. Genau. Also das Ding ist halt, dass im Gehirn halt Rezeptoren sind, die halt dieses Adenosin, also das, was uns müde macht, halt entgegennehmen. Und Koffein sieht halt ähnlich genug dafür aus, dass es sich da dann halt ansetzt. Und wenn das wirkliche Müdigkeits-Dings Adonisin dann vorbeikommt, dann sieht's halt so aus, als ob schon jemand da ist. Und ja, aber diese Ähnlichkeit ist halt irgendwie nur auf den ersten Blick so. Das heißt, nach einer Zeit merkt der Körper dann halt, dass er verarscht wird, und dann funktioniert das halt alles nicht mehr. Und dann muss man halt einfach eine Pause machen und so eine Woche halt irgendwie Leitungswasser oder Bier oder sonst was trinken, und danach funktioniert es wieder.
Gut, wollen wir noch was über Curry noch mal kurz erzählen?
Ja, genau. Ich habe neulich jetzt noch ein zweites Buch geschrieben.
Das genau, ist auch kurz und geek, ne? Bestimmt auch.
Oder? Nee, nicht? Das ist ein richtiges so festes Orali-Buch im okay. normalen Format, und das habe ich auch wieder nicht alleine geschrieben, so wie das Hackerbrause-Buch habe ich auch mit der Katrin und dem Jetzt zusammen geschrieben. Und diesmal habe ich mit dem Hannes Mehnert, der da seinen Doktor an der Uni in Kopenhagen gemacht hat, und Stephanie Schirmer, die Krebsforschung in Montreal betreibt. Also die macht funktionale Programmierung mit Haskell und versucht da RNA-Sachen zu vergleichen und
yeah,
so weiter.
Fuck yeah.
Ja,
genau. Science, fuck yeah.
Und da war ich dann halt irgendwie der Einzige irgendwie ohne Doktortitel in Aussicht, der da irgendwie mitgeschrieben hat. Und wir haben ja, ein Buch geschrieben über funktionale Programmierung. Wie sehr man da jetzt ins Detail gehen muss bei so einem Podcast für steile Thesen, weiß ich
nicht. Finde ich interessant. Also sag doch mal ganz kurz.
Also versuch mal kurz zu beschreiben. Ist jeder, der so im ersten Semester mal ein bisschen Informatik gemacht hat, hat es wahrscheinlich hassen gelernt.
Wieso hassen? Also es,
ich musste irgendwann im ersten Semester haben wir in einer.
Dann erklär du das doch mal.
Oh Gott, das ist gemein. Also, scheiße, was waren gleich die Merkmale von funktionaler Programmierung? Also es war, das ist, oh fuck, jetzt hast du mich voll erwischt. Also wir mussten als erstes so eine, ich hole jetzt erstmal so ein bisschen aus, um so ein bisschen über mein mangelndes Wissen hinwegzutäuschen, und hoffe dann drauf, dass du dann doch irgendwann nochmal reingrätst und was sagst. Wir mussten, Opal hieß die, so eine Sprache, so eine rein an der TU entwickelte funktionale Programmiersprache lernen, in der man nicht anders programmieren konnte als funktional. Sie haben dann sehr stark darauf beschränkt. Und gibt es in praktisch quasi jeder modernen Sprache mittlerweile funktionale Elemente, also ja. Wie zum Beispiel diese ganzen Map- und Reduce- und Select-Mechanismen etc. pp. Also im Wesentlichen, wenn mich nicht alles täuscht, ist es so, dass innerhalb einer Funktion die Ausführung der Methoden, also der Befehle, egal sein muss. Also es gibt keine Zuweisung zu Variablen, sondern das wird quasi erst dann in dem Rückgabewert drüber geschoben.
Ja, da ist schon sehr viel fast Richtiges dabei.
Na, siehst du, das ist doch gar nicht so. Huh.
Also, ja, nee, die Idee ist dahinter, dass man halt nicht imperativ programmiert, indem man einfach globalen Status oder globalen State irgendwie verändert, sondern halt das alles in Funktionen kapselt. Das ist halt, das sind wirklich die Funktionen, die wir noch aus dem Matheunterricht kennen, ja. So dieses f von x und so weiter. Und das bedeutet halt, wenn ich so einer Funktion etwas übergebe, dann bekomme ich immer ein Ergebnis zurück. Und das ist aber unabhängig von dem, was drumherum passiert. Das klingt jetzt erstmal so ein bisschen esoterisch oder vielleicht auch ein bisschen besserwisserisch, warum man da irgendwie so eine Unterscheidung machen muss. Aber so in der heutigen Welt mit den Computern, wie wir sie haben, hat das durchaus irgendwie ziemliche Vorteile. Also wenn du sowas hast wie so eine Suchmaschine, Google oder sowas, dann möchtest du eine Aufgabe vielleicht in sehr viele kleine Aspekte zerteilen, die dann an Funktionen geben, ein Teilergebnis zurückbekommen und das dann am Schluss wieder zusammenfügen, ohne dass das alles in einem globalen Kontext, wo dann von Seiten auch noch irgendwie Sachen geändert werden können, laufen muss.
Du meinst, du kannst damit ganz doll parallelisieren?
Zum Beispiel. Dafür hat sich das dann herausgestellt, dass es eine gute Sache ist, nochmal auf dieses ja, Zeug, was halt wirklich andere Leute im Studium halt nervt, also weil es halt extreme theoretische Informatik ist, und das bringt mir aber nichts weiter, wenn ich irgendwie mit Java-Programmierung oder Objective-C-Programmierung Geld verdienen will und so weiter.
Wobei das ja so nicht stimmt.
Also das stimmt ja so nicht. Also ich denke auch, wenn man sich da einmal mit den Prinzipien beschäftigt hat, wird man erstens nicht dümmer und zweitens fängt man auch an, auf Programmiersprachen, die jetzt nicht rein funktional sind, anders zu blicken. Und eine Programmiersprache, die wir uns dann halt als ja, zum Darstellen ausgesucht haben, das war JavaScript. Also das ist so die beliebteste Lisp-Variante, die im Moment auf dem Markt ist. Und ist halt.
JavaScript ist ja aber nicht.
Ja, das war jetzt ein bisschen überspitzt
ausgedrückt. Was ist JavaScript nicht?
Nicht wirklich funktional.
Doch.
Sehr starke Funktionalität. Sehr stark. Also es war, also JavaScript ist ja in ein paar Tagen entwickelt worden. Und das sollte einfach so eine Skriptsprache für das HTML im Netscape-Browser sein. Und der erste Vorschlag, den der Brandon Eich da gemacht hat, war halt so ein Scheme-Interpreter, also eine Lisp-Variante. Und dann ist er zurückgepfiffen worden und wurde ihm gesagt, mach da doch irgendwie was mit hier, ne, mit geschweiften Klammern. Und
ich kenne die Geschichte nicht, wollte jetzt wortfallen, geschweifte Klammern sagen, jetzt sagst du wirklich geschweifte Klammern.
Okay. Und geschweiften Klammern. Und mach's doch ein bisschen mehr so, dass die Leute denken, es
könnte Java sein.
Es könnte Java sein oder wenigstens C oder sowas. Genau. Aber es hat irgendwie echt einen.
Stimmt, damals war Java total hip.
Ne? Genau. Und deswegen ist halt auch, es hieß ursprünglich LiveScript. Und ist dann in JavaScript umbenannt worden.
Aus Marketinggründen.
Tatsächlich. Okay, ja. Das ist halt eine funktionale Programmiersprache oder eine, die funktionales Programmieren sehr, sehr leicht macht. Im Gegensatz zu anderen Sachen, auch wenn die Leute heutzutage alles Mögliche mit JavaScript machen. Damit.
Man kann ja sogar objektorientiert kind of damit programmieren mittlerweile.
Kind of, wobei diese Prototypen.
Das ist eine sehr, sehr eigene objektorientierte Programmierung.
Die prototypenbasierte Vererbung, die es da gibt, ist halt schon anders als das, was Leute sonst unter Objekten.
Aber irgendwie auch ganz geil.
Aber es ist funktionale Programmierung, also es ist nicht nur für Parallelisierung, sondern wofür es halt so dieses, man kapselt etwas in einer Methode und man weiß halt sehr genau.
Funktion.
Was? In einer Funktion, genau. Ja, ja, Methode, Funktion. Und weiß dann sehr exakt, ich gebe das macht's testbar, das macht's, also sozusagen, ich weiß, wenn ich das reingebe, muss das rauskommen, und wenn das nicht mehr rauskommt, dann ist meine Funktion offensichtlich kaputt. Genau. Und also wenn ich dann, was das Refactoring sehr einfach macht, nämlich wenn ich die irgendwie umbauen möchte oder sowas, dann brauche ich einfach nur meinen Test laufen zu lassen und sehe ich, wenn alles grün ist, habe ich wohl richtig gemacht, wenn irgendwas rot ist, dann war es wohl noch nicht ganz so erfolgreich. Wenn ich Fehler finden muss, ist es auch praktisch, weil ich weiß halt, also so in diesen klassischen Programmieren, also ganz früher, wo alles jederzeit beeinflussen konnte auch alles jederzeit kaputt machen. Mhm. Und das hast du bei.
Aber jetzt helf mir mal ganz kurz, warum ich das gedacht habe, warum es nicht das ist. Und zwar beispielsweise durch solche Sachen. Ich dachte, funktionale Programmiersprachen sind auch deswegen dadurch geprägt, dass beispielsweise solche Sachen wie Vorschleifen oder Wildschleifen halt alles durch Rekursion gelöst wird.
Ja, stimmt auch. Genau.
Aber das gibt's ja bei For und While und ganzen Quatsch gibt's doch auch alles bei.
Das gibt's bei JavaScript, genau. Also das ist.
Aber es gibt auch das ganze andere Zeug.
Ja. Na gut. Ein anderer wichtiger Punkt ist halt, und da kommen wir dann auch schon nach nur wenigen Minuten Anführung zum Titel des Buches, ist, dass Funktionen in funktionalen Programmiersprachen sogenannte First Class Citizens sind, also wirklich Bürger erster Klasse. Richtig Privilegienschweine rumgereicht werden können, wie sonst nur Variablen inhalten. Das heißt, du kannst zum Beispiel eine anonyme Funktion machen, also eine die Funktion, die.
Ach, das ist eine Eigenschaft von funktionalen Programmiersprachen, genau. Wusste ich gar nicht.
Ja.
Das verstehe ich jetzt gerade nicht, aber gut. Ja.
Na, du hast eine Funktion, die hat.
Das ist in JavaScript ganz heftig.
Und du schmeißt die auf etwas rauf. Also du könntest zum Beispiel sagen, ich habe hier ein Array. Und ich baue eine Funktion, die einerseits das Array nimmt und andererseits eine Funktion, um durch dieses Array durchzugehen.
Mhm.
Das wäre so eine Map-Funktion.
Also kannst du zum Beispiel.
Oder eine Reduce-Funktion.
In JavaScript jetzt ein blödes Beispiel. Du kannst, wenn du sagst, mach ein Timeout, also in 2 Sekunden mach das. Und dann gibst du als ersten Parameter an die SetTimeout-Funktion, beziehungsweise als zweiten Parameter übergibst du in 2 Sekunden, also welchen Zeitraum. Und als ersten Parameter übergibst du eine Funktion, und das schreibst du in Function, Klammer auf.
So eine Callback-Function sozusagen.
Genau, ja, ein Callback.
Bei Callbacks wird es halt irgendwie klar, aber du kannst da viele Sachen mitmachen. Du kannst Rekursion damit machen, du kannst sowas wie Map und Reduce damit realisieren.
Und Map und Reduce ist auch momentan das große Big Data-Ding eigentlich, ne?
Auch kann man dafür auch benutzen, genau. Also wird häufig in diesem Zusammenhang genannt. Aber ist halt einfach eine schöne Art, um über irgendwie strukturierte Datenmengen rüberzugehen und denen dann noch gleich die Funktion zum Rübergehen mitzureichen. Was du halt auch machen kannst, ist, dass du halt eine Funktion, die vielleicht nur 2 Parameter hat, dann auch nochmal weiter vereinfachst. Also, dass du so eine Plus-Funktion hast und daraus dann irgendwie eine Plus-5-Funktion machst und diesen Vorgang aus einer Funktion, die nur einen Parameter übernimmt, eine neue Funktion zu bauen, die halt sozusagen in sich zwei Parameter hat und einen gekapselt hat, das nennt man Currying, nach dem Mathematiker Haskell B. Curry. Der das
hat auch die Haskell-Sprache benannt.
Genau.
Okay.
Genau. Und Haskell B. Curry ist halt so, der hat grundlegende logische und mathematische Sachen da für funktionales Programmieren irgendwie rausgefunden, obwohl er halt irgendwie noch zu einer Zeit gelebt hat, wo das alles irgendwie Science Fiction war oder Steampunk sozusagen. dieses Currying ist halt ja erstmal so eine ziemlich mindblowing Sache.
Ja,
so
ist es dieses, mein Mind hat es auch geblowt. Ich habe nicht verstanden, was du da jetzt gerade geredet hast.
Ich könnte noch länger drüber reden, aber vielleicht führt das jetzt echt zu weit.
Ja,
aber nehmen wir das einfach mal hin.
Ich glaube, ich muss mal das Buch lesen.
Es gibt
ja,
so
stimmt,
etwas,
stimmt eigentlich.
Es gibt so etwas, das nennt sich Curryfizierung, okay?
Okay.
Ja. Und Curry fanden wir irgendwie eine tolle Sache. Und dann fiel uns halt auch, glaube ich, auf, es gibt noch andere Sachen, die toll sind und Curry heißen, sodass wir in jedem Kapitel dann halt auch noch ein Gericht drin haben.
Und was ist das Bild, was ihr vorne drauf habt? Ein Curry?
Ein Fleckenlinsang. Das ist ein...
muss ja immer ein Tier sein.
Ein indisches, katzenähnliches Wesen.
Hm. Ich dachte dann irgendwas, was mit Curry zu tun hat, wäre naheliegend gewesen.
Das ist ein indisches Tierchen.
Ach so, okay. Das ist der nahe.
Genau.
Und da ihr macht dann immer auch Curry-Rezepte mit rein.
Genau. Oder auch Analogien. Also zum Beispiel halt dieses MapReduce-Kapitel fängt halt irgendwie an, dass wir erstmal über Gemüsearten reden und über die Geschichte der Aubergine, wie sie halt irgendwie zu uns gekommen ist. Also das Wort Aubergine kommt halt aus dem Französischen. Aber wir wissen halt irgendwie das Wort das französische Wort kommt aus dem Katalanischen, das aus dem Arabischen, das aus dem Persischen und das kann man wieder auf Sanskrit irgendwie zurückführen. So, du kannst also den ganzen Reisekreislauf dieser Pflanze halt irgendwie im Namen irgendwie sehen und es ist halt irgendwie eine sehr, sehr wichtige, sehr wichtiges Gemüse in Indien, also so wichtig. Also es ist einer der größten Auberginenanbaugebiete der Welt und so wichtig, dass Monsanto da vor einiger Zeit richtig in die Nesseln oder in die Auberginen gepackt hat, als er da halt eine standardisierte Aubergine auf den Markt bringen wollte und da ein unheimlicher Aufschrei in der Bauernschaft gekommen ist, weil die gesagt haben, hier, wir möchten alle die Vielfalt unserer Auberginen möchten wir halt unbedingt erhalten haben. Wir wollen irgendwie keine standardisierten Gen-Auberginen haben und das kann man halt sozusagen als Unterschied zwischen objektorientierter und funktionaler Programmierung sehen. Also in der indischen Küche hast du halt irgendwie diese tausenden Varianten von Auberginen, von winzig bis riesig in grün, riesig in violett und so weiter. So hast du halt für jedes Gericht eine eigene Funktion, während du bei der standardisierten, objektifizierten, abgeleiteten
Monsanto.
Genetisch vererbten Monsanto-Aubergine.
Also Objektorientierung ist sozusagen die... So, naja, ich weiß nicht, ob ich ganz so weit gehen würde.
Ja.
Aber das ist eine schöne Geschichte, weil ein Freund von mir bezeichnet regelmäßig die Aubergine als gottesegalstes Gemüse. Beim nächsten Mal werde ich ihm das vorhalten, dass er ja quasi ein Monsanto für Water ist.
Also Auberginen sind irgendwie wirklich serious business, vor allen Dingen in der indischen Küche. Also es gab da richtige Aufstände.
Okay, krass.
Ja. Dabei schmecken die doch noch gar nichts.
Das sagt er ja auch immer.
Als Curry schmecken die köstlich, ganz hervorragend. Also so ein bisschen mit Kokosmilch und halt irgendwie Garam Masala und Chili und so. Also ich kann mir echt nichts Besseres vorstellen.
Na gut.
Also später geht es dann auch weiter, also, wo wir dann halt irgendwie
das
sagen.
Das Buch muss ich tatsächlich lesen, glaube ich. Also.
So andere Curry-Rezepte. Ist denn noch Lamm da? Also wo es dann um Lammcurry gibt.
Lambda.
Genau, und dann kann man da auch nahtlos zum
Aber leider nicht übersetzbar, das
Lambda-Kalkül weitergehen.
Und ja, so. Okay.
Das
klingt gut.
Lambda. Also es ist kein veganes oder vegetarisches Buch.
Nee, obwohl wir da mehrmals darauf hinweisen, dass halt irgendwie ohne Ideologie oder sonst was halt die meisten, also das, was wir halt in Deutschland in indischen Restaurants essen, das ist halt nicht unbedingt das, was in Indien gegessen hat, weil irgendwie 95% oder mehr der indischen Menschen einfach vegetarisch leben und nicht unbedingt aus religiösen oder ethischen Gründen.
Sondern aus rein praktischen.
Aus Kostengründen, ja.
Ja, aber ich meine auch, dass die Kuh dort heilig ist, ist jetzt vielleicht auch noch ein Issue dabei, oder?
Genau, ja, gut, also für Hindus ist halt die Kuh heilig. Die Moslems essen kein Schweinefleisch und so weiter. Das heißt, schränkt halt in Restaurants dann auch so ein bisschen die Auswahl ein. Ja,
ja. Ja, das stimmt, ja. Gut, sind wir jetzt endlich mal durch mit deinem Leben?
Nee.
Nein.
Aber machen wir mal andere Themen.
Nee, ach, wir wollten noch eine Sache. Du arbeitest ja bei Wikimedia.
Ja.
Und dort bist du seit längerem an einem Projekt betraut, das auch mit offenen Daten zu tun hat, und zwar eben Wiki Open Data.
Da waren schon viele richtige Stichworte. Also ich arbeite bei Wikimedia Deutschland. Also das ist diese Organisation, die unter anderem die Wikipedia fördert. Und ich habe
aber nicht die Wikipedia schreibt, das verwechseln Leute gerne.
Genau. Auch nicht rechtlich dafür irgendwie verantwortlich.
Ich schreibe die Wikipedia.
Michi ist rechtlich dafür verantwortlich. Ja.
Also das ist meine Wikipedia.
Schreiben wir hoffentlich alle, auch wenn es schwerfällt bei einigen Debatten.
Ja.
Und da habe ich ein Jahr lang in einem Team gearbeitet und da haben wir ein Softwareprojekt aufgebaut, das sich Wikidata nennt. Da arbeite ich mittlerweile nicht mehr dran, aber bin immer noch so bei Wikimedia Deutschland.
Ja. Genau. Wikidata gibt es aber noch als Projekt, oder?
Ja, okay. Das gibt's noch. Das ist das erste neue Ding, ich glaube seit 6 Jahren, was da in diesem MediaWiki-Umfeld entstanden ist. Und das ist einfach ein großes Repository für strukturierte Daten. Mhm. Also man muss sich das so vorstellen, in der Wikipedia gibt es ganz viele Daten, die nicht unbedingt zugreifbar sind. Also da steht halt drin, wer der Bürgermeister von der Stadt ist und wann gewählt und so weiter. Aber das steht
irgendwo im Text.
Das steht irgendwo im Text und ist nicht unbedingt zugreifbar. Und wenn ich so eine Abfrage haben möchte, wie was irgendwann dann mal durch Wikidata möglich ist, ist, gib mir die 10 größten Städte der Welt, die einen weiblichen Bürgermeister haben, dann komme ich bei Wikipedia schnell an meine Grenzen, weil das ist einfach nicht durchsuchbar, nicht verknüpfbar, nicht abfragbar.
Vor allem soll das eine zentrale Datenhaltung sein, die dann halt auch über die verschiedenen Sprachgrenzen hinweg sozusagen genau die Basis bildet.
Aber das ist ja das, was früher mal so eine Zeit lang als Semantic Web rumlief. Also dieses,
es gibt auch ein Projekt namens Semantic Media Wiki,
ja.
Wo in der Seite dann halt auch Dinge semantisch ausgezeichnet werden können. Wikidata soll ein bisschen darüber hinausgehen, also es soll einfach eine große allwissende Datenhalde sein, wo du alles reinpackst. Angefangen hat es damit dann mit der Information, wie heißt diese Seite in anderen Sprachen. Also das funktioniert jetzt mittlerweile komplett über Wikidata, dass wenn du eine Wikipedia-Seite aufrufst, dann hast du am Rand dann halt die ganzen anderen Sprachen, wie das dann heißt. Und das wird komplett in
Wikidata. Eines der wichtigsten Funktionen. Also ich klicke da immer dann auf Englisch, wenn ich nicht zufrieden bin. Und das ist sehr häufig der Fall.
Genau. Also darf ich eigentlich nicht sagen, weil, ne, aber es geht mir ganz genauso. Also wenn ich in der depublizierten Wikipedia.de, Wikipedia.org nicht fündig werde, dann gehe ich halt zur Enhanced Wikipedia, EN.
Das ist gut. Die Publizierte und die Enhanced.
Ja, okay.
Genau.
Ja, okay, gut.
Und dann ist dann ein einfacher Link dafür da.
Und natürlich gibt es dann halt Konzepte, die halt einfach nicht aufeinander mappen. Das wissen wir halt auch. Also, was weiß ich, es gibt im Norwegischen gibt es kein Wort für Großvater.
Was?
Ja. Also einfach diese Beziehung gibt es nicht, weil du kannst nur sagen, der Vater der Mutter oder der Vater des Vaters.
Ah.
Aber es gibt keinen Überbegriff.
Also dafür. Eigentlich ist das so spezifischer als wir.
Genau. Ja.
Okay, genau. Krass.
Und deswegen sind nicht alle Beziehungen zwischen den verschiedenen Sprachen 1:1 Beziehungen, aber das ist einfach so gering und das ist einfach so hilfreich, dass du halt sagst irgendwie, okay, dieses Konzept gibt es zumindest in so und so vielen anderen Sprachen, dass wir da eine Verknüpfung machen wollen. Deswegen läuft das dann halt über Wikidata. Was jetzt halt anfängt, ist, dass dann auch mehr Properties da eingetragen werden können. Zeit ist jetzt als Datentyp drin, dass du halt irgendwie sagen kannst, von dann bis dann, Beziehungen und so weiter. Das haben Leute so ganz krasse Graphenvisualisierungen schon gemacht, wo du dann halt Johann Sebastian Bach reinwirfst und dann Zupp baut sich halt so ein Graf auf. Alle,
was ist zu seinen Lebzeiten passiert?
Nee, alle Verwandtschaftsgrade und so weiter, ach weil so, das natürlich alles untereinander verknüpft ist und so.
Ah, okay, cool.
Und es gibt ein Projekt namens Viri, wo man halt reinspricht und dann sagt man halt Johann Sebastian Bach und aus Wikidata holt sich Viri, keine Ahnung, also sagt
woher er, könnte dieser Name kommen?
Woher könnte dieser Name? Also es ist
mit
halt
der man sprechen
wie Wiki
kann.
Mit R.
Wusstest du, dass wenn du sagst, wenn du Siri anmachst und sagst, okay Glas, dass er dann sagt, so ich glaube, du bist zum falschen Assistenten.
Ich habe gehört, dass sie da irgendwie was eingebaut haben. Yeah. Bei mir seit der iOS 7 Beta funktioniert Siri nur noch sporadisch.
Okay.
Leider.
Ja, also, ja. Genau, also Viri wird dann halt auch, ist halt so ein
wie kommst du auf Siri?
Ich weiß gar nicht, war so eine komische Assoziation.
Okay, gerade. Der Michael hat immer die komischen Assoziationen, also Siri und Ahoi Brause, alles so Sachen, wo ich irgendwie im Leben nicht drauf kommen würde.
Ja.
Ja, genau, also das wird alles irgendwie noch viel, viel schöner werden, weil wir dann halt irgendwie Daten nicht nur in Form von Aufsätzen und sonstigen Texten haben, sondern auch wirklich miteinander semantisch verknüpft in einer zugreifbaren Art und Weise. Und im Endeffekt wird das, glaube ich, das Internet ganz schön bereichern und besser machen.
Ja, das ist schön. Ich habe da mit einem Freund einen langen Streit gehabt, der damals, als das noch Semantic Web hieß, so das total geschätzt hat. Und ich damals fand ich den Ansatz zumindest dieses, man muss da einfach nur alles nochmal semantisch mit Text belegen, die dann hinreichend stimmen und so. Erstens, dass ich nicht geglaubt habe, dass die Leute das wirklich hinreichend oft machen. Okay, bei der Wikipedia kann das vielleicht tatsächlich passieren. Und zweitens, ich war da mal in so einem Vortrag drin, das war ja bei Semantic Web, war das ja noch so, dass es gab noch so eine Abfrage, Sprache, so eine SQL-Dialekt, ich weiß nicht mehr, wie hieß der?
Sparkle.
Sparkle, genau. Sparkle, und damit konnte man auch so in Semantic Web so Abfragen machen, wie mit einer SQL-Datenbank. Aber auch mit dem, und dann habe ich gefragt, wie komplex ist denn so eine Suchanfrage, die mir jetzt mal hier eben 50 Großrechner lahmlegt? Und dann, naja, so komplex ist das schon nicht. Also so eine Denial-of-Service-Anfrage ist dann nur noch eine Frage des geschickten, der geschickten Anfrage, und dann hast du einmal das gesamte Netz lahmgelegt.
Und ich fand ehrlich gesagt, also ich hab selber nie an Semantic Web auch geglaubt, also genau aus denselben Gründen, aber ich finde, das ist schon noch ein ganz anderer Ansatz. Also ich würde schon noch sagen, dass das da geht's ja nicht.
Das geht in eine ähnliche Richtung, oder?
Von dem, was es machen soll.
Und es gibt auch,
aber nicht von dem, wie es gemacht wird.
Es gibt auch zumindest in der Planung und auch mittlerweile jetzt praktisch, gibt's schon ganz schön viel Zeug, was dann so eingebaut wird, was halt ist aus dieser Semantic Web Religionsgemeinschaft kommt, also RDF Triple und
ja.
Sparkle Backend und so weiter. Und wir bauen das halt auch gerne ein oder lassen das Leute in irgendwelchen Seminararbeiten an der Uni, weil das ist ja irgendwie so, dass der Raum, wo Semantic Web noch überlebt, dann gerne mal einbauen.
Der Schutzbereich,
aber wir versuchen uns halt, oder die Entwickler versuchen sich halt irgendwie von den Anhängern dieser Religionsgemeinschaft ein bisschen fernzuhalten, weil da wird man leicht wahnsinnig und irgendwann glaubt man dann, dass tatsächlich gar keine Flugzeuge ins World Trade Center geflogen sind, weil sie waren ja nicht semantisch getaggt und so weiter.
So auf der Ebene. Okay.
Nee, das ist eine Variante der Truther, die ich noch nicht
will. Wenn es nicht getaggt war.
Wo wir gerade dabei sind.
Tag or didn't happen.
Auf der Freiheitsstadt
Richtig, genau. Ihr wart da und ihr hattet total viel Spaß. Also ihr seid alle begeistert, beide begeistert.
Also ich hatte tatsächlich meinen Spaß. Das war also ich fand's okay. Also ich bin mit meiner Frau da schön Arm in Arm lang spaziert und bin mitgelaufen und haben ein paar Freunde getroffen und ein paar Bekannte und auch Freunde, also so auch Freunde, die man da jetzt vielleicht nicht so direkt erwartet hätte und so. Das war schon alles nett.
Ja, du hast halt, also ich hätte mich zwischenzeitlich auch wieder beruhigen lassen von Leitmedium, der getwittert hatte, am Ende haben wir doch einfach einen schönen Spaziergang gemacht, ja?
Ja.
Zusammen. Und dann dachte ich auch erstmal so wieder, das war halt so nach der Freizeitangst, dachte ich auch erstmal wieder, ja, warum regst du dich eigentlich so auf? Scheiß drauf, wir haben einen schönen Spaziergang gehabt in der Sonne.
Erzähl doch erstmal, warum du dich überhaupt aufregst.
Genau, ich wollte dich fragen erstmal, warst du überhaupt bei der Auftaktkundgebung?
Nee, war ich nicht. Vielleicht war das auch ein großer Vorteil.
Das ist wahrscheinlich der entscheidende Vorteil. Weil das war so ein Brainfuck, was man sich dort anhören musste, und zwar nicht nur von Padaloon, aber ganz in erster Linie von Padaloon. Und zwar gar nicht mal nur dieser beknackte Anti-Amerikanismus und den er sowieso drauf hat, sondern auch wirklich einfach dieser Bullshit, den er geredet hat. Das war so unfassbarer Bullshit einfach. Also,
warte mal ein konkretes Beispiel.
Also, ich meine, das hat jetzt gar nichts mit der Sache an sich zu tun, aber beispielsweise sagt er dann tatsächlich ins Mikrofon solche Sachen wie so, ja, und wir hatten übrigens ganz viele Ausgaben und ich habe das jetzt auch gar nicht mehr im Blick gehabt, wir haben einfach immer nur noch Geld rausgeschmissen und jetzt brauchen wir dieses Geld wieder und jetzt geben wir hier Eimer rum, da könnt ihr dann das Geld reinschmeißen und das kann auch alles unbeobachtet sein, weil wir vertrauen uns ja alle und wir sind irgendwie...
Oh, wo ist mein Eimerchen?
Also diese offensiv zur Schau gestellte Verantwortungslosigkeit wir haben einfach irgendwie Geld rausgeschmissen, plus dieses Hippie-eske, wir vertrauen uns ja einfach Dings. Da habe ich mir so doll vor den Kopf geschlagen, dass es wehgetan hat.
Naja, nee, okay, aber das ist ja erstmal kein.
Naja, das ist jetzt nicht das Schlimme, ne? Das Schlimme habe ich in meinem Blog dokumentiert, wie halt.
Ja, erzähl das
nochmal. Dieses Schleimen. Also, wir kamen halt gerade auf diesen Platz zu, da ging das schon los mit irgendwie so: ja, hier, wir sind. Wir hier mit der Polizei und die Polizei sind unsere Freunde, denn wir kämpfen für die Freiheit und wir sind auch die Polizei weiß, dass es ja nur Sicherheit durch Freiheit gibt und diese Mischung aus totalem Bullshit und Vollschleimerei und also dieses. Und dann am Ende, ne, wo er dann irgendwie bei Abschlusskundgebung sagt, irgendwie so, ja, außerdem hat uns die Polizei gelobt, weil wir so Fried. Also es war so, also es ist sowas, genau, und dann auch noch irgendwie dieses, wir sind die bürgerliche Mitte, nee, bürgerlich hat er nicht gesagt, aber wir sind die Mitte der Gesellschaft, ja, wir sind nicht irgendwelche Spinner. Das war so ein Framing einfach, dem man diese ganze Veranstaltung gegeben hat, in dem ich mich extremst von Anfang an so unwohl gefühlt habe, dass ich gedacht habe, so, what the fuck, was geht hier ab? Und naja, dazu kamen dann halt diese ganzen Geschichten, diese ganze Rhetorik von Bürgerrechten und Volk und dies und jenes, also was mich halt einfach irgendwie, also das war mir wirklich unangenehm. Es war mir wirklich, wirklich unangenehm. Ich war nicht der Einzige, dem das wirklich, wirklich unangenehm war. Und das hat das Ganze schon so unangenehm gemacht, dass ich halt, glaube ich, auch schon mit so einer ganz komischen Stimmung irgendwie dann losgelaufen bin. Also und dann war natürlich dann halt irgendwie die Spinner um mich herum wirkten dann halt nochmal bedrohlicher mit ihren ganzen Truther-Scheiß und ihrem wir setzen jetzt hier mal lustig irgendwie NSA und Nazi-Regime gleich und hast du nicht gesehen?
Naja, aber die hast du, also das ist,
ja, die hast du eigentlich immer, aber ich weiß nicht, also ich habe mich extrem unwohl gefühlt auf dieser Demo einfach.
Also ich habe ja vorhin das erste Mal seit ungefähr anderthalb Jahren, ich weiß nicht wie lange, mal ein kurzes Blogposting wirklich kurz auf meinem Blog gepackt, so von wegen, sorry, also das, also so dieses, eine Demo ist halt, dass sich Leute zu einem Thema versammeln und, es macht gerade eine Demo aus, dass sie unterschiedliche Meinungen haben. Also dass es eine breite gesellschaftliche Varianz an Menschen da ist, auch mit unterschiedlichsten Meinungen, die also sich aber.
Macht auf jeden Fall eine Großdemo aus.
Das ja, also ich finde, man kann durchaus eine Demonstration lässt sich schwerer diskutieren, wenn sie so auf vielen verschiedenen Meinungen basiert. Also wenn sich so nur eine Richtung getroffen hat und die sagt so, hier sind mal 100 Leute, die alle im Wesentlichen eine homogene Gruppe sind und die jetzt hier alle fröhlich demonstriert haben, naja, okay, das ist halt so eine Randgruppe, bla bla bla. Und ich kann mir auch vorstellen, dass daher so eine Begriffe wie wir sind die Mitte der Gesellschaft kommen, jetzt wo du es sagst, nicht als wir sind hier nicht die Spinner vom Rand, aber so nehmt uns ernst, weil es geht halt einmal quer durch die Gesellschaft durch und in dem Rahmen finde ich das dann auch.
Also das hat mich auch wirklich nochmal richtig irgendwie im Nachhinein wirklich, wirklich geärgert, als ich dann halt gelesen habe bei Golem, dass irgendwie Padelun halt mit der Polizei tatsächlich einen Deal ausgemacht hat, dass die Polizei ihre Teilnehmerzahlen nicht veröffentlicht. Ich weiß nicht, inwiefern die Polizei dazu angehalten ist, das zu tun, aber auf jeden Fall haben sie es aus eigenen Angaben halt aufgrund mit Absprache mit dem Veranstalter nicht getan und Paddeloon dann mit dieser völlig absurden, aber sowas völlig absurden Zahl von 20.000 an die Öffentlichkeit gegangen ist, ja, die einfach für jeden absolut far out war, ja, also das war einfach nur pathologische Lüge und ich fühlte mich einfach verarscht auch einfach, dann auch im Nachhinein, wo ich dann dachte so, dieser Typ, dieser völlig freidrehende Typ dort am Mikrofon, der die ganze Zeit nur Bullshit redet und das Ganze so in einem ekelhaften Zusammenhang framed und dann das Ganze und dann halt irgendwie so dreist drum lügt und das auch noch mit einem Deal der Polizei alles legitimiert, dass die ihm da nicht dazwischen grätschen. Ich weiß nicht, also es war mir extrem unsympathisch.
Alter. Ich muss mal ganz kurz, wir bitten einen Shownotes-Schreiber in die Shownotes, pet.shownotes.es/doc/wir-müssen-reden-70. Einen Shownotes-Schreiber bitte in die Shownotes. Antonionunta möchte jetzt gerne essen.
Och, Dominik.
Okay. Der hat das jetzt alles mitgeschrieben.
So der oder die?
Stenografisch?
Offensichtlich. Also ich hoffe mal. Wir können ja mal gucken. Können ja mal auf den Link klicken.
Das wäre total super.
Also
wir haben jetzt auch schon so viele Sachen erzählt.
Wir haben echt viele Sachen erzählt. Ja. Gerade du hast so viele Sachen erzählt. Oh ja, hier sieht es ganz gut aus. Sieht ganz okay aus. Sehr schön, sehr schön. Weitermachen, mehr machen, Leute.
Danke. Gerne.
Danke. Ja, okay. Ist natürlich jetzt doof, dass ich diese Rede nicht gehört habe.
Reden, das waren mehrere.
Oder die
waren eine unerträglicher als die andere.
Also, aber ehrlich gesagt...
Die Rede von Anne Roth?
Nee, die war ja erst im Abschluss... Die habe ich leider nicht mehr richtig mitgekriegt. Ich bin... Also als Paddeloon bei der Abschlusskundgebung das Mikrofon ergriffen hat, habe ich nochmal die ersten paar Worte gehört und wusste, ich muss hier weg. Und dann kam allerdings Anne und ich habe noch die ersten Worte von Anne gehört, aber da hatte ich schon meinen Gehentschluss gehört, weil Anne ist eigentlich super und ich lasse auch nichts auf sie kommen, aber ich musste da einfach weg.
Also sie hat sich auch heute auf Twitter beschwert, also alle sagten irgendwie ja, bla bla und der Verdienst von Chelsea Manning ist gar nicht gewürdigt worden, der Name wurde kein einziges Mal genannt und dann meinte sie ja, vielleicht war ich einfach auch in einer anderen Demo, weil ich habe das ja schon...
Ja, sie war halt auf der Abschlusskundgebung und ich muss ganz ehrlich sagen, die war auch sehr, sehr dünn besiedelt, weil, und das habe ich auch von vielen gehört, die waren einfach, die hatten keinen Bock mehr, sich den Scheiß anzuhören, weil sie halt von der Auftaktkundgebung so genervt waren. Also das war einfach...
Und das ist sicherlich kein Problem deiner Filterbubble.
Also es kann natürlich sein, dass es meiner Filterbubble so ankam, aber ich habe wirklich auch gesehen, dass auf dem Platz, wo sich dann versammelt hat, waren das deutlich weniger als bei der Auftaktkundgebung, als das da losging.
Also das kann, also ich bin auch vorher gegangen, ein Stück weit tatsächlich,
du hast genau richtig gemacht. Du bist nach der Auftaktkundgebung
kurz blicken lassen und dann wieder abhauen.
Genau, einmal mitlaufen, wieder weg.
So. Also ich bin ein Stück weit, weil ich tatsächlich, weil ich gehört habe, dass es im Vorfeld relativ schwach war, ein Stück weit, weil ich auch in den letzten Jahren jetzt durchaus, also gelangweilt, was war das Beste, was ich von irgendeiner Rede war in den letzten Jahren. Also es ist und ein Stück weit auch, weil dieser, ehrlich gesagt, das war ja da auf der Karl-Marx-Allee und die ist ja an der Stelle sehr, sehr breit und das ist halt ein riesengroßer Platz und hat die Sonne drauf geknallt und ich habe ja nun, was hier Haare angeht, bin ich am Hinten ein bisschen dünne und da brennt dann gern mal die Sonne so ein bisschen drauf und ich hatte keinen Hut dabei und ich wollte an diesem möglicherweise letzten schönen Tag des Sommers nicht da irgendwie auf einem Platz rumbraten und bin dann darum gegangen. Also es war so eine, dein Punkt spielt definitiv auch mit rein, aber es war nur einer von vielen Punkten. Wollte ich damit gesagt haben. Also es
tut mir auch leid, ich hätte mir gerne die Rede von Anne angehört, vielleicht hätte sie mich auch ein bisschen versöhnt, aber ich war dann auch irgendwie ein bisschen kaputt und ich hatte echt keinen Bock mehr auf diesen Bullshit.
Du hast
mal ganz ketzerisch gefragt, ist dir das vorher nie aufgefallen, dass man dafür so eine inhaltsleere Freiheit, die irgendwie überhaupt nicht aufgefüllt wird mit irgendwie, welche Position habe ich eigentlich, wer soll eigentlich frei sein und so, dass man da die ganzen Jahre auf die Straße gegangen ist und dass das jetzt einfach knallt?
Ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich, dass ich da dieses Jahr empfindlicher darauf reagiert habe. Also natürlich sind mir schon immer Spinner aufgefallen, ja, auf der Freiheitsstadtangst, okay. Die gab es immer. Und natürlich waren die Reden, die waren auch immer sehr durchwachsen. Ich habe mir auch immer nur sehr, sehr partiell welche angehört. Hatte eigentlich, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht ich, ich ich war nicht so empfindlich, glaube ich. Also ich habe halt tatsächlich mir dann halt nur so von den Leuten, die ich wirklich mochte, mir dann die Reden angehört und den Rest dann halt so sein gelassen. Und ich kann gut sein, also das will ich auch überhaupt nicht bestreiten, dass es auch an mir liegt, dass ich da irgendwie anders drauf bin jetzt mittlerweile oder
also
so.
Diese Netzbewegung oder Netzgemeinde, wie einige dann sagen, also ich mag ja Netzbewegung immer noch besser, Netzgemeinde klingt so irgendwie halt irgendwie echt wie so eine Religionsgemeinschaft oder wie so ein Kuhkaff oder so.
Auf jeden Fall ein bisschen festgesessen.
Ja, genau. Also wenn das eine Religionsgemeinschaft ist, dann würde ich sagen, das ist auf jeden Fall die Netzgemeinde evangelisch, so mit dieser Arbeitsethik und sowas. Also da ist ja nicht irgendwie viel, also man muss ja irgendwie was machen und sich beweisen und sowas alles. Dann wird vielleicht alles gut, aber es ist doch schon ein bisschen depressiv, so im Grundansatz. Also ja, also anyway.
Also ich muss noch mal kurz sagen, ich habe mich ehrlich gesagt, als ich deinen Artikel gelesen habe, habe ich das noch irgendwie so weggeschluckt. Ich fand, du hast dich ja ein bisschen, hast ja nochmal ein Posting hinterher geschrieben, wo du dich ja über die Kommentare so ein bisschen beschwert hast. Ich fand die Kommentare unter dem ersten Posting, zumindest die du freigegeben hast, die fand ich größtenteils ziemlich konstruktiv und
fanden ziemlich viele ziemlich anders. Ich wurde sehr, sehr bestärkt darin, die Kommentare
zu. Ja, das habe ich das, mir ging's, ich habe mir da einige von durchgelesen hier. Ich habe auch einige, Soul irgendwie hieß er, ich weiß nicht mehr, wo ich sage, ja, guter Kommentar, also es waren echt, und es war die Mehrheit der Artikel, Kommentare, die ich gut fand. Da waren vielleicht ein, zwei dabei, die jetzt aber so richtig aus der Reihe getanzt ist davon, glaube ich, fand ich zumindest keiner. Und was mich dann eigentlich zu diesem Artikel gebracht hat, war dann also erstmal gab es ja im Vorfeld schon diese ganze merkwürdige Diskussion mit, oh Gott, wenn die von der Zuse-Crew dabei sind, dann gehen wir aber nicht mehr hin und jeder durfte nicht hin, weil irgendjemand anders schon da war und alle waren aber doch bei den Piraten und oh Gott, also das hat mich so ein bisschen gestört. Und dann habe ich von Map halt einen Artikel gelesen, der noch eingeschrieben hat, der sich auch so ein bisschen so da, also der irgendwie im feministischen Blog quasi mit demonstriert ist und sich darüber ein bisschen oder beschwert hat, dass da irgendwie ja auch alles nicht so gut war und dass irgendjemand da war, der ein bisschen merkwürdig diskutiert hat und so. Und das war dann der das eigentlich so ein bisschen für mich dazu gebracht hat, also ihr geht da auf eine Veranstaltung, die sich du machst das ja auch so ein bisschen so dieses Themenkapern und diese Angewohnheit haben viele. Also wir haben ja noch blöde Sprüche drüber gemacht. Ich habe ja noch irgendwie gesagt von wegen, ja, ich kann das ja, wenn irgendjemand so transparente so, wir sind hier alle dafür, dass sofort die Anarchie eingeführt wird. Nein, sind wir nicht alle dafür. Du bist dafür und du hast einfach probierst jetzt hier gerade diese Demonstration ein bisschen für dich zu vereinnahmen. Du hast dieses mehr Daten für alle, was definitiv auch ist, was wofür dich einige auf dieser Demonstration gerne gesteinigt hätten und gesagt haben, mit dem gehe ich nicht demonstrieren. Also es ist ja schon, sind ja sehr, sehr viele Leute, die probieren dem Ganzen so du jetzt vielleicht noch auf so eine trollige, ironische Art, andere, glaube ich, nehmen das viel, viel ernster, so dieses wir glauben, dass
jetzt... Ich will meine Tochter sehen, irgendwie dieser Maskotyp.
Stimmt, das war noch irgendwie
meins hatte wenigstens einen thematischen Bezug.
Ja, also ich habe davon nur gehört, von diesem ich will meine Tochter sehen, Transparent. Diana hat das irgendwie vorgelesen. Und ich habe es gar nicht mehr gesehen und sie so, was? Wer bist du?
Im Grunde genommen will er auch mehr Daten.
Im Grunde genommen will er auch mehr Daten, genau. Visuelle Daten, nein. Ja, also es ist, also dass da viele Irre dabei sind, also ungenommen, aber es ist, wenn es mehr Leute werden sollen, dann werden es auch mehr Irre werden. Also das ist fast automatisch gegeben.
Das
ist
das Problem. Es waren ja nicht viele, es waren trotzdem viele Irre.
Du meinst, der Block der FDP wird doch viel größer.
Ja, und das finde ich, die FDP und die Linke sind brav nebeneinander hergelaufen. Ich meine, viel weiter auseinander können Leute eigentlich nicht sein als linke Mitglieder und FDP-Mitglieder und trotzdem sind sie auf derselben Demo brav nebeneinander hergelaufen. Das ist doch ein Zeichen.
Das ist doch. Und das Ding ist halt, dass die FDP eigentlich, glaube ich, seit Anfang an dabei ist. Also zumindest kann ich mich an keine Freiheit statt Angst-Demo erinnern, wo nicht auch irgendwie FDP-Leute mitgelaufen sind. Deswegen wundert mich das halt so, dass du auf einmal merkst, hey, es gibt irgendwie...
Apropos, Paddelun saß doch auch für die FDP bei der digitalen...
Ja,
Experte. Aber da hatte Linus Neumann vor 2 Jahren einen wundervollen Blogpost im Nachhinein der FSA, also mit so irgendwie Entwarnung, es waren doch keine schwedischen Neonazis.
Das sah, also dieses Foto, was er da gemacht hatte, das sah aber auch extrem, das hätte man wirklich für schwedische Neonazis
gemacht. Doch keine schwedischen Neonazis, es waren nur die FDP. Nee, genau, was das waren Aktionäre einer Firma namens FDP.
Genau. Ja, das war auch so mit schwarzen Handschuhen und so.
Ja, das heißt, also seit Jahren gehen wir als Netzgemeinde TM mit diesen Brüderle-Truthern zusammen halt auf die Straße und jetzt fällt dir auf einmal auf, dass es halt irgendwie
Ich habe mich an der FDP nicht gestört.
Ja, aber
ich habe die FDP angeguckt, ich habe die FDP ausgelacht und ich habe die FDP für gut befunden, weil ich sie einfach amüsant fand, wie sie da irgendwie total versprengt einzeln mit ihren Leuthäuser Schnarriberger Plakaten da irgendwie herumgesprungen sind und total deplatziert wirkten.
Aber
sie haben mir ein bisschen leid getan, ich habe mich ein bisschen über sie lustig gemacht. Sie haben nicht gestört. Definitiv nicht. Das war nicht das Problem.
Aber sie sind nicht politisch mit dir auf einer Linie, oder?
Nee, das ist ja genau die Missinterpretation. Es geht doch gar nicht darum, dass jetzt alle mit mir auch politisch auf einer Linie sein müssen. So, es geht doch eher darum, dass halt irgendwie dass irgendwie so Mindeststandards sind. Also weißt du, wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, ein neoliberaler Hanswurst bist, dann ist das halt irgendwie eine Haltung, die ich irgendwie nicht teile, aber die ich irgendwie so stehen lassen kann. Aber wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, wenn du halt irgendwie sagst, irgendwie fuck America oder irgendwie 9/11 war ein Inside-Job oder NSA, Stasi, Gestapo Gleichsetzung so, ja, also sorry, dann ist das nicht mehr politisch opportun, dann ist das etwas mit dem wo ich halt wirklich sagen würde, nee, mit dem will ich tatsächlich nicht auf einer Demo rumlaufen.
Aber es sind doch, aber also ich meine, das ist nun mal die amerikanische, in erster Linie ein Projekt, das von der amerikanischen Regierung vorangetrieben wird und von den amerikanischen Geheimdiensten. Das ist doch nun mal einfach ein Fakt. Also gegen wen soll man sich denn wenden, wenn man sich nicht gegen die amerikanische Regierung wenden darf? Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, es ging in erster Linie gegen die amerikanische Regierung und nicht gegen die amerikanische Bevölkerung oder dergleichen mehr.
Es ist schwer daran, die amerikanische Regierung zu sagen, anstatt die Amerikaner.
Wen meine ich denn, wenn ich von die Amerikaner spreche? Meine ich dann die Bevölkerung oder meine ich die Regierung?
Naja, es ist halt, man begibt sich auf verdammt dünnes Eis und das war ja nicht das Einzige. Also wenn ich das richtig gelesen habe, wurde dann halt auch noch eine Führungsrolle Deutschlands irgendwie eingefordert und sowas. Das ist ja,
also den Teil nicht eine Führungsrolle, aber halt so dieses, es wird Zeit, dass wir mit den Amerikanern auf Augenhöhe diskutieren und so. Wir sind nicht die Vasallen des Amerikaners und wir sind nicht irgendwie. Also das war so wirklich so eine Rhetorik, wo ich echt sagte so.
Also das ist. Aber auch da muss ich sagen, also ich meine, im Augenblick verhandelt unsere Regierung nicht auf Augenhöhe mit der amerikanischen Regierung und die EU verhandelt auch nicht auf Augenhöhe mit der amerikanischen Regierung. Obwohl sie das Recht dazu hätte und eigentlich, wie ich finde, auch die Pflicht dazu hätte.
Hat sie, welches Recht hat sie dazu? Ich verstehe das nicht.
Naja, es ist einfach, dass die NSA schnüffelt hier offensichtlich fröhlich unsere Daten ab seit Jahren. Und dieses Dokument, was da jetzt an Pofalla übergeben worden ist, so dieses geschwärzte, hier 3 Seiten und man hätte sich genauso gut aus dem Netz runterladen können, aber es wurde ihm als großer, oder ich weiß nicht, vielleicht hat er das auch nur selber als großen Erfolg erfunden, dieses wie, ich meine, sie lassen sich auch dementsprechend vorführen. Ich meine, wenn Friedrich hier nach Amerika fährt und sich davon total begeistern lässt, dass er ja der Vizepräsident netterweise auch zu Gast war, dann ist das natürlich auch seine Dummheit, aber wir werden von der amerikanischen Regierung da im Augenblick auch wirklich, die deutsche Regierung wird da auch an der langen Hand verhungern gelassen. Also das ist doch einfach ein Fakt und das lässt sich diese Regierung auch gefallen und das kann man, finde ich, schon kritisieren und da finde ich jetzt so eine Begriffe wie auf Augenhöhe nicht verkehrt. Also das ist
Ich glaube, das ist echt immer also, ein Unterschied, wie man das einordnet. Also
ich frage mich halt, du hast halt irgendwie diese Behörde der Amerikaner und wie willst du denn bitte mit einem Land, einem fremden Land, auf Augenhöhe darüber reden, was die mit ihren Behörden tun? Also das ist halt schon, das ist schon vom Ansatz her falsch.
Wieso?
Weil du, weil wie gesagt, das ist halt eine amerikanische Behörde wird von der amerikanischen Regierung.
Ja, aber wenn die amerikanische Behörde offensichtlich gegen deutsches gegen deutsches Recht verstößt und das in Deutschland tut, dann ist das doch ein Problem, oder?
Aber du weißt doch, Frau Merkel hat uns versichert, dass es nicht auf deutschem Boden,
genau das meine ich mit dem nicht.
Aber das ist
genau das meine ich mit nicht auf Augenhöhe.
Aber das ist das Problem. Also ich meine,
was meinst du denn noch? Sorry, falls ich jetzt.
Ich bin wieder raus. Ich höre euch einfach zu.
Okay. Genau das ist das Problem.
Das ist doch das Problem. Also du kannst doch nicht irgendwie als irgendein Staat hingehen und sagen, pass mal auf, wir möchten, dass eure Behörde jetzt anders arbeitet. Ja, das ist halt Teil des Souveränes des Staates,
naja, aber
dem du da gegenübertrittst. Du kannst nicht einfach sagen, so weil auch Deutsche dort abgehört werden, haben wir jetzt ein Mitspracherecht. Das funktioniert so nicht. Also
na doch, genauso funktioniert das im Zweifelsfall. Das ist doch auch
wenn das ist das vielleicht, wie du dir wünschst, dass es funktioniert, aber das funktioniert.
Sollte so, also ich meine, man könnte es zumindest fordern. Das ist doch nichts.
Ja, aber dann darf man sich nicht beschweren, dass man da nicht auf Augenhöhe miteinander redet.
Es ist auf jeden Fall eine gute Forderung so. Und wäre auch eine Forderung, die ich, da würde ich mir auch wünschen, wenn das dann irgendwie, ach Mensch, warum hat uns das keiner vorher gesagt? Da mussten erst die Deutschen diese Forderung stellen, dann machen wir das.
Natürlich halt so. Wird das nicht so passieren, das ist doch okay. Also ich meine, da braucht man nicht drüber zu diskutieren.
Ja, genau.
Aber dass Deutschland jetzt mehr Druckmittel in der Hand hätte, als I.M. Friedrich vorbeizuschicken und ihn mit geschwärzten Dokumenten fröhlich wedelnd wieder zurückkommen zu lassen, das liegt jetzt auch auf der Hand.
Warum wird eigentlich nicht diskutiert, dass es nicht noch außerdem, die Regierung ist so unfähig und die Regierung macht zu wenig, weil sie Vasallenstaat der USA ist, noch einen dritten Grund gibt. Die machen das, weil sie das gut finden.
Ja.
Weil sie das gerne innenpolitisch als Option sich offen halten möchten.
Und weil sie das nicht nur einmal auch zu Protokoll gegeben haben, dass es genauso ist.
Also ich kann mir das fällt mir wirklich nicht leicht zu glauben, dass die deutsche Bundesregierung nicht mal interessiert, was, also ich meine, wenn die NSA da Informationen sammelt, dann ist doch absolut klar, dass davon bestenfalls Brosam wieder an den BND oder in welchen Geheimdienst auch immer zurückkommen. Oder also und dass diese Informations, also ich glaube nicht, also das glaube ich wirklich nicht, dass ein deutscher Wirtschaftsminister kein Problem damit hat, dass ein amerikanischer Geheimdienst in Deutschland massiv Wirtschaftsspionage betreibt.
Müller hat noch kein Wort zu der Affäre gesagt.
Ja, aber das ist, ich glaube.
Also der Friedrich hat jedenfalls wörtlich, also nicht wörtlich, aber er hat auf jeden Fall deutlich zu Protokoll gegeben am Anfang der Affäre, dass er das total super findet, dass die Amerikaner uns ausspionieren, weil dadurch ja der Terror verhindert wird.
Der Friedrich ist sowieso ein Idiot, also ja, das ist ja gar keine Frage.
Aber das ist doch dann das, was man zu kritisieren hat. Dann hat man nicht zu kritisieren, dass wir der Vasall von der bösen, Amerikaner sind, sondern
ich glaube, das ist
dann hat man zu kritisieren, dass man halt, dass unsere scheiß Regierung mit diesen scheiß Geheimdiensten unter einer scheiß Decke steckt.
Ich glaube, das ist auch zu hinreichend geschehen auf dieser Demo, also zumindest das, was ich gesehen habe, ist passiert. Ist das relativ häufig Ausdruck dem verliehen worden, dass auch, aber darüber hinaus glaube ich, dass.
Also ich verstehe ja zum Beispiel nicht, wie sich an Jack Applebaum da hinstellen kann und sagen kann, hier, wir müssen, ihr Europäer müsst eure moralische Überlegenheit ausspielen, ihr Deutsche müsst irgendwie zeigen, dass ihr irgendwie keine Geheimdienste, während es halt irgendwie den meisten Deutschen wirklich relativ egal ist, dass wir einen völlig außer Rand und Band, ohne jegliche Kontrolle agierenden Geheimdienst hierzulande haben, der halt über mehr als ein Jahrzehnt mitgesehen hat, dass hier politische Morde passieren, diese wahrscheinlich irgendwie sogar logistisch sonst was unterstützt hat.
Also das
Das weiß er vielleicht auch einfach nicht besser. Das
aber was ich halt sehe, ist, also ich gucke mir regelmäßig die Daily Show an, Colbert Report, das sind so eher so diese Comedy-Nachrichtensendung, ja, die sich, die wir so von unserer Seite aus eher am linken Spektrum sehen würden, die, von denen man jetzt eigentlich erwarten würde, dass sie auf diesem ganzen NSA-Thema wirklich einmal so jeden Tag drauf rumtrommeln, bis es zu einem Thema wird. Und was ich sehe, ist, dass diese Themen weitgehend da nicht stattfinden. Und hier ist dieses, es ist in der Bevölkerung aus Gründen, die ich sehr nicht kenne und wenn dann sehr, sehr schade finde, scheint es überhaupt gar keine Rolle zu spielen, diese Überwachung. Aber in den Medien, bei Spiegel Online, ist es ein wichtiges Thema. Es ist und da ist es präsent und da wird auch immer wieder darauf hingewiesen, dass das der Fall ist. So, und in England ist es halt, ja, da ist halt dieses, da greift ja tatsächlich die Presse den Guardian dafür an, so nach dem Motto, naja, wenn ihr hier einfach so über Dinge berichtet, die unsere Regierung so macht, dürft ihr euch auch nicht wundern, dass der Geheimdienst euch die Tür eintritt. Also das ist schon mal wirklich eine Meinung, die man so erstmal bringen muss. Und in Amerika ist das nach allem, was ich bisher mitbekommen habe, auch nicht wirklich viel besser.
Naja, im Endeffekt, also du hast da jedenfalls Gesetzesinitiativen, die sogar schon teilweise sogar Mehrheiten im Kongress gekriegt haben.
Was?
Zur Reform. Obama hat einen Reformplan zumindest in Aussicht gestellt jetzt für die Geheimdienste. Der wahrscheinlich nicht total mega umfangreich sein wird, aber immerhin, da passiert schon was auf der politischen Ebene. Also nur weil du auf deinen Comedy-Serien da irgendwie da nicht so ein Echo drauf hast, also da ist schon auch was unterwegs in Amerika.
Das ist was unterwegs? Nicht,
ja,
also ich krieg da nichts mit von.
Ja, es gab neulich diese Initiative im Senat oder sowas, ja, wo es um neue Verhandlungen von NSA-Budget und dann wurde halt gesagt, hier darf auf keinen Fall zur Ausspionierung von Amerikanern benutzt werden, etc. etc. Das hätte.
Das ist das Thema, was die Amerikaner interessiert. Das, ja, natürlich, dass das keine ist, Amerikaner ausspioniert werden. Genau,
das ist der.
So,
das,
davon haben wir aber hier, also wenn.
Nee, also das ist nicht.
Davon haben wir im Zweifelsfall nichts.
Das ist richtig, ja. Aber es ist ja nicht so, dass es halt egal ist.
Naja, aber ich meine, es ist insofern, aber wenn wir hier in Deutschland auf die Straße gehen, dann ist das doch okay, dass die Leute, die hier auf die Straße gehen, in ihrem eigenen Interesse auf die Straße gehen.
Ja.
Und wenn die bundesdeutsche Regierung oder irgendeine europäische Regierung es nicht tut, wer tut es dann? Also wer sollte dann für unsere Interessen eintreten? Und insofern finde ich diese Forderung, die man da stellt an die deutsche Regierung, finde ich nicht falsch. Also es ist, an wen denn sonst?
Wurde die Forderung denn an die deutsche Regierung gestellt? Also wurde denn die Politik der deutschen
Regierung? Also wenn man fordert, dass die Deutschen nicht länger Vasallen der Amerikaner sein dürfen, dann ist es doch eindeutig eine Forderung an die deutsche Bundesregierung.
Hä, wie denn das?
Bisschen über Bande gespielt, oder?
Wieso?
Also man könnte doch einfach sagen, deutsche Regierung macht man das und das, anstatt irgendwie seid man nicht zu denen, die uns nicht gefallen, so lieb.
Also wenn jemand fordert, dass irgendjemand jemanden nicht mal als Vasallen behandelt, dann fordert er das dem gegenüber, jemanden als Vasallen behandelt oder nicht?
Nee, man kann das auch an denjenigen fordern, man kann auch sagen, lasst euch nicht länger als Vasallen behandeln.
Das wäre jetzt konkret welche Handlung dann?
Das ist dann noch zu sehen. Aber bisher haben sie sich halt sehr abtropfen lassen, muss man auch einfach mal so sagen. Bisher hat die bundesdeutsche Regierung im Wesentlichen gesagt, nein, was die NSA macht, wir wissen zwar nicht, was sie tun, aber es ist alles rechtens und das wissen wir hundertprozentig. Und es wird niemals, egal was sie tun, es wird niemals unrechtens sein. Das ist das, was im Augenblick die Meinung der Bundesregierung ist. Und aus Perspektive der amerikanischen Regierung kann ich mir jetzt schon vorstellen, dass die dann nicht gerade in Angst ausbrechen und sich denken, oh mein Gott, jetzt müssen wir den Deutschen offenlegen, was wir über sie gesammelt haben.
Das wäre dann sozusagen halt die Forderung, mehr Druckmittel auszunutzen, um dort die Forderung durchzusetzen. Okay, ja. Das ist dann aber halt tatsächlich schon unter der Prämisse eigentlich nur sinnvoll, wenn man davon ausgeht, dass die deutsche Regierung überhaupt auf der Seite derjenigen ist, die ausspioniert werden. Was, finde ich, sehr, sehr in Frage steht.
Naja,
damit wäre es halt das Erste, was man eigentlich, wo man die Bundesregierung eigentlich ankreien müsste.
Naja, als Deutsche, also wie gesagt, das ist, wär diese Regierung noch kurzsichtiger, als ich es jemals gedacht hätte, weil es einem fremden Geheimdienst zu überlassen, die eigene Bevölkerung auszuspionieren, ist wirklich so ziemlich das Dümmste, was man machen kann, finde ich. Und ich glaube, dass auch Frau Merkel sich nicht wohlfühlt, Also ich meine, sie weiß natürlich, dass sie eine NSA-Wanze in ihrem bei jeder Gelegenheit irgendwo rumfliegen hat. Aber dass das so allgegenwärtig ist, ich glaube, das gefällt denen auch nicht. Meine Vermutung ist eher, dass sie im Wahlkampf, also erstens ist Wahlkampf, zweitens, dass sie keine wirklichen anderen Optionen sehen, als sie hätten jetzt die Möglichkeit, einmal auf den Tisch zu hauen und zu gucken, wie exakt gar nichts passiert. Das könnten sie machen, dann würden sie lächerlich dastehen, dann würden sie von der Opposition vorgeführt werden. So oder sie,
auch,
ne? So, naja, aber so hat die Opposition keinen richtigen Hebel dafür, weil so sagt die Bundesregierung, na wieso, ist doch gar nichts, beweist uns doch erstmal das Gegenteil. Und so kommt die Opposition doch ganz ordentlich ins Stottern. Und wenn es dann mal soweit ist, dann sagt die Regierung halt, ja, aber ihr habt doch selber mitgemacht, so schlimm kann es doch gar nicht sein.
Naja, wie gesagt, also ich fand halt irgendwie die Sachen, die Reden und die Angriffspunkte, wie es da formuliert wurde, einfach unangemessen und gut. Ich hätte mir anderes gewünscht. Dir hätte es vielleicht besser gepasst, aber also ich fand mich dort einfach nicht wirklich repräsentiert in den Forderungen, ja, und das ist halt schon, das ist schon ganz auch wesentlich, weil du sagst, ja, wir sind doch alle für das Gleiche auf die Straße gegangen, ne? Aber wenn es darum geht, Forderungen zu formulieren, dann war das einfach nicht mehr der Fall. So, jedenfalls das, was nach außen getragen wurde.
Ich finde das sehr gut
übrigens.
Ich finde das sehr gut. Also ich glaube halt irgendwie, es wird nie wieder so eine Freiheitsstadt Angst 2009 geben. Also das ist einfach vorbei. Jetzt ist ja irgendwie, gab es ja schon abgesagt.
Das war doch der große Unterschied, war auch einfach zu den anderen Freiheitsstadt Angst, um das mal ganz kurz hier reinzugrätschen, war halt, dass halt immer nationale Politik sonst verhandelt wurde in der Freiheitsstadt Angst. Und das ging um die Vorratsdatenspeicherung. In allererster Linie immer wieder um die Vorratsdatenspeicherung, irgendwann ein bisschen um die Netzsperren und um andere Dinge. Ja. Und das waren halt alles, wo der Adressat der Forderung ganz klar war, und zwar die Bundesregierung. Ja. Und das war dann auch etwas, wo ich dann auch definitiv, wo dann, sag ich mal, der Spielraum und so weiter und so fort für Anti-Amerikanismus und so weiter und so fort, der, glaube ich, im Diskurs schon immer da war. Ja. Aber der konnte sich hier bei diesem Thema, beim Prism-Thema, einfach viel krasser Bahn brechen auch.
Ne? Aber hätte man das Thema jetzt ignorieren sollen deswegen?
Nee, ich weiß nicht, ich habe ja keine Lösung, aber es ist halt einfach so, dass ich halt mich dort nicht, ich fühlte mich nicht repräsentiert und ich fühlte, dass das, was diese Demo ausgestrahlt hat und was diese Demo repräsentiert, war etwas, wozu ich nicht stehen konnte. Und ich habe es bereut, damit zu laut gelaufen zu sein.
Also ich sehe, also ich meine, es mag auch andere Demos gehen, aber ich bin schon, also ich habe selten in meinem Leben bin ich auf einer Demo mitgelaufen, auf der ich mich wirklich hundertprozentig repräsentiert fühlte. Oder also
das, nee, es ging nicht um 100%, sondern es war wirklich nichts von dem, was da dort irgendwie war halt wirklich das, was ich
also ausdrücken will. Ich war auf einer großen Demo dabei gegen Atom, also hier als nach Fukushima wegen Atomausstieg, was jetzt eine sehr, sehr große Demo war, wo ja dann tatsächlich auch die Bundesregierung danach oder auch infolgedessen vielleicht oder auch zeitlich nicht zusammenhängend umgefallen ist, wo sehr, sehr viele Leute waren, wo auch natürlich sehr, sehr viele Leute dabei Forderungen gestellt haben, die ich so mal, ich meine, wir haben damals noch darüber diskutiert, dass ja die Atomenergie durchaus jetzt vielleicht gar nicht so schlimm sein könnte, was wozu ich heute vielleicht auch nicht mehr so stehe, aber damals war das durchaus meine Meinung. Ich bin trotzdem auf diese Demo gegangen, wo 98% der Teilnehmer mich für diesen Gedanken sofort gelyncht hätten. Also das ist, ich gehe auf eine Demo, um mich selber zu repräsentieren. Und wenn das genug Leute tun, dann ist es eine große Demo. Und ja, auch ich fühlte mich an, auch wie gesagt, von einigen Transparenten doch etwas unwohl. Aber ich kann wirklich nicht sagen, dass das in den letzten Jahren massiv anders gewesen wäre. Also ich weiß noch, als ich vor ein, zwei Jahren, ich glaube vor zwei Jahren war es, 2011, von jemandem also ziemlich beschimpft worden bin, weil ich Fotos gemacht habe auf einer Demo. Also das ist wirklich so diese Leute, die dieses unironisch dieses T-Shirt tragen mit ich widerspreche hiermit.
Oder der Fürbot übrigens auch, ja. Also Digital Courage vertreibt die.
Ja, also es ist und aber auch diese T-Shirts, also diese, ich hiermit widerspreche ich der Bildaufnahme meiner Person, um jetzt einfach diesen Satz nochmal zu Ende zu sprechen, damit auch jeder weiß, worum es geht. Und diese T-Shirts sieht man jetzt auch schon seit Jahren. Und damit auf eine Demo zu gehen und das ernst zu meinen, hallo, ich will hier auf eine Demonstration, aber ich möchte nicht, dass jemand sieht, dass ich auf einer Demonstration bin, weil dann könnte ja jemand mitbekommen, dass ich hier gegen diese Sache eintrete. Sorry, das ist...
Ich bin eine ganze Zeit lang übrigens im schwarzen Block mitgelaufen, mit meinem Schild, die mehr Daten für alle. Und dann Waren dann halt auch mal so am Rande halt irgendwelche, die Fotografen, die dann halt immer irgendwie so die Demo abgelichtet haben und dann haben halt immer irgendwie, die waren echt immer sauer auf diese Fotografen, haben dann immer irgendwie die Fuck you und
ja, sofort, oder?
Das und so, so Plastikflaschen nach denen geworfen und so.
Das macht der schwarze Block immer, gegen irgendwelche Fotografen vorgehen. Genau. Warum auch immer?
Ja, weil
ihr
weil
seid die, getarnt weil sie, bis zum Ende.
Weil sie natürlich autonom sind. Ja. Aber ich fühlte mich da irgendwie ganz wohl mehr dann für alle Schilder so.
Siehst du, jetzt hast du den schwarzen Block getrollt. Du bist dran schuld.
Ich hab den nicht getrollt.
Natürlich, voll.
Ich hab den nicht getrollt.
Ich hab den, keine Revolution.
Das, ich hab da wirklich, ich kannte da wirklich Leute und hab mich da mit Leuten.
Es hätte so schön werden können, wenn du da nicht dein Transparent. Du hast alles kaputt gemacht.
Manu. Also da habe ich mich wirklich, obwohl, komischerweise habe ich mich im schwarzen Block am wohlsten gefühlt.
Ja, gut. Hättest mal eine Diskussion mit irgendjemand angefangen. Ich glaube, dann hättest du dich nicht mehr ganz so lange wohl gefühlt.
Der schwarze und der feministische Block, das waren meine beiden Lieblingsblöcke.
Ach ja.
Ja, undramatischen Block gab es diesmal nicht.
Doch, also das Schild gab es, aber der war relativ verteilt. Also Zeitrafferin ist rumgelaufen und Wachsmut ist rumgelaufen und wer noch? Also die Person, die das Buch mit Plom geschrieben hat, die wir heute nicht erwähnen.
Also noch eine weitere Person.
Diese weitere Person war nicht da. Und ja, Fiona ist ja auch rumgelaufen. Also Fiona und ich sind halt beide auch immer irgendwie, haben uns so die, und ihr auch, und haben wir immer uns mal so diese Demo von hinten vorne gegeben. Also so einmal dran vorbeiziehen lassen, dann wieder dran vorbei und so.
Genau.
Und so. Ich finde das immer wichtig, weil ich laufe dann immer rum und das für mich das auch so Klassentreffen und dann treffe ich da auch Leute, die extra angereist sind aus eben nicht Berlin.
Also richtig, ich meine.
Wie heißt es nicht Berlin, nochmal Deutschland oder so, ne? Genau.
Ja.
Welt.
Welt.
Oder Spandau.
Köpenick. Aber bei der ACTA-Demo. Ja. Da waren ja auch sehr, sehr viele Leute, die, also da weiß ich noch, haben wir beide hier darüber diskutiert,
ja.
Dass das so krass war, dass das eben gerade nicht die Netzgemeinde war. Und ich meine, da kann man ja nun auch mal fett davon ausgehen, dass
das fand ich aber gerade cool.
Ja, ich davon ist es cool. Ja. Also das ist, vielleicht waren es hier einfach das die falschen Leute, die nicht deiner Meinung waren.
Ja, genau. Also, ja, ich weiß nicht, ja, keine Ahnung, also es waren auf jeden Fall.
Oder weil sie damals so nett jung waren und man so eine Hoffnung hatte, dass da was entstehen könnte und jetzt waren es wieder nur die gleichen alten Säcke mit ihren Verschwörungstheorien.
Es hat, ja, es hat wirklich was damit zu tun, auch mit dem Kontext, ja. Es hat damit zu tun, dass die letzten Freiheitsstadt Angst, auf denen ich war, ich meine, letztes Jahr ist er ausgefallen, und ansonsten war die Freiheitsstadt Angst auch immer so eine nach vorne Bewegung. Das war halt irgendwie, das war die Netzgemeinde irgendwie, die halt damals seit 2008 immer mehr Aufwind gekriegt hat. Mhm. Ja? Und wo es immer danach ging, so, und jetzt sind wir hier und jetzt sind wir hier laut, weil nicht nur, weil wir irgendwie...
Weil man uns die Bits klaut.
Weil man uns die Freiheit klaut, wie das jetzt immer skandiert wurde, sondern weil, weil auch wir einfach das Statement hatten, dass wir die Zukunft sind. Mhm. Ja? Und dass diese Bewegung, ja, das, was Joel Netzbewegung nennt, ja,
ja,
diese Bewegung ist mein Gefühl, die ist in sich zusammengefallen.
Die ist zum Schild, ja.
Diese Bewegung ist zusammengefallen oder sie stagniert oder so etwas. Es sind viele und vor allem die Guten sind halt alle frustriert. Und das habe ich ja auch im Blogpost geschrieben. Also gerade die Leute, die ich dann halt irgendwie nett fand und die ich mag und wie die ich getroffen habe, die waren alle auch irgendwie so, ja, resigniert, pflichtübungsmäßig unterwegs. Mhm. Und das ist das Problem bei so einer Bewegung, dann bleiben nur noch die Spinner übrig. Ja? Und die Spinner, die waren schon immer da. Ja? Das war, aber die waren egal, weil wir waren jung und wir hatten recht. Ja? Okay. Und jetzt sind wir nicht mehr jung, jetzt haben wir nicht mehr recht. Und jetzt sind nur noch die Spinner da und wir müssen mit den Spinnern irgendwie uns die Demo Aufmerksamkeit teilen. Und das ist einfach nicht mehr geil.
Also
das ist
quasi
nicht mehr sexy. Das ist nicht mehr, das fühlt sich nicht mehr gut an. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe, was du meinst. Also da stimme ich dir auch zu. Mhm. Also es ist, da ist irgendwie, wir sind älter geworden und es ist auch irgendwie so ein bisschen die Luft raus gerade, habe ich so, also oder schon längere Zeit ist die Luft raus.
Ach, und das ist nicht das Einzige. Das Netz hat sich auch total verändert. Also es ist einfach nicht mehr so ein monolithischer Block und es ist nicht mehr, Also ich meine, wie gesagt,
das wobei die Spinner waren wirklich schon immer im
Netz. Die waren immer schon da, aber das kriegen wir halt auch nie wieder zurück, dass halt irgendwie alle sich unter einen Begriff subsumieren können und dann halt wirklich auch alle so ein Ziel haben, nämlich Netzsperren weg, und da werden wir dann halt irgendwie, später wird es dann heißen, irgendwie, Opa, erzähl doch nicht immer wieder von Zensursolar und so, aber da müssen wir uns halt einfach von verabschieden. Das Netz ist auch ganz anders geworden, also so in meiner Wahrnehmung ist es halt irgendwie nicht nur so ein politisches Ding, wo sich alle Interessen drauf fokussieren, nämlich, dass wir das irgendwie unzensiert und ungesperrt haben wollen, sondern das Netz ist irgendwie als Wesen irgendwie räumlicher geworden und auch irgendwie körperlicher und sowas wie Unterschiede in Körpern, Unterschiede in Gefühlen oder so, das ist einfach so in den letzten Jahren viel mehr rausgetreten. Also da ist dann halt dieser Netzfeminismus ist so eine Spielart davon, aber einfach, dass wir uns alle nicht mehr so als einen Block von Soldaten, die irgendwie auf ein Ziel hin marschieren, feststellen, sondern einfach uns gegenseitig angucken und sehen, Mensch, wir haben alle ganz unterschiedliche Gefühle, ganz unterschiedliche Körper. Das ist so die große Wende, die irgendwie so 2011 irgendwie für mich da passiert ist.
2011?
Mhm. Oder so 2010, so um den Dreh. Und plötzlich wurden dann Dinge auch ganz, ganz anders verhandelt. Und ja, seitdem wäre das auch Quatsch, da jetzt nochmal so die große geeinte Bewegung von 2009 irgendwie.
Und das war auch noch das, was ich dann am Schluss geschrieben habe, war halt, und das war dieser Reflexionsprozess, der tatsächlich bei mir einsetzte. Das muss ich zu meiner Schande gestehen eigentlich, halt diesen Freiheitsbegriff da einfach mal radikal zu hinterfragen. Natürlich war ich immer auch einer der ersten Vorkämpfer, die sogar gesagt haben, wir brauchen ein freies Netz, das muss einfach irgendwie nicht kontrolliert, Kontrollverlust, yippee und anonym und hast du nicht gesehen und alles geil, ja, und das war halt so, das war halt auch immer mein Mantra und ich habe halt und damit wurde ich auch sozialisiert, damit wurden wir alle irgendwie auch in dieser Netzbewegung oder Netzgemeinde, wie auch immer, sozialisiert, aber und das ist dann, weil ich halt jetzt in letzter Zeit eng mit manchen Leuten aus diesem Aufschrei-Umfeld zu tun hatte.
Mit denen hattest du zu tun?
Ja, genau. Also okay. Schlimm. Und ich habe dort halt einfach so ein paar Shitstorms so ganz hautnah erlebt. Also um das konkret zu machen, ich habe, als die Geschichte mit Totalreflexion in der S-Bahn passierte, danach hatte sie so einen riesen Shitstorm an der Backe, dass ich ihr angeboten habe, dass ich kurz ihren Account für sie übernehme und halt für sie einfach die wirklich Massen, zig richtig, richtig hatenden Maskuspinner, die sie dort mit allen möglichen Verschwörungstheorien und Beschimpfungen versehen haben, ganz einfach, weil sie über einen sexuellen Übergriff in der S-Bahn getwittert hat.
Also das war, die Geschichte war, dass sie ist S-Bahn gefahren, ist in der S-Bahn irgendwie von ein paar Typen angemacht worden. Ja, ich mach mal kurz rein. Okay, jetzt geht's wieder. Angemacht worden.
Und sie hat sich gewehrt und hat sich halt unter anderem hat sie halt ein Foto von einem dieser Typen
gepostet.
Sie wurde auch tatsächlich angegangen. Also sie wurde auch richtig angegriffen, ne? Und zwar von mehreren Typen. Und aus der S-Bahn sonst hat keiner was gemacht. Und sie hat echt den Mut besessen, in dem Moment dann halt ein Foto von dem Typen zu machen, ja. Und
wo der noch höhnisch irgendwie zugestimmt hat. So.
Genau.
Dann mach doch,
ey, hier, fick dich, ey, Futze, ey, mach doch. Und dann hat sie halt ein Foto von dem gemacht und das veröffentlicht und daraufhin ist halt ein riesen Shitstorm auf sie herabgeprasselt, ja, was ihr denn wohl einfiele, dort die Persönlichkeitsrechte dieses tollen jungen Mannes dort in Frage zu stellen, ja. Und ich habe ihr dann damals angeboten, halt halt diese ganzen Assis mal einfach wirklich wegzublocken. Und da bin ich halt wirklich mit einem Phänomen in Kontakt gekommen, mit dem, glaube ich, man als Mann nicht in Berührung kommt, einfach weil natürlich habe ich auch schon Shitstorms hinter mir gehabt und natürlich kriege ich auch Anfeindungen immer mal wieder und auch manchmal auch in geballter Ladung. Aber das, was ich dort erlebt habe, das ist etwas ganz anderes. Das hat eine andere Qualität, das hat eine andere Intensität, das hat eine andere Ebene des Angriffes. Ja, es geht in der erster Linie tatsächlich immer darum, irgendwie jemanden auf einer sexuellen Ebene runterzumachen. Und ich habe diese Dinge halt sozusagen hautnah erlebt und ich habe sie mehrmals erlebt und jetzt auch bei dieser Och-Domino-Geschichte war ich auch relativ nah dran, das alles mitzukriegen. auch diese Ochdamina hatte sich damals auch groß dort engagiert irgendwie.
Können wir gleich
also,
noch so kommen, was
ja, ist. Das ist auch eine Story, Alter, das ist eine unglaubliche Story eigentlich, ne? Und
fassungslos.
Ja, immer noch. Und ja. Das können wir gleich nochmal aufarbeiten. Also, und Mina, also Frau Dingens, ihr Blog heißt Frau Dingens, hatte da jetzt letztens kurz vor der Demo auch einen Blogpost ziemlich genau zu dem Thema geschrieben, dass sag mal hier Leute, ich kann euch nicht mehr ernst nehmen, wenn ihr von Internetfreiheit redet, wenn ihr solche Dinge nicht mit adressiert, wenn ihr diese Dinge nicht auf dem Schirm habt. Und das und das kann ich halt absolut nachvollziehen. Mhm. Und ich hatte dann halt wirklich auf dieser Demo, wo dann halt gerade in irgendeinem Lautsprecherwagen dann halt wieder irgendwie skandiert wurde über die Freiheit des Individuums, sich zu entfalten. Dann habe ich gedacht so ja, und wenn ich jetzt eine Frau bin und ich habe jetzt irgendwie eine konkrete Meinung zu einem kontroversen Thema oder ich will einfach nur über irgendwelche, über meinen Angriff in der S-Bahn berichten oder so etwas, ja. Dort wird persönliche Freiheit eingeschränkt. Und zwar auf eine Weise, wie es die NSA mit keinem von uns auch nur am entferntesten tut. Ja? Und wenn wir über persönliche Entfaltung und persönliche Freiheit reden, ja, und die möglichen Einschränkungen dessen, ja, und wir dann über die NSA so diskutieren, dann sind die Kategorien einfach verschoben. Dann stimmt alles hinten und vorne.
Nein. Das stimmt so nicht, weil das also das impliziert, also es ist, auch Frauen sind von der Überwachung der NSA betroffen. Das ist ja nicht so, als
ob. Ja, aber es schränkt ja doch ihre Freiheit nicht mal ein tausendstel Jota so viel ein wie diese scheiß Maskokacke.
Das ist, also es schränkt die Freiheit auch ein und ich finde es absolut berechtigt, dagegen auf die Straße zu kriegen und es hat das Potenzial, die Freiheit wesentlich stärker einzuschränken. Weil
das möchte ich gerne nochmal erläutert wissen.
Wie eine Regierung deine Freiheit deutlich stärker beeinflusst?
Wie die amerikanische Regierung die Freiheit hier einschränken kann, ja.
Und vielleicht hättest du mal ein paar Jahre in der DDR leben sollen, dann wüsstest du es vielleicht, wie das geht. Also ich meine, das ist doch die NSA überwacht doch diese Daten nicht, das ist doch nicht so, dass die mitlesen und dann nicht darauf reagieren.
Sondern?
Naja, sie machen entsprechende Handlungen. Wenn sie das Gefühl haben, wenn du ihnen nicht in den Kram passt, dann wird gegen dich vorgegangen.
Naja, also...
Also wofür ist ein Geheimdienst da? Das ist seine Aufgabe. Ich meine, es ist nicht die Aufgabe des Geheimdienstes mitzulesen und dann zu sagen, ja, nee, wir haben das mitbekommen und dann haben wir es weiter. Das ist das, was der deutsche Geheimdienst im Augenblick vorgibt, getan zu haben. Das ist nicht seine Aufgabe, sondern die Aufgabe eines Geheimdienstes ist, Informationen zu sammeln und dann entsprechend darauf zu reagieren. Und das ist doch einfach, also darum geht's doch. Ich meine, wenn die nur irgendwie die Daten und dann haben wir einen Logfile auf der Platte und wenn man mal nett ist, dann kann man mal nachfragen. Das ist doch nicht der Fall. Die untersuchen doch diese Daten
konkret,
mit einem Zweck.
Ganz konkret und jetzt aktuell und einfach für jeden ersichtlich ist das, was die NSA dort tut, nicht ein Jota so freiheitseinschränkend wie der aktuelle freie Diskurs im Internet.
Also das würde ich jetzt tatsächlich nicht vergleichen wollen, weil das sind, also
Also ich finde es auch schwierig, da jetzt so eine Entweder-Oder-Geschichte draus zu machen, also weil...
Ich finde aber auf jeden Fall hat Mina total recht, dass wenn man von Freiheit im Internet redet, solche Dinge einfach mitgedacht werden müssen. Und
absolut.
Solange man dort keine Antwort drauf hat, finde ich, ist es super schwierig, irgendwie Freiheit im Internet zu proklamieren.
Wieso? Was, erinnerst du dich an die Spackeriade vor 2 Jahren, die nullte Spackeriade?
Ja.
Und da habe ich halt auch gesagt, es ist einfach ein hohler Freiheitsbegriff, der da propagiert wird. Und das bedeutet letztendlich, wenn man über diesen Freiheitsbegriff nicht diskutiert, den nicht mit Leben füllt, dann wird das halt ein Freiheitsbegriff sein, der dafür steht, was der Status quo ist. Das heißt also die Freiheit von gut gestellten Männern und diejenigen, die halt irgendwie im Moment gerade den Wahlkampf bestreiten, halt Politik von alten Säcken für alte Säcke, für deren Freiheit gehst du dann letztendlich auf die Straße, wenn du das halt nicht positionierst, nicht spezifizierst. Und insofern war ich schon damals irgendwie der Meinung, eigentlich müsste diese Demonstration umbenannt werden in statt Freiheit statt Angst in Solidarität statt Angst. Und da weiß ich noch, dass du dich da sehr drauf aufgeregt hast und gesagt hast, Solidarität ist so ein altbackener Begriff. Nee, da gehe ich lieber für Freiheit auf die Straße.
Ja klar, also ich habe da sicherlich auch dazugelernt, das muss ich ganz ehrlich gestehen auch.
Also ich Ich finde, das sind zwei Paar Schuhe, die sich nicht ausschließen. Ich finde, man, ja, man sollte das eine nicht ohne das andere denken, aber man sollte niemanden Vorwurf draus machen, wenn das nicht automatisch tut. Also man sollte den Leuten da Lernfähigkeit zugestehen. Wenn sich jemand massiv dagegen wehrt und sagt, nein, Frauen haben aber keine Rechte, oder, also das wird natürlich nie so formuliert werden, sondern es wird sicherlich, obwohl wahrscheinlich gibt es auch die Leute, die das exakt so formulieren würden, aber das ist gar keine Frage, also das gehört damit rein, aber ich finde, das stellt trotzdem nicht das ursprüngliche Thema oder diesen Kampf gegen die NSA-Überwachung, wie erfolgreich er auch immer sein mag, in Frage. Also ich glaube, das sind wirklich zwei getrennte Paar Schuhe und die sicherlich zusammengehören, aber also ich finde das jetzt so gegeneinander auszuspielen, finde ich echt doof.
Naja, also gegen NSA-Überwachung ist es sicherlich nicht ausspielbar, das ist richtig. Also es ist jetzt sozusagen kein Entweder-Oder, ne? Mhm. Aber beispielsweise ist es schon so, dass es in vielen Fällen, die du dir anschaust, tatsächlich die Anonymität im Internet bestimmte Dinge erlaubt, die, sag ich mal, durchaus strafrechtlich verhandelbar werden. Also beispielsweise ganz konkret Vergewaltigungsdrohungen, ganz konkret beispielsweise diese Och-Domino-Geschichte auch selber. Also das sind bestimmte Dinge, die funktionieren tatsächlich nur durch die Anonymität im Internet, die definitiv auch mit zu der Kernforderung des freien Internets immer wieder gehören.
Aber die funktionieren nicht. Also ich halte so.
Und das ist und da hast du definitiv eine Opposition.
Also ich finde tatsächlich, dass so eine Freiheit, da stimmen wir absolut überein, so eine totale Freiheit oder totale Anarchie. Ist immer gut für den Stärkeren. Das ist, das halte ich bei habe ich dir auch schon ein bisschen, oder habe ich dir vorgehalten bei der ganzen Urheberrechtsdiskussion und Post-Privacy-Diskussion, wird dir das auch regelmäßig vorgehalten. Das ist, also stimme ich total mit dir überein. Eine absolute Freiheit ohne Restriktion schützt immer die am meisten Macht haben und am meisten Kraft haben und am meisten Energie haben, und damit im Zweifelsfall wird der Status quo dadurch tendenziell gestärkt als geschwächt. Dennoch, oder unabhängig davon, glaube ich, dass so bei diesen Beispielen, die du gerade genannt hast, also dass es da teilweise durchaus Möglichkeiten gäbe, dem ganzen
Stalking, auch ein großes Beispiel.
Stalking, ja. Das Ganze nachzuverfolgen, wenn nicht die Polizei zum Beispiel, also in dem Fall hört man ja öfters mal, dass Frauen dann tatsächlich auch zur Polizei gehen und sagen, hallo, ich bin hier.
Und die Polizei sagt, ja, wir wissen es ja nicht, wer das ist und wir können
nicht helfen. Polizei,
das ist das, was
die zusammen. Ja, das ist die Polizei, aber natürlich hätte die Polizei Mittel und Wege, das rauszubekommen, wer das ist, weil sie kriegen es ja wegen jedem falsch runtergeladenen Song, kriegen sie es ja offensichtlich auch auf die Reihe.
Das macht ja nicht die Polizei.
Das macht nicht die Polizei, aber diese Anfragen stellen irgendwelche privaten Rechtsanwaltskanzleien, also die Polizei könnte das mit problemlos genauso gut rauskriegen, aber dass da offensichtlich einfach keinerlei Interesse existiert. Und das hat nichts mit Anonymität im Netz zu tun oder mit irgendwelchen Freiheitsrechten, sondern es ist einfach Bräsigkeit, beziehungsweise die entsprechenden, das Verhalten der Polizei, nämlich das ist uns nicht wichtig genug, und das hat gar nichts damit zu tun. Also da sehe ich tatsächlich zwei verschiedene Paschier.
Wenn man dann irgendwann noch mal genauer analysieren, wo das jetzt genau hakt.
Also wenn dann die Polizei sagt, wir haben jetzt 4 Wochen lang ermittelt und wir haben echt getan, was wir konnten, aber der ist einfach anonym, dieser Mensch, der immer wieder sagt, dich zu vergewaltigen, wir würden echt machen, was wir wollten, wir haben hier weiß der Teufel was für Hightech-Modem-Technologie auf die Beine gestellt, aber wir haben es nicht hingekriegt, dann kann man darüber diskutieren. Aber solange das nicht passiert, finde ich, ist das müßig, darüber zu diskutieren, weil dann sind das einfach, dann werden da zwei Dinge gegeneinander ausgespielt, die so nichts miteinander zu tun haben, wie ich finde.
Ja, de facto ist es ja auch so, dass selbst wenn es eigentlich relativ einfach und ziemlich offensichtlich ist, das rauszufinden, also dann auch einfach für die Polizei es wäre, dass dann halt trotzdem halt noch irgendwie im Schutze dieser gefühlten Anonymität irgendwie weitergehetzt wird. Das war ja irgendwie auch das Problem bei dieser absurden Hass-Theater-Inszenierung da im Netz nach dieser Open Mind 13.
Ja, genau. Wenn wir das mal kurz, dann machen wir das mal ganz kurz. Also, Open Mind. Ich war ja auch bei der Open Mind. Ich habe einen Vortrag gehalten, das muss ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Können wir vielleicht mal ein anderer Mal machen.
Jedenfalls auch übrigens so ein Punkt, dass halt alle anderen Vorträge auf der Open Mind völlig überschattet werden, wurden durch so ein agenda-settendes Dings, was danach passiert.
Genau. Ist, ne? Also ich persönlich habe den gar nicht live gesehen. Er wurde gehalten von Faserpiratin. Faserpiratin ist tatsächlich ein Piratenmitglied, die schon länger auch feministisch unterwegs ist, gehört mit zu den Initiatoren von Aufschrei. Und sie hatte dann einfach im Endeffekt das, worüber wir gerade geredet haben, zum Thema gemacht. Und zwar zu sagen, ich zeig euch jetzt einfach mal, was halt so als Reaktion auf feministische Geschichten wie zum Beispiel Aufschrei halt einfach als Feedback kommt. Mhm. Ja? Und da gibt es ja zum Beispiel im Netz ja dieses hater.org, das übrigens auch von Jetzt, glaube ich, mitgemacht wurde.
Hat es programmiert, ja.
Ja, Jetzt hat das irgendwie programmiert. Und da kann man ja auch solche Sachen lesen, aber natürlich auch viele Tweets, die sie dann vorgelesen hat. Einfach wirklich Kommentare, Tweets, E-Mails, die halt aus dieser Aufschrei-Kampagne sozusagen wiederkamen. Und zwar in einem massiven Strom wiederkamen, der stetig war. Mhm. Und da hat sie halt sich ein paar Leute rausgepickt. Unter anderem halt auch Domino. Auch Domino, eine 19-jährige, wirklich süß aussehende Kielerin. Modelnde, nee, das war, glaube ich, war gar nicht offiziell, ne? Kielerin. Okay. Die sich auch gerne zu, die halt eigentlich über Mode und andere Sachen bloggt, aber sich dann doch auch zu feministischen Dingen und anderen politischen Dingen eingelassen hat und unter anderem als eine der profiliertesteren Aufschrei-Kritikern, ja, irgendwie, und damit auch Star der Masku-Szene avanciert.
Weil eine hübsche junge Frau, genau, die trotzdem unserer Meinung ist.
Eine hübsche junge Frau.
Naja, Meinung ist halt so eine, also es ist, diese Kritik bestand halt im Wesentlichen aus Bestimmungen.
Ja. Mhm. Also. Und aus Verschwörungstheorien. Es ging darum, dass natürlich die Aufschrei-Mädels damit ja nur Kasse machen wollen, ja, dass sie damit irgendwie in die Medien kommen wollen, damit sie richtig Geld verdienen und so weiter und so fort, weil sie können ja sonst nichts und so weiter. Das sind wirklich die Verschwörungstheorien, die wirklich immer wieder gemacht
hast,
wurden.
Hast du den Vortrag gesehen, Joel?
Nee. Also ich habe kurz reingesappt, ich habe irgendwie mir die betreffende Stelle angeguckt, als es noch anguckbar war, da kommen wir ja gleich drauf.
Wurde ja mehrmals auch wieder hochgeladen, aber
ja, genau. Oh, das findet man immer noch, das ist ja gar kein Problem. Ja.
Na, jedenfalls, und da war halt unter anderem, war dann auch Tweets von auch Domino zu finden. Ich weiß gar nicht mehr, welche genau. Weißt du das noch?
Ja, also sie hatte halt irgendwie die Leute hinter Aufschrei mit Beschimpfungen bedacht, wo ich schon Leute aus weniger.
So Hipster-Fötzchen. Genau. So, genau. Hipster-Fötzchen. Was wollen diese Hipster-Fötzchen mit ihrer Aufschreinummer und so? Wollen sich ja nur wichtig machen, so bla.
Genau. Und das andere war, also sie hatte da vorher nach dieser irgendeinen Blogbeitrag geschrieben, wo sie gesagt hatte, und ich bin ja noch eine der weniger harten Kritiker. Ich war ja sehr moderat in meiner Kritik. Und ich habe der armen Totalreflexion ja auch gleich geraten, zur Polizei zu gehen. Und das las ich da halt in so einem Tweet so, dass irgendwie so geh zur Polizei und heulen hier nicht rum. Also ist jetzt
nicht so geraten, zur Polizei zu gehen.
Ja. War jetzt halt irgendwie nicht so der war nicht besonders empathisch, jemanden, der gerade irgendwie so einen Übergriff erlebt hat, zu sagen, heul hier nicht rum.
Ja, jedenfalls, also diese auch Domino hatte sich dann relativ schnell eben zum Star der Masku-Szene gemausert und da durch den Vortrag der Faserpiraten gab es dann große Kritik, natürlich erstmal von auch Domino selber, dass sie jetzt so bloßgestellt würde, ja, mit ihrem öffentlich gemachten Tweets einfach auch öffentlich dargestellt zu werden, ja.
Die waren danach im Internet
zu sehen. Die waren im Internet zu sehen, diese Tweets.
Also im Gegensatz zu vorher, wo sie halt im Internet zu sehen waren.
Und das heißt also, und natürlich hat sich die gesamte Masku-Szene sofort solidarisiert und hat von einer Hetzkampagne gesprochen.
Wie ja. sich die Masku-Szene genau. sofort mit jeder Frau solidarisiert, gegen die
geschitstormt wird, ja,
gegen
natürlich.
Die irgendwas dafür Negatives
ist
passiert.
Dafür ist die Masku-Szene ja bekannt. Und sie hat sich dann vor dieses junge Mädchen gestellt, das ganz bitterlich geweint hat, dass jetzt sie mit ihren persönlichen, personenbezogenen Daten, also gemeint war ihr Profilbild, jetzt sozusagen enttarnt ist, ja. Und es war an Absurdität nicht mehr auszuhalten.
Also ich hab
aber dennoch war tatsächlich eine Zeit lang, sah es so aus, als ob die Maskus für kurze Zeit, genau, dann kam halt dieser entscheidende Schritt von auch Domino, ihr Blog dicht zu machen, ja. Und zu sagen so, okay, und dann hat angeblich ihr Vater dort einen offenen Brief geschrieben, so, dass seine empfindsame Tochter jetzt ja sich zurückgezogen habe. Sie habe sich ja immer so, sie war ein so nachdenkliches Mädchen und sie hat sich immer so für Politik interessiert und die bösen Feministinnen haben es jetzt geschafft, nach Drohungen, also keiner hat je was von Drohungen mitbekommen, aber angeblich hätte es wohl Drohungen gegeben, hätte sie jetzt sich zurückgezogen, dieses arme Mädchen. Und dann ging ein riesen Shitstorm aus der Masku-Szene auf Faserpiraten ab, also wirklich richtig, richtig übelst. Ja. Und wo ihr dann vorgeworfen würde, wenn dieses Mädchen sich jetzt umbringt, dann bist du verantwortlich und so weiter und so fort. Und dann wurde ihr etc., also das wurde ihr, also sie wurde auf eine Art angegangen, die halt richtig ekelhaft war. Und das Problem war aber natürlich, dass halt dort wirklich die Leute glaubten, dass dort ein Mädchen, ein 19-jähriges Mädchen bedroht worden ist. Und natürlich muss man so eine Sache erstmal ernst nehmen und du kannst in dieser Situation nicht mehr, du musst dann erst, und das wurde dann auch aus der feministischen Szene wurde dann überall Solidarität signalisiert, es wurden ihr E-Mails geschrieben aus der Szene, es wurde gesagt so, hey, du hast unsere Unterstützung, auch wenn du gegen uns bist, so, aber genau davon reden wir, auch im Vortrag reden wir genau über solche Dinge und so weiter und so fort, also es gab dort eine Solidarisierung.
Und es gab immer wieder die Forderung, dass dieses Video aus dem Netz kommen soll oder zumindest. Und das war halt das Seltsame, dieser Avatar verpixelt werden sollte.
Genau.
Also Name und Twitter-Nick war nicht so wichtig, aber ganz, ganz dringend ging es halt darum, dass dieses Bild verschwinden sollte.
Ja.
Und das führte so weit, dass dann jemand aus der Piratenpartei, also diese Open-Mind-Konferenz wird von der Piratenpartei ausgeführt, dass jemand da, der diesen Streaming-Service betreibt, dann einfach selber beschlossen hat, ich nehme dieses Video jetzt aus dem Netz.
Genau. Also aus der Piratenpartei, also das ist nicht mehr direkt nach Masku-Szene, aus der Piratenpartei gab es dann auch eine große Solidaritätswelle für auch Domino, ja, weil ja dieses arme Mädchen jetzt von diesen bösen Feministinnen und so weiter und so fort.
Und auch,
ja,
weil viele Leute gedacht haben, Mensch, da kann ich mich doch als Weise positionieren, wenn ich jetzt irgendwie Äquidistanz zu den bösen Maskus einerseits, aber andererseits auch zu den radikalen Feministinnen, genau, die es hier wohl mal übertrieben
also
haben.
Also so absurde Geschichten von Anti-Pop bis Crackpille und so. Also wirklich peinlich, peinlich, peinlich hoch 10. Und das war dann halt, eine Zeit lang sah es dann eben so aus, als ob jetzt halt tatsächlich die Feministinnen eine moralische Niederlage erlitten hatten durch dieses Exempel Domino, die jetzt halt tatsächlich ihr Blog dicht machen musste, weil feministische Kritik und so, ne? Und du halt nichts dagegen sagen konntest, weil du hattest natürlich weder, es gab zwar keine Beweise für irgendeine Bedrohung, aber du musst natürlich so etwas ernst nehmen, ja?
Ja, klar.
Und dann fingen dann aber halt auch kritische Fragen an.
Da hat Malte dann ganz ordentlich hinterher,
genau,
recherchiert.
Und das war Malte. Malte hat dann auch wirklich ganz dreist dann
ausgerechnet Malte Welding.
Malte Welding, ja.
Ja. Die Geschichte ist absurd genug, dass dann, ja, halt auch noch Malte
hat dann halt immer wieder mal gestichelt. Das war übrigens während deiner Hochzeit, habe ich das alles so ein bisschen nebenbei mitverfolgt.
Ich nicht.
Und ein bisschen auch mit Malte gechattet und so. Und jedenfalls hat er da halt irgendwie dann die kritischen Fragen gestellt, hat dort hinterher recherchiert, hat gefunden, dass dort dass die Bilder, die auch Domino auf ihrem Blog und in Twitter verwendet, dieselben sind, die ein polnisches Model verwendet.
Also ich habe mich mit Malte jetzt getroffen letzte Woche. Mhm. irgendwie auf ein Bier und der meint, er hat damals, als dieses erste Mal das mit Totalreflexion rumgeht, war er auf dem Blog von Octomino drauf und hat wohl so seine erste Reaktion, ja, das ist doch hundertprozentig ein Fake. Und wir weiter seiner Wege gezogen und nie wieder dran gedacht oder erstmal nicht wieder dran gedacht, bis dann zu dem Moment, wo die jetzt nochmal wieder aufgetaucht ist, ja, Moment mal, die ist doch immer noch ein Fake.
Naja.
Und dann irgendwie mal angefangen hat, ein bisschen hinterher zu recherchieren.
Malte hat dann richtig viel recherchiert und er hat dann auch irgendwie relativ schnell so sprachliche Eigenheiten identifizieren können, die er halt bei diesem Michael Schwarz, der diese Agentur betreibt, als auch bei Ochdomino, die wirklich sehr, sehr strukturgleich waren. Sie haben außerdem den gleichen Lieblingssong und die gleiche Lieblingsfarbe und hast du nicht gesehen. Und
haben gerne mit Anführungsstrichen irgendwelche Sachen geschrieben.
Genau, und haben halt immer gerne mit Anführungsstrichen so. Also für Malte war das halt dann irgendwann relativ schnell klar. Und dann, genau, gab es auch noch eine Facebook-Seite. Hat sie noch eine Facebook-Seite? Also dieses Model hat eine Facebook-Seite, ja.
Also das polnische Model.
Und auf dieser Facebook-Seite ist relativ offensichtlich, dass sie halt eigentlich nie Deutsch redet und dass sie nie in Deutschland war. Und dass sie eigentlich keine
Kontakte... Nie in Deutschland, stimmt nicht ganz, aber auf jeden Fall nicht zu den Zeiten.
Nee, sie war genau einmal in Deutschland und zwar in Tropical Island. Ein einziges Mal. Schön.
Also es scheint auf jeden Fall irgendeine Form von Geschäftsbeziehung mit dieser Agentur zu geben.
Genau, weil sie das auch in den Dings hatte und tatsächlich, ja. Hm.
Aber bei Blogbeiträgen von Ochdomino, wo sie dann zur Kieler Woche bloggt, gibt es dann halt entsprechende Facebook-Einträge, so wo sie ihre Freundinnen trifft in Polen. Und während dieser ganze Scheißesturm da niederprasselte in Deutschland und angeblich dieses 19-jährige Mädchen weinend in der Ecke saß und bedroht wurde, hat sie dann halt einfach mal so ein Bild, wo sie mit ihrer Freundin in der Disco ist, irgendwie in der Nähe von Danzig oder sowas, gepostet. Also das passte einfach.
Abgesehen davon, dass sie kein Bordeutsch spricht.
Ja.
Also es gab halt keine wirkliche Erklärung dafür. Das war alles sehr, sehr, sehr krass. Und Malte hat dort immer wieder krass nachgefragt. Auf Twitter schließlich dann auch mal per Mail, bis dann...
Er ist dafür schon allein für das Nachfragen ja auch ziemlich angegriffen worden, muss man auch
sagen. Ja, und da wurde dann auch allein für das Nachfragen, für diese Hetzjagd, diese Person, diese Menschenjagd, ja, wurde er dann auch noch angegangen. Also das war ganz lustig. Dann kurzer Jump. Ich war letzten Montag, also vor einer Woche, war ich bei einer Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung, die sich um Feminismus, die um Feminismus drehte und unter anderem war halt Mina dort als Moderatorin, Totalreflexion und Fräulein Tessa als Rednerin zugegen und deswegen, weil ich halt auch echt einfach so die Mädels alle kenne und so bin ich dann auch dahin gegangen. War übrigens eine tolle Veranstaltung, kann man sich die Vorträge anhören, sehr, sehr hörenswert und sehenswert. Jedenfalls sind wir danach nochmal was trinken gegangen und dann waren wir in irgendeiner komischen Hotelbar, wo halt Mina irgendwie war und die Getränke waren furchtbar teuer und wir dachten, wir waren aber alle so irgendwie in so einer, trinken wir hier nochmal ein Ding so, also es war jetzt gar nicht so groß aufgeheizt oder so etwas, aber auf einmal kriegen wir dann halt diese Nachricht mit, ja, das war halt dann mitten in der Nacht, dass halt Malte dann auch diesen Blogbeitrag veröffentlicht hat und
also diese
und das war praktisch die gesamten Aufschrei-Mädels waren halt also eigentlich
die,
so.
Die Nachricht war folgende, dass der Inhaber dieser Agentur gesagt hat, er hat sich das alles ausgedacht.
Genau, er hat eine E-Mail an Malte geschrieben, so, okay, ihr habt mich, ich bin irgendwie draußen so. Auch Domino war ein Fake für eine PR-Agentur, für meine PR-Agentur, für Social Media. Wir wollen eigentlich Illustrationen verkaufen, wollten wir durch dieses Blog und irgendwie ist uns das aus dem Ruder geraten, jetzt mit dieser Geschichte und jetzt etc. pp. Alter, du kannst dir nicht vorstellen, was da los war, ja. Da sind Mädels zusammengebrochen einfach, weil der nervliche Anspannung über Monate, über mehrere Monate auf einmal sich als ein Fake herausgestellt hat. Ja? Und es ist übrigens fraglich, was dieser Typ alles noch gemacht hat. Ne? Beispielsweise dieser Berufszyniker. Es gibt große Anzeichen, dass der Typ nicht nur auch Domino gemacht hat, sondern in der Hitze der dieser Aufschrei-Geschichte halt auch diesen Berufszyniker gemacht hat, der halt immer diese Verschwörungstheorien in die Welt gesetzt hat, auf den dann auch Domino immer gerne verlinkt hat, ja. Und wenn du plötzlich merkst, dass halt irgendwie diese Scheiße, die du halt wirklich über Monate gemacht hast, zu einem großen Teil, ja, und zwar in einem großen wesentlichen Teil, einer Fake war, von irgendeinem PR-Hansel, von irgendeinem frustrierten alten Sack in Kiel.
Ja, wobei es halt irgendwie für mich völlig klar ist, dass das irgendwie keine PR-Aktion, um irgendwas zu verkaufen. Nee. Das ist halt irgendwie einfach, da hat jemand seinen Hass ins Netz geschrieben, klar, hat das anonym gemacht, hat das mit Masken und sonst was gemacht.
Ich sagte, wie es war. Ich glaube schon, dass es anfangs so gedacht war. Es war anfangs als PR-Gag irgendwie, wir bauen jetzt hier mal so eine Personality auf und so weiter und so fort gedacht. Und dann kam Aufschrei und dann kam es, dass er sich das, dass er das dann für seinen, als Kanalisierung für seinen Hass umfunktioniert hat. Ja. Das war, glaube ich, der Punkt. Also ich glaube, es war ursprünglich tatsächlich so eine Idee, irgendwie, wir machen jetzt hier so sexy junges Mädchen, erzählt von ihrem Alltag und über Mode, bauen wir hier einen Blog auf, ja.
Irgendwie und fangen auf mal Illustrationen dazu oder genau, was auch immer.
Ich glaube dass so durchaus, dass das der Plan mal war.
Ja.
Aber diese zweite Komponente, die kam dann halt einfach aus so einer persönlichen Ebene heraus dazu. Hm.
Denn alles ist klar, mit Beschimpfungen und mit Hass kann man irgendwie nichts verkaufen. Also
ja, klar. Das war dann ein Beißreflex von dem Macher. Und aber das kannst du dir nicht vorstellen, was das auslöst, ja. Und das ist so eine ekelhafte, widerliche, also so wirklich. Oh, also da wird einem echt schlecht bei, ja.
Und trotzdem gibt es bis heute kadavergehorsame Vasallen und Jünger von dieser Gruppe, die halt irgendwie behaupten.
Unglaublich, und sowas habe ich in den Kommentaren und ich verstehe nicht, wie du da irgendwie.
Das habe ich jetzt tatsächlich, dann habe ich den Kommentar übersehen. Also
der hat noch diese Domino-Geschichte total verteidigt in meinen Kommentaren.
Okay, dann habe ich da den Kommentar. Also das muss ich, also ich meine, da fängt es ja fast wieder an, irgendwie lustig zu werden, wenn dann irgendwelche mittelalten langweiligen, einsamen Männer plötzlich drauf kommen. Oh, dieses hübsche 19-jährige Mädchen.
Das ist schön, dass du das lustig finden
kannst. Hat ja genau die gleichen Gedanken wie ich und sich dann offensichtlich, also ich meine, es ist auch irgendwie tragisch, aber sich dann offensichtlich in dieses Mädchen dann doch verknallen und dann irgendwann mal mit der harten Realität konfrontiert werden, dass der Grund, warum sie dieses hübsche 19-jährige Mädchen mittelaltermäßig einsame männermäßige Gedanken hatte, nämlich einfach der war, dass es da ein mittelalter einsamer Mann hinterstand und dass man sich diese Fantasie dann jetzt nicht so leicht zerstören lässt, finde ich irgendwie nachvollziehbar. Also das ist ich finde das irgendwie, da sind ja nicht nur die Feministinnen betrogen worden, sondern sind ja auch tatsächlich diese Maskulos betrogen worden. Und sie stehen jetzt, muss man ja auch mal sagen, also ich will wirklich nicht hier klein reden, was irgendjemand passiert ist, aber die eigentlich Blamierten sind die Leute, die ihr immer noch beitreten.
Dass sie immer noch die Schnauze aufreißen, frage ich mich auch. Also, dass die halt, die haben jetzt irgendwie einmal alle ihren Kopf aufgeschraubt und gezeigt, dass da nichts drin ist.
Ja.
Und sie trauen sich immer noch überhaupt irgendetwas zu sagen. Das ist echt lächerlich. Das ist so ein Dreckshaufen, ey. Das ist so widerlich.
Ja, ich frage mich. Also, ich muss aber auch irgendwie sagen, ja, also ich habe mich auch auf eine gewisse Art, also einfach, weil es so eine absurde Theaterinszenierung war, aber es war halt auch Hasstheater. Ich habe mich auch irgendwie unterhalten gefühlt, aber das ist nicht richtig. Das kann ich auch nur, weil ich halt einfach nicht in der Position bin,
nein,
von Menschen, die sich da irgendwie über Monate haben anhassen lassen.
Also wie gesagt, ich will das jetzt, ich habe mir dieses Video angeguckt, jetzt nachdem das dann, also ich habe das sowieso erst alles relativ spät mitbekommen, muss ich sagen.
Du hattest ja mit der Kochzeit auch genug zu tun.
Ich hatte da, ja, danach habe ich das und habe mir dann dieses Video von da angeguckt von der Faserpiratin und also was mein Bild davon ganz klar ist, also wer das für irgendwie für eine Aufstachelung zum Hass oder weiß der Teufel was hält oder zu einem Menschenhass, der hat einfach dieses Video wirklich nicht gesehen, weil es geht ganz offensichtlich darum, einfach die Masse zu zeigen von hier der werden die Tweets, die werden maximal 5 Sekunden eingeblendet und kurz vorgelesen. Das ist wirklich, der Vortrag ist eher so ein, also sie sagt dann auch irgendwann, also Leute haben, also das sagt sie, und das ist für mich so die Quintessenz daraus. Erstens die Masse an Sachen, die da kommt. Zweitens der Titel des Vortrags war sehr, gehört ja nun mal richtig durchgefickt. Also sozusagen, euch müsste man ja nun mal vergewaltigen und alles wäre gut. Das ist ja quasi die Basis, von der aus es dann schlimmer wird. Also das ist ja eher noch das ist ja noch das Harmlose, so was gesagt wird. Also wird hier wirklich mit Vernichtung gedroht und wir müssen gegen diese und das, weil Menschen
zu Kindern, denen man dann auch noch den Tod wünscht und so weiter.
Kindern den Tod wünschen, wir sollten mal die Mutter anrufen, aus welchem Loch die gekommen sind. Also wirklich
es wurden auch Leute angerufen, es wurden von Mina und von Total Reflexion wurden die Arbeitgeber angerufen und so weiter und so fort. Das sind wirklich echt ekelhafte, widerliche und echt auch gefährliche Spinner.
Und sie hat ja am Ende ihres Vortrags auch gesagt, so Leute hätten ihr geraten, und das wäre auch ein Ratschlag, den ich gegeben hätte, naja, wenn man lang genug nicht drauf reagiert, dann geben sie schon irgendwann auf. Aber sie meinte, naja, es geht jetzt seit Januar so. Und jetzt war Ende August, jetzt sind 8 Monate, 7 Monate vergangen und es geht immer noch weiter. Mhm. Es hört einfach nicht auf. Und das war wirklich eher so eine, also es war eher ratlos verzweifelt, dieser ganze Vortrag, und sich eher so versichernd, dass sie nicht wahnsinnig geworden ist und weil diese Leute so die ganze Zeit auf sie einprasseln. Und dass das dann wieder beantwortet wird mit dem nächsten Shitstorm, und offensichtlich sich wirklich niemand diesen Vortrag geguckt hat, aber trotzdem offensichtlich sehr viele Leute der Meinung sind, dass das nur ein reiner Hate-Storm war, weil sich den so viele angucken. Das ist bizarr. Ja, Punkt. Aber es ist nichtsdestotrotz gibt es auch auf der anderen Seite arme Schweine, die sich wahrscheinlich die eine oder andere Träne dann
nachts geheult haben.
Mitleid hält sich auch in Grenzen, aber es gibt auf allen Seiten Opfer.
Ja, in diesem Rahmen ist das natürlich auch irgendwie verständlich, dass du dann halt irgendwie gesagt hast, ja, hier Freiheit und so weiter. Von Freiheit statt Angst, wenn es dann irgendwie so völlig ohne Kontext passiert, und wenn ich dann irgendwie sehe, was wie die Freiheit von anderen so eingeschränkt wird.
Ja, und wo ist die Antwort von der Freiheit statt Angst auf solche Sachen? Also das ist halt einfach nicht so. Das ist halt
die aber die Freiheit statt Angst liefert gar keine Antworten. Liefert sie auf kein Thema. Und ich finde es wichtig, das Thema ist ja auch präsent gewesen. Und ich finde es auch wichtig, dass es da präsent ist. Wenn jemand was dagegen sagt, dann ist er ein Idiot. Oder hat sich einfach nicht hinreichend mit dem Thema beschäftigt.
Ja, es ist, wie gesagt, also mein Post war halt auch einfach erstmal Ausdruck einer Entfremdung, so, ja. Und natürlich war das gepaart mit einer Kritik. Ich finde, die Kritik ist nach wie vor gültig. Also ich weiß auch noch nicht, was daraus folgt. Das habe ich auch offen gelassen. Ich habe gesagt, ich bin noch immer am Fragen. Ich weiß nur, dass ich halt mich unwohl fühle. So.
Das Internet macht es einen im Moment ziemlich einfach, so richtig hoffnungslos in die Zukunft zu blicken. Also wenn man halt irgendwie sieht, totale Überwachung, komplette Entsolidarisierung, sowas alles, das macht irgendwie nicht richtig gute Laune. So, ne?
Nicht so richtig.
Ne. Ja. Also bei mir war das anders jetzt am Wochenende. Ich hatte extrem gute Laune.
Ach, jetzt machen wir unsere schöne, schlechte Laune
nicht kaputt, ja, nicht auf hier. Der
Freiheit statt Angst. Ich gehe jetzt so lange mal pullern. So,
mach das mal.
Genau, ich war nicht auf der Freiheit statt Angst. Ich war bei einer Veranstaltung von der Open Knowledge Foundation, die das ursprünglich eingestellt hat, in Verbindung mit einer Organisation aus Großbritannien, Young Rewired State. Und die Veranstaltung hieß Jugendhakt. Und wandt sich halt irgendwie an junge Programmiertalente von 12 bis unter 18 Jahren. Und die sind halt aus ganz Deutschland gekommen. Gab ein paar Bundesländer, die nicht dabei waren. Ich glaube, aus Hamburg, aus dem Saarland und aus Sachsen-Anhalt war niemand dabei oder so. Kann jetzt aber auch irgendwie falsch liegen, aber fast aus ganz Deutschland waren da junge Leute zusammengekommen.
Wie waren die ausgesucht? Waren das Freiwillige? Oder?
Das war so First Come, First Serve. Allerdings gab es dann irgendwann eine Warteliste.
Self-Select.
Und genau, und da wurden dann auf der Warteliste, wenn ich das richtig verstanden habe, ab einem bestimmten Punkt gab es eine Bevorzugung von Mädchen. Das war trotzdem halt ein zu erwartendes Geschlechterverhältnis, aber ich hoffe, dass das irgendwie in Zukunft anders wird. Also es waren insgesamt 53 Jungs, glaube ich, und 11 Mädchen und also 64 Teilnehmerinnen. Und ja, das ist aber auch ungefähr so das Verhältnis, was sie in Großbritannien, wo sie das schon länger machen, jetzt haben. Das wird mal mehr, mal weniger. Interessanterweise hatten sie mal ein Jahr total ihre ganze Medienaufmerksamkeit nur auf das Thema, wir brauchen mehr Mädchen, gerichtet, was dann negativen Effekt hatte, dass dann auch zum Beispiel Mädchen, die das letzte Jahr gekommen sind, weggeblieben sind, weil das halt irgendwie so als das Besondere dargestellt wird und plötzlich kamen sie sich dann halt irgendwie als die Ausnahme vor und jetzt versuchen sie halt irgendwie mit subtileren Maßnahmen das halt irgendwie zu steuern, direkt ansprechen, versuchen dann zu sagen, hier sagt mal euren Freundinnen und so weiter, aber auf jeden Fall ja, es war eine Veranstaltung, die in Deutschland das erste Mal stattfindet und in Großbritannien seit 5 Jahren ist. Und es ist halt eine philanthropische oder sonst was Veranstaltung, also für das Gute in der Welt, denn die Jugendlichen sollen an diesem Wochenende Programme schreiben, Webseiten, Apps, sonstige Anwendungen, wo mindestens ein Set Open Data drin verwendet wird. Das ist also die Aufgabe. Offene Daten sollen benutzt werden, also Open Data ist das, was von Behörden oder so rausgegeben wird und da gibt's, also wenn man Spaß haben möchte an dem, was wir so in der Zukunft an mehr Daten für alle haben könnten, da kann man mal auf databerlin.de gehen, da gibt's interessante Sachen. Also ich hatte mich da auch also durchgeklickt, denn ich war Mentor, sollte da rumrennen und den Leuten halt helfen. Und da hatte ich mich auch durchgeklickt, habe geguckt, was gibt's denn da für interessante Datensets, die man da bearbeiten kann. So nett fand ich zum Beispiel irgendwie die Auflistung der Vornamen von Neugeborenen nach den Berliner Stadtteilen. Das ist irgendwie, kann man bestimmt auch irgendwie lustige Sachen mitmachen. Mhm. Es gibt eine Liste von
Chantalismus irgendwie mal eingrenzen.
Ja, ne, also das ist das, was einem dann irgendwie gleich so, was man dann denkt, dass hier, also vielleicht in Marzahn-Hellersdorf irgendwie Mandy und Ronny unterwegs sind und Justin und so und wo wir hier gerade sitzen, dann vielleicht Jan Torben und Cassandra und so. keine Ahnung.
Okay.
Aber ja, was gibt's noch irgendwie? Es gibt Geolokationen von Fahrradunfällen, wo halt irgendwie diese Warschauer Brücke irgendwie so ein fetter Punkt ist, wenn man das dann visualisiert. Solche Sachen. Also das haben wir irgendwie rumgekriegt. Wir hatten dann am Anfang noch gefragt, also weil wir dachten, wir müssen irgendwie offene Daten haben, die so aus der Lebenswirklichkeit von Kindern und Jugendlichen stammen. Und da hatte die Maria Schröder, die das für die Open Knowledge Foundation gemacht hat, die hatte zum Beispiel bei den Berliner Zoos angefragt und da gab es halt irgendwie, Futtermittelstatistiken, Statistiken über Zootiere, das sind interne Daten, können wir nicht rausgeben. Und ja, war auch wieder für mich so ein Moment, hallo, wir leben in einer Welt, wo Datenschutz für Zootiere propagiert wird. Also was haben die daran nicht verstanden, dass Wissen halt irgendwie von Teilen kommt und dass, wenn man offene Daten rausgibt, sie dann halt irgendwie von jungen Menschen oder anderen fähigen Programmierern halt zu noch tolleren Daten und noch tolleren Anwendungen werden können. Ziemlich bekloppt. Ich war auch nicht so der einzige Mentor, der dabei war. Der Michael Krall von Open Data City, irgendwie einer.
Hattest du dem doch eine Frage gestellt wegen, er hätte doch da irgendwas getwittert.
Ach so, ja, stimmt. Ja. Das war egal, nicht so wichtig.
Mhm. Ja, also Michael Krall ist halt irgendwie auch so, ich bin ziemlicher Fan von dem, ist irgendwie so.
Michael Krall kann auch super gut mit Kindern.
Das auch, gesehen. Er ist irgendwie so der lustige Onkel, ne?
Ja, er ist der lustige Onkel und der hat total Spaß daran, Kindern irgendwie total. So Wissen beigebracht zu
bringen. Ja, aber er ist halt auch ein wahnsinniger Programmierer und unheimlicher Datenvisualisierer und Datenhacker und sonst was. Und er macht unter anderem halt.
Und er ist großer Fan von uns, was ihm jetzt auch mal, also was auch zeigt, dass er ein sehr intelligenter Mensch ist.
Ja, das sind ja alle.
Achso, er hört, wir müssen reden.
Ich hoffe, also ja, auf jeden Fall öfters mal, ja.
Okay. Also ich weiß nicht, ob er alle hört, aber.
Nein.
Den mit dir hört er bestimmt.
Ich fand's
deswegen schöne Grüße, Michael Kreil.
Wir mögen dich.
Hallo.
Wir sind Fans von dir.
Und wir hoffen, dass dieses Projekt klappt, wenigstens eins von den beiden.
Genau. Ich fand's, also er macht irgendwie auch so Vorträge vor Journalisten, so was ist Datenjournalismus, und sagte dann irgendwie, er muss sich da irgendwie echt zusammennehmen, muss dreimal so langsam reden, wie er das eigentlich machen möchte, damit irgendwas bei denen ankommt, während halt irgendwie bei denen, bei den Kids, die wir da betreut haben, also er sagte halt irgendwie, die denken fünfmal schneller als er, reden dreimal schneller und haben ihn halt irgendwie in 3 Minuten leer gesaugt an Wissen, wo er sonst halt den ganzen Tag einen Vortrag machen würde. Und er meinte dann scherzhafterweise irgendwie so, er will bei Open Data City nie mehr jemanden anstellen, der über 18 ist. Die sind alle zu langsam. Und das war so, das, wie er das irgendwie witzig versuchte zu verarbeiten. Aber ich habe dann halt noch gesehen, wie er da irgendwie am Abend auf der Bühne saßen dann die Organisatoren und er so, ja, ich dachte, ich wäre als junger Mensch krass gewesen. Die sind viel krasser. Und genau das Gefühl hatte ich auch. Also ich sagte das irgendwie zu, ich hatte da eine tolle Gruppe irgendwie mit Franziska, Anna und Philipp, die ein super Projekt gemacht haben. Und ich meinte nur so, ich bin ein bisschen neidisch, weil ich wusste nicht so viel, als ich in eurem Alter war. Und Franziska meinte dann zu mir, ja, aber das meiste, was wir so an Technik wissen, das gab's ja auch gar nicht, als du in unserem Alter warst.
Ja,
und
ja, da hat sie nicht ganz
nochmal schön so nachtreten. Gab ja auch nichts zu wissen damals. Ja,
genau.
Und konntest du ein Modem installieren, dann war's das. Ne?
Ich fand das irgendwie, also die haben sich da unterschiedliche Aufgaben gesucht, also manche irgendwie ein bisschen toller und andere ein bisschen weniger toll, aber irgendwie die Gruppe, die ich dann irgendwie betreut hatte, hatte einfach irgendwie, das fand ich so charmant, irgendwie so ein total straightes Ziel. Also die beiden Mädchen waren irgendwie im Sommer in München gewesen, um da Sightseeing zu machen und hatten dann Durst bekommen, haben dann irgendwie im Supermarkt sich irgendwie Wasserflaschen gekauft und dann war irgendwie schon wieder Geld weg, was sie irgendwie lieber anders verbraucht hätten. Und am Abend sagt ihnen dann einer, Mensch, in München gibt's überall Trinkbrunnen. Da hättet ihr einfach eure Wasserflaschen auffüllen können. Dann hättet ihr dafür kein Geld ausgeben müssen. Und die dachten sich dann, ja, wo weiß man denn, wo diese Trinkbrunnen sind? Und da war dann halt so die Aufgabe, die sich da gestellt haben, wir machen eine App, wo man halt sehen kann, wo um mich herum, wo ich gerade bin, Trinkbrunnen sind, wo ich Wasserflaschen auffüllen kann. Also Trinkbrunnenfinder war halt, war dann auch lösbar. Also es gibt's halt auch, gerade für München gibt's das halt als Open Data, stellt die Stadt München zur Verfügung.
Wo die Trinkbrunnen sind?
Mhm.
Ah, cool.
Und entsprechend war das dann bei OpenStreetMap getaggt. Wir haben dann halt OpenStreetMap runtergeladen, also nicht die ganze Planet OSM, die irgendwie 21 Gigabyte gepackt ist, sondern halt einen Teil davon. Oberbayern haben daraus dann mit einer Baunebenbox München extrahiert, haben dann aus dieser Datenbasis für München haben wir dann die Nodes rausgenommen, die mit Fountain und Drinkable Yes getaggt waren und hatten dann halt irgendwie die Geokoordinaten, die wir dann mit JavaScript irgendwie angezeigt hatten. Und das Gleiche haben wir dann nochmal versucht für Berlin zu machen, weil wir wollten ja, dass die App dann bei der großen Demo halt auch einfach so funktioniert auf der Bühne, dass man sagt, so, und jetzt findet er raus, wo ich hier gerade bin und zeigt um mich herum die ganzen Trinkbrunnen. Und das funktioniert nicht, denn eine Liste von Brunnen für Berlin gibt es, aber es gibt keine, wo verzeichnet ist, welches Wasser davon trinkbar ist. Und die waren halt total enttäuscht.
Gibt es keine trinkbaren Brunnen.
Vielleicht. Die waren total enttäuscht und sagten irgendwie, warum ist das denn nicht so? Und ich meinte, ja, das ist halt, tja, vielleicht findet das der Senat Berlin einfach nicht wichtig genug, dass sowas verzeichnet ist und konnte sich nicht vorstellen, dass irgendjemand diese Information braucht, obwohl es halt irgendwie offenes Wissen ist, offene Daten und wir alle mehr davon hätten, wenn diese Information frei wäre.
Ich finde das gut, wie du die Jugend indoktrinierst.
Ja, die waren auch dann...
Du Linksextremist.
Waren dann auch irgendwie überzeugt, dass man da mal eine kleine Anfrage im Abgeordnetenhaus stellen muss und werden wir cool. Mal gucken. Überhaupt das Thema so, dass es einfach scheiße ist, dass es halt manche Daten offen gibt, manche Daten nicht und letztendlich ist das aber alles Krams, den wir irgendwie mit unseren Steuergeldern bezahlt haben und wo wir einfach fantastische Sachen mitmachen könnten. Ich glaube, das hat irgendwie da jeder von den Jugendlichen mitgenommen. Cool. Also
Und dann Worten in 20 Jahren haben wir vielleicht dann irgendwann mal den Punkt, dass das.
Worten, Netzgemeinde ist tot, wir müssen warten, bis die jetzt irgendwie.
Bis die dann so weit genug, nicht nur jung, nicht nur alt genug sind, um das, um theoretisch das umsetzen zu können, sondern auch alt genug, um an einer entsprechenden Position zu sein. Also in 50 Jahren haben wir dann Datenbank von auf den Trinkpunkt.
Ja, vielleicht sind sie dann aber auch zynisch geworden oder ist es ihnen dann auch selber nicht mehr wichtig genug? Sie haben die Erfahrungen der Kindheit, Jugend vergessen.
Ja.
Wer weiß.
Wobei, ich glaube, diese Erfahrung, das werden sie noch öfter erleben. Also das, also da bin ich, aber dieser Zynismus, der ist dann doch bei, oder sie sind einfach zu gut, um in die entsprechenden Positionen zu gehen, sondern ja. sie gehen irgendwo hin, wo sie was ganz was anderes machen und werden Atomwissenschaftler oder weiß der Teufel was und landen niemals in der Position, wo es um die Trinkbrunnen geht und das ist dann auch nach vorne nicht der Fall. Gut. Man kann ja jetzt bei Google Maps, kann man jetzt ja nach auch in Berlin nach Verbindungen suchen, so mit dem öffentlichen Nahverkehr. Ja. Das funktioniert jetzt auch. Also früher war es ja nur die S-Bahn, schon seit einer gewissen Zeit, und jetzt ist es auch die BVG. Okay. Also es funktioniert auch relativ gut. Und das erinnert mich noch an diese Zeit, als diese Fahrinfo-App kam. Und ich meine, das ist jetzt nicht so lange her. Ja, und,
das war 2008 oder sowas, ne? 2008, 2009?
So. Genau. Und
2009 war es eher so, ja.
Und wo sie damals noch diesen kleinen Studenten abgemahnt haben, der einfach nichts weiter machte, als eine gute App zu bauen, mit der man mal auf diese Daten zugreifen und so, hier kommt jemand an und greift einfach auf unsere Daten zu.
Er hat die einfach gescrapt, so von der Webseite gescrapt.
Ja, oder? Mittlerweile kannst du BVG-Daten komplett runterladen vom Open Data Portal der Stadt Berlin.
Aber offiziell über BVG oder ist das nur die VBB-Daten? Weil die VBB waren ja damals schon relativ flott. Das war ja, dass die ihn abgemahnt hatten.
Also wenn ich mich nicht komplett vertue, dann habe ich auf diesem databerlin.de, auf diesem Open Data Portal des Landes Berlin, habe ich eine BVG-Datei, also als JSON, sonst was, CSV gesehen.
Also damals war das so, dass die BVG den abgemahnt hat und dann ist aber der VBB, also der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg gekommen und gesagt, hier, du kannst unsere Daten haben. Da sind übrigens mal ganz nebenbei erwähnt die BVG-Daten sowieso mit drin.
Ja, genau.
Und damit waren das dann die gleichen Daten. Und ich glaube nämlich, das war ja jetzt auch wieder der VBB, der sich da, die haben auch mal so ein Hackday gemacht, wo sie mit ihren Daten und guck mal hier, wie man an die API rankommt und wo sie wohl sehr überrascht waren, wie viel positives Feedback sie darauf gekriegt haben und wie viele Leute da waren und was mit Berliner Verkehrsdaten anfangen wollten etc. pp. Oder Berlin und Brandenburger Verkehrsdaten. Also das ist... aber auch da ist wieder so ein, jetzt geben sie die Daten Google. Na okay, wenn Google die unter anderem kriegt, ist es ja okay. Aber richtig viel weiter sind sie auch noch nicht.
Eine Sache will ich nochmal besprechen, bevor also dieses
bevor du einschläfst?
Bevor ich einschlafe. Nee. Und zwar natürlich, dass es wie heißt das nochmal? Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Die neuesten NSA-Enthüllungen über Kryptographie. Und die angebliche Angreifbarkeit von Kryptographie, das war jetzt irgendwie der Aufreger auch der Woche im Vorfeld der Freiheit statt Angst und auch Jacob Applebaum hat das ja auch in seiner Rede adressiert und ich fand ganz interessant, weil ich hab so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass du seit dieser NSA-Affäre zum großen, ich weiß nicht, wie das vorher war, aber du bist jetzt so zum großen Krypto-Evangelist geworden.
Naja, also Befürworter auf jeden Fall. Und da war auch echt bei mir ein Umdenken. Mhm. Ist ja nicht so, dass ich vorher noch nie was mit Krypto zu tun gehabt habe.
Das ist richtig, ja, klar.
Also wir müssen jetzt nicht irgendwie zu meiner epischen Kindergeschichte am Anfang zurückkehren. Mhm. Aber
es war von Anfang an verschlüsselt. Lass uns einfach drauf.
Ein Detail davon war sicherlich, dass ich irgendwie dann da auch irgendwie mal eine Datei mit PGP sonst was 1.0 oder sowas in die Hand gedrückt bekommen habe und dann mich damit, nee, 1.0 kann es nicht gewesen sein, das wurde irgendwie, glaube ich, nicht exportiert, aber irgendwie 2 irgendwas und da dann auch sehr, sehr früh mitgemacht habe und dann habe ich halt gesehen, dass da ein deutsches Handbuch zu PGP geschrieben worden ist und so. Habe sehr viele Schulungen schon immer irgendwie zu Public-Key-Verschlüsselung mit PGP und dann später GNU-PG gemacht. Ich finde das auch wichtig. Ich finde das auch überhaupt gar keinen Widerspruch, dass ich einerseits wirklich dieses Motto total liebe, mehr Daten für alle und öffentliche Daten nützen, aber andererseits ja, starke Kryptographie finde ich sehr, sehr wichtig. Mhm. Also so wichtig, dass ich mich da auch irgendwie da ein bisschen rausgehängt habe mit so irgendwelchen Krypto-Partys. Und ich glaube auch, dass starke Kryptographie mit bestimmten...
Du hattest die Krypto-Party im Abgeordnetenhaus.
Genau, gemacht, vor einiger Zeit gab es eine Krypto-Party im Abgeordnetenhaus, die ich irgendwie... ja, wo ich dann halt an die Piratenfraktion rangetreten bin und das dann irgendwie vorangetrieben habe. Und da war auch Jack Applebaum hat was über Tor erzählt, Andreas Bog hat was über OTR erzählt und
Ach schade, wie ist das denn so angekommen, so im Allgemeinen? Waren da auch von anderen Fraktionen Leute da oder waren das?
Es waren viele Interessierte da. Wendete sich hauptsächlich an die Verwaltung und an Journalisten. Das waren so die Haupteinladungsleute. Und ich glaube, dass ja alle eigentlich ja mit ziemlich viel Wissen rausgegangen sind. Ich weiß, dass der Manuel, wie heißt er, von der Welt, der irgendwie da für die Piratenthemen zuständig, der war irgendwie verdutzt, dass da irgendwie kein einziges Mal das Wort Piraten jetzt erwähnt wurde, sondern es immer irgendwie da heißt, irgendwie hier Abhöraffäre und wir bringen ihnen Verschlüsseln bei und das irgendwie mitten im Wahlkampf. Und das fand er sehr, sehr schräg, dass das gar nicht so parteipolitisch geframed wurde. Aber es gibt ja durchaus andere Krypto-Partys von der Piratenpartei, wo das dann anders
war. Das war ja das große Ding von der Piratenpartei, die jetzt diese Krypto-Partys organisiert
hat. Ja, fand ich auch ein bisschen mittel so. Also ich hatte einfach so den Traum, ich möchte gerne eine Krypto-Party in einem Parlament machen und dann später ist das dann von anderen aufgegriffen worden, von der FDP und so, die das jetzt im Bundestag
durchgeführt haben. Genau, davon, stimmt, ja, die Krypto-Party im Bundestag.
Ja, ja, die war danach.
ja, die war danach.
Okay, ja. Ich hätte Kontakte, dass du eventuell nochmal einen Bundestag machen kannst, wo du es dann nochmal richtig stellen kannst. Genau.
Ja, ja, also ich kann mich auch erinnern an bei diesem BND-Spaziergang, wo ich auch mit dabei war, hast du ja auch eine Rede gehalten, wo du halt nochmal ganz krass für starke Kryptographie in die Bresche geschlagen bist.
Ja, bin ich auch immer noch der Meinung. Also auch so ein Ding, wo ich politisch sozialisiert worden bin, sahen halt diese Kryptokriege in den 90er Jahren, wo es diesen absolut irrwitzigen Plan gab, einen sogenannten Clipper-Chip einzusetzen. Also ein Chip, der starke Verschlüsselung mit Universalschlüssel machen würde, wo dann halt irgendwie bei der Regierung dieser Universalschlüssel hinterlegt wurde und du kannst dann halt alles verschlüsseln und mit anderen sicher kommunizieren, aber wenn die Regierung dran will, dann kann sie das alles nochmal aufmachen.
Ja.
Und auch so Ideen zu Kryptographie verboten, also verboten von starker Kryptographie, weil sie von Kriminellen und Geheimdiensten benutzt werden.
Beziehungsweise die Klassifizierung als ich glaube, so Waffe oder sowas.
Ja, das war auch eine Zeit lang bei BGB das Ding, dass gewisse Kryptoalgorithmen halt als Waffe klassifiziert worden sind.
Und nicht exportiert werden durften.
Genau.
Da gab es ja noch diese spannenden Sachen, dass die ausgedruckt irgendwie über Grenze geschmuggelt worden sind und auf den Körper tätowiert.
Genau, geschmuggelt war das nicht. Also das war bei so einem Hackercamp in Holland, wo wir dann uns das haben schicken lassen. Es gab einerseits diese Regelung, du durftest die Software nicht exportieren. Andererseits gibt es eine andere Sache, die bei den Amerikanern sehr hoch geschätzt ist, ist halt irgendwie Freiheit von Forschung und Lehre und überhaupt irgendwie freie Meinungsäußerung.
Was meinst du?
Freie Meinungsäußerung und Freiheit von Forschung und Lehre.
Ja.
Das heißt, das MIT hat den kompletten Source-Code in einem speziellen OCR-Font in eine Reihe von Lehrbüchern gedruckt. Und diese Bücher konntest du halt legal exportieren, weil wer will die Freiheit von Forschung und Lehre?
Freedom of Speech, ich meine, das ist ja ganz weit oben noch.
Ja, ja.
Und Bücher verbieten, soweit kommen wir noch.
Ja. Genau, Software ist ja was anderes als Bücher. Und das haben wir dann halt auf, wie hieß die Veranstaltung, wann waren das, Hackers at Large oder sowas? Oder also eine von diesen holländischen Hackercampen kam das dann an und das wurde dann halt irgendwie...
Als die holländischen Hackercamps noch subversiv waren.
Genau, als sie noch keine Polizeikongresse waren.
Genau.
Da wurde das dann halt irgendwie im Schichtbetrieb eingescannt und auf Scanfehler irgendwie korrigiert. Und am Schluss gab es dann eine internationale Version von PGP. Und da weiß ich auch noch, dass ich irgendwie eine oder zwei Seiten irgendwie Korrektur gelesen habe und gedacht habe, ah, ich habe was für die gute Sache getan. Dank mir wird es jetzt auch PGP legal in Europa. Gab es natürlich
Open
sowieso.
Open Data.
Ja, also das den Quellcode, der sowieso schon exportiert war, hast du nochmal exportiert.
Ja, ja, finde ich auch irgendwie ein interessantes Konzept, irgendwie Quellcode auf Fehler lesen, ist klar, also Debugging, aber es ist ja nicht Debugging, sondern du bist jetzt wahrscheinlich tatsächlich darum...
Syntax-Errors gefixt.
Ja, so.
Also OCR war halt damals noch nicht so tolle, ne?
Ja.
Konnte immer noch ein wenn so ein
du geschweifte Klammer an der falschen Stelle.
Genau.
Ja, cool, also das waren die Kryptokriege.
Und die Kryptokriege sind irgendwie sehr schnell vorbeigegangen, als allen klar wurde, wir haben hier nicht nur irgendwelche langhaarigen Hacker und Anarchisten gegen uns, sondern wir haben auch eigentlich alle Vertreter der Wirtschaft, die sagen, seid ihr bekloppt, irgendwie Kryptografie zu verbieten, wie sollen wir denn E-Commerce machen? Wie sollen denn irgendwie die Kreditkarten sicher übers Netz wandern, wenn ihr irgendwie uns Krypto wegnehmen wollt? Und dann war dann war der Drops gelutscht und dann hat auch irgendwie weder in Deutschland noch in Amerika irgendwie jemand nochmal anstalten.
Und eins der wesentlichsten Entwicklungen, die damals, glaube ich, den Ausschlag gaben, war die Entwicklung von SSL für die Browser.
Ja.
Was jetzt kaputt ist.
Das ist echt schwierig zu sagen, was daran jetzt kaputt ist. Also ich bin ein großer Feind von diesen Wissenschaftsjournalismus-Schlagzeilen, wie im Wissenschaftsjournalismus, also wie oft da schon Krebs geheilt wurde, während dann eigentlich nur ein Paper veröffentlicht worden ist, wo gesagt wurde, in einer bestimmten Kontrollgruppe hat man jetzt den und den interessante Beobachtung und das könnte vielleicht in Zukunft mal. So ähnlich kommt es mir halt vor. Also die Schlagzeile ist halt irgendwie, Kryptografie wurde kaputt gemacht und das ist halt sehr, sehr verkürzt gesagt. Also vielleicht kann man dann auch wirklich nochmal zu den Autoritäten gehen. Bruce Schneier, von dem wir irgendwie alle Kryptographie gelernt haben, der hat ein großes Buch gemacht, Applied Cryptography.
Von Zimmermann haben wir das gelernt.
Ja. Also er hat ein großes Buch mit Algorithmensammlungen und Erklärungen gemacht, Applied Cryptography. Er hat dann später Bücher geschrieben, die so ein bisschen in eine andere Richtung gehen, wie zum Beispiel, was hat dieses Security-Theater eigentlich gesellschaftlich für einen Wert und was bedeutet Sicherheit eigentlich so als abstraktes Konzept? Also ist dann stark von diesem Source-Code und Mathematik-Sicherheit weggegangen zu einer gesellschaftlichen Betrachtung. Aber dieses Applied Cryptography ist halt irgendwie so der Standard, den wir uns da mal angucken sollen. Und der macht halt auch einen Blog darüber und er war vor allen Dingen auch einer derjenigen, Entschuldigung,
Schneier und Security ist jedem zu empfehlen.
Die mit Glenn Greenwald, von Glenn Greenwald wurde halt gesagt, hier, guck dir doch mal die neuen Enthüllungen von Snowden an und sag mal als Kryptograf was dazu. Das durfte er eine Zeit lang nicht sagen, dass er derjenige war. Dann hat er irgendwie so ein bisschen ominös rumgeblockt, aber seit irgendwie ein paar Tagen darf er das wohl irgendwie sagen, weil das beim Guardian so erschienen ist. Und er bringt es halt auf die Formel, die Mathematik funktioniert noch genauso wie vorher, aber mit der Einschränkung, Math has no agency, also Code has agency and the code is subverted. Also die Mathematik an sich hat keine Handlungsfreiheit, die handelt nicht, die bleibt weiterhin bestehen, also ein guter Algorithmus bleibt ein guter, starker Algorithmus.
Das hätte ja durchaus auch anders laufen können. Also
hätte auch.
Das sind und ja auch
alles es gibt auch Anzeichen, also da wird so ein bisschen rumorakelt und da müssen wir jetzt irgendwie Kaffeesatz lesen. Also es gibt halt in diesen Snowden-Enthüllungen so ein Ding, wo drin steht, hey, vor ein paar Jahren ist der NSA ein großer
2010.
Wahrscheinlich 2010 ein großer kryptografischer Durchbruch gelungen. Und was das genau heißt, weiß man einfach nicht. Mhm. Es gibt aber irgendwie Leute, die sagen, es deuten im Moment echt viele Anzeichen darauf hin, dass der Algorithmus RC4, einer so der bekannteren, also von Ron Rivest, Rivest-Chiffre Nummer 4, der eine sehr einfache Verschlüsselung bietet und sehr, 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 sehr einfach zu implementieren ist. So einfach, dass ich mehrere Leute kenne, die sich den auswendig gelernt haben, also damals aus so einer Paranoia, was ist, wenn alle Kryptographie verboten wird, dann möchte ich auf jeden Fall noch einen Algorithmus auswendig können, okay, damit ich den dann halt implementieren kann.
Aber ehrlich gesagt, wir sind kurz davor. Also das ist, okay, erzähl's mal weiter. Ja.
Und da zeigt sich wohl, dass dieser RC4, der halt sehr einfach zu merken, zu implementieren ist und der auch unter Umständen bei SSL eingesetzt werden kann, wenn halt irgendwie da in der Verhandlung gesagt wird, hier, den möchte ich jetzt gerne als Verschlüsselungsalgorithmus, als Stromchiffre nehmen, dass da könnte es sein, dass das damit gemeint ist, dass die NSA den halt irgendwie über den Jordan geschickt hat. Da gibt es mittlerweile auch schon Anleitungen im Netz, wie man an seinem SSL sagt, benutzt diesen Algorithmus bitte nicht, sondern einen stärkeren.
Kann man das seinem Browser dann beibringen?
Kann man zumindest bei Firefox explizit ausstellen, ja.
Aber nur, wenn man den Source macht oder auch?
Nee, da gibt's, das kannst du in Einstellungen.
Okay, cool.
Weil das ist alles irgendwie echt Kaffeesatz.
Ja, das ist halt, ja, das eben.
Aber
was
der Punkt. Was auf jeden Fall gegeben ist, dass sie offensichtlich probieren, sich an die entsprechenden Zertifikate, Private Certificates bei entsprechenden großen Anbietern dran zu machen.
Das ist es halt. Sie greifen gar nicht die Kryptographie an, was halt auch wirklich selbst mit diesem fantastischen Budget der NSA wäre das halt irgendwie sehr, sehr schwierig, da was zu machen, sondern sie schummeln einfach. Sie greifen da an, wo sie Menschen überzeugen können, wo sie auf Menschen Druck ausüben können, wo sie auf Zertifizierungsstellen Druck ausgeben können und sagen, gib das her oder sonst und so. Es werden Hintertüren in Betriebssysteme eingebaut, also das ist bei Windows halt irgendwie echt schon, gab es schon lange Hinweise darauf Es werden einfach versucht, irgendwie in Software so ein bisschen hier und da ein Fehlerchen einzubauen, was man dann später irgendwie als da haben wir einen Fehler gemacht, wegdiskutieren kann, aber was halt einfach NSA-Leuten dann möglicherweise einen richtigen Vorsprung bieten kann. Also heute wieder gelesen, dass der Zufallszahlengenerator bei MIPS-Prozessoren einfach kaputt ist und halt irgendwie sehr, sehr,
MIPS,
sehr...
MIPS, was ist das?
Also das sind diese, wahrscheinlich in diesen Plastikroutern oder so hast du das drin,
okay.
Diese Prozessoren. Und dass da die Linux-Version halt einen unheimlich vorhersagbaren Zufallszahlengenerator bietet. Also
tatsächlich auf Prozessorebene kaputt oder der Zufallsgenerator
und Linux
kaputt?
Portierung von Linux auf diesen speziellen Prozessor.
Und so nach dem Motto, das kann doch kein Zufall sein.
Das kann Zufall sein.
Das kann doch kein Zufall sein, dass dieser Zufall so kaputt ist.
Genau. Das kann doch kein Zufall sein. Das sieht mir zu deterministisch aus. Nein, im Moment...
dieser Mann
ist halt alles verdächtig.
Gibt immer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zurück. Ich verstehe es jedes Mal. Das kann doch kein Zufall sein.
Aber ich frage mich dann auch, also ich meine, so, wenn man dann, da steigt man ja schnell ins Rabbit Hole jetzt an der Stelle, wo man dann so anfängt, so, wo wird, also die NSA probiert offensichtlich, sich die Private Keys zu irgendwelchen SSL-Zertifikaten zu holen. Ja. Probiert sie das nur bei Facebook und Google oder probiert sie das auch bei GitHub und SourceForge? Und der entsprechenden Ubuntu-Distribution, Fragezeichen.
Ja.
Wenn man da einmal drin ist, dann kann man sagen, na okay, dann werden halt auch mit jedem Update, was du lieferst, wird jedem halt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das entsprechende, die NSA-Version untergeschoben. Wenn
das kannst du ja überprüfen, dafür gibt es doch Checksums.
Ja, wie viele Leute überprüfen das dann tatsächlich? Wie viele?
Ja, aber das wäre rausgekommen. Also
es wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit rausgekommen. Das ist so ein bisschen die Hoffnung. Aber man kann dann auch natürlich sagen, die NSA könnte dann vielleicht auch schlau genug sein und könnte sagen, okay, wir schieben es nur den 10 Leuten unter, die wir für hinreichend verdächtig halten. Und
Also als gezielter Angriff.
Dann. So als gezielter Angriff. Also das ist, irgendwie fängt es dann schon an. Oder wir schieben es nur Ubuntu selber unter, die nachher dann das dann ein Binary-Paket draus machen.
Ich fürchte
aber
tatsächlich, dass die Terroristen alle Windows benutzen. Egal.
Wahrscheinlich sind die dadurch geschützt, dass sie die ganze Zeit Windows genutzt haben.
Was ich halt glaube, ist, dass echt unheimlich viel von dem Bedrohungsszenario abhängt, das man im Moment gerade im Kopf hat. Also das klingt jetzt mega fatalistisch, aber einfach das, wovon ich jetzt ausgehen muss, nach allem, was ich gelesen habe. Wenn du im Fadenkreuz der NSA bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering, dass du da rauskommen kannst.
Ja.
Dann haben sie einfach alles. Aber sie werden jetzt nicht irgendwie beim kompletten Internetverkehr ihre Wunderwaffen gegen Kryptographie, die sie haben oder vielleicht auch nicht haben und in welcher Form auch immer, man weiß ja noch nichts Genaues, halt die ganze Zeit durchlaufen lassen. Das heißt also, Kryptographie für Menschen, die nicht direkt ein Target der NSA sind, ist immer noch weniger schädlich und immer noch sicherer als keine Kryptographie.
Es gibt Abstufungen von Sicherheit und je mehr ihr macht, desto besser.
Ja, wir müssen uns aber andererseits halt irgendwie auch keine falschen Illusionen machen. Es wird irgendwie so an dermaßen vielen Stellen getrickst und wird halt irgendwie noch bevor Kryptographie entstehen kann, wird halt irgendwie versucht einzugreifen, dass es dann vielleicht auch im konkreten Fall einfach wirklich gar nichts bringt. Aber ich mag irgendwie diesen Fatalismus nicht besonders, dass man da jetzt irgendwie sagt, Kryptographie ist vorbei und jetzt lassen wir es bleiben, weil das hat für mich irgendwie, also das ist vielleicht irgendwie so eine steile These, die man so in so einem Podcast nach 2 Bier irgendwie äußern kann.
3 Bier.
Oder 3 Bier. Aber wissenschaftlich könnte ich das jetzt nicht halten.
Aber in Folgen. Naja, also das Kryptographie nicht im Arsch ist okay, aber dieses Vertrauen in das System, das wird, glaube ich, nur sehr, sehr schwer. Also wenn man einmal auf dem Trichter ist, okay, da gibt es einen Geheimdienst und dem sind offensichtlich alle Mittel recht, um jeden Bürger zu überwachen. Ja. Und wenn man einmal auf diesem Trip ist, da wieder runterzukommen, ist sehr, sehr schwer. Und das wird für die Verantwortlichen, also ich meine, wir erleben das ja jetzt, im Augenblick lügt uns unsere Bundesregierung ja direkt ins Gesicht und sagt uns, alles gar nicht schlimm. Und wenn sie jetzt als nächstes auf die Idee käme, zu sagen, nee, wir haben jetzt festgestellt, doch ein bisschen schlimm und wir gehen dem jetzt mal nach, dann würden wir denen auch nicht mehr glauben. Also dieses Vertrauen ist wirklich ein für alle Mal zerstört. Das ist so mein Eindruck.
Ich würde auch noch sagen, man muss das auf einer ganz anderen Ebene betrachten. Und zwar nicht auf der Ebene von wegen, wie hart oder wie weniger hart ist jetzt diese Krypto oder nicht, sondern es geht darum, dass das größte Hindernis bei Krypto immer noch die Vermittelbarkeit ist. Die Vermittelbarkeit an den Normaluser. Und die ist durch diese NSA-Geschichte nochmal massiv bedroht worden, weil du kannst nicht einfach mehr nur sagen, so Krypto gleich sicher, sondern du musst sagen, starke Krypto gleich sicher. Und dann wird derjenige fragen, was ist denn starke Krypto und woran erkenne ich starke Krypto? Und dann musst du jetzt irgendwie anfangen zu differenzieren und Algorithmen benennen und so weiter und so fort. Das heißt mit anderen Worten, die Vermittelbarkeit ist jetzt nochmal um einen massiven Punkt komplexer geworden und damit auch der Wille gesunken, des normalen Nutzers, sich damit auseinanderzusetzen.
Das sehe ich anders. Erstens, schwache Krypto war schon immer scheiße. Also das ist ein geknacktes Kryptoverfahren und das ist jetzt auch kein neuer Hut, dass Kryptoverfahren irgendwann mal hinfällig sind. Andererseits ist die Motivation, Krypto einzusetzen, ist, glaube ich, und das sagen die alle, die mit dem Thema zu tun haben, massiv gestiegen. Also das bei vielen Leuten, leider nicht bei allen und leider nicht bei der Mehrheit, aber bei vielen Leuten angekommen ist, wir sollten doch mal anfangen, unsere Mail zu verschlüsseln, ist zum Beispiel bei mir angekommen und aber auch bei vielen anderen darüber hinaus.
Also ich verschlüssele immer noch nicht im Alltag, weil ich tatsächlich kaum Leute habe, mit denen ich verschlüssele.
Also in vielen Fällen merkst du es nicht. Also ich denke mal nicht, dass du deine, du wirst sicherlich deine Mail nicht über eine unverschlüsselte Verbindung abholen, oder?
Also. Nee, also dass ich SSL anmache, um irgendwie beispielsweise mit dem Server zu kommunizieren, das ist die eine Sache, ja. Aber
es ist ein Gmail-Account, insofern.
Ja, und aber ich meine jetzt tatsächlich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Also
ja, es ist tatsächlich hart und ich, also noch nicht mal irgendwie mit den meisten meiner Nerd-Freunde schicke ich mir verschlüsselte Mails. Ja. Und
wie viele hast du diese Woche verschickt? Oder letzte Woche verschickt?
Letzte Woche eine
verschlüsselte. Verschlüsselte.
Mail. Und da bin ich, glaube ich, irgendwie noch.
Ja, das ist so bei mir im. Also, nee, ich habe, glaube ich, so. Ich glaube, das einzige Mal, dass ich verschlüsselt kommuniziert habe per Mail, also per PGP, wo es nicht darum geht, hallo, guck mal, ich habe jetzt Verschlüsselung, du kannst jetzt mit mir verschlüsselt kommunizieren, sondern wo es konkrete Inhalte ging, war tatsächlich mit Anne Roth zum Absprechen für die Sendung. Das war's.
Naja, aber ich glaube, wenn wir miteinander kommunizieren würden, hätten wir jetzt standardmäßig erstmal eine Verschlüsselung am Start, immerhin. Ich finde nach wie vor diesen Streamer-Client gut, mit über den ich viel kommuniziere, mit
relativ. Ja, da würde ich mich, also das verstehe ich einfach schlicht nicht. Was überzeugt dich daran? Es ist nicht Open Source, es hat niemand drauf geguckt, es könnte eine komplette NSA-Operation sein. Was genau macht deine Sicherheit da aus?
Da ist Verschlüsselung besser als keine Verschlüsselung. Und das ist, wo habe ich da die Option? Also welche einfach zu bedienenden Apps, die jeder versteht und die Open Source Verschlüsselung einsetzen, gibt es auf iOS oder auf Android?
Also ich, auf Android benutze ich halt irgendwie total gerne einfach einen Jabber-Client mit OTR-Verschlüsselung.
Ja, und dann habe ich auf der Gegenseite irgendjemanden wissen, der, also das ist halt, ich finde an diesem Threema-Client finde ich gut, das ist, installiere diesen Client, wisch da ein bisschen drauf rum und es gibt mehrere Sicherheitsstati, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du damit dann sicher also, kommunizierst, ist sehr hoch.
Der Krypto-Algorithmus plus Implementationsvorgaben, also so das ganze Framework, ist ein Open-Source-Ding. Im Endeffekt hat Threema nur eine Benutzeroberfläche drumherum gestrickt und halt so eine Kontaktliste und sowas, halt solche Geschichten halt drumherum gebastelt. Aber im Endeffekt ist dort ein fertiges Framework, das sie einfach so genommen haben, das halt wirklich sehr, sehr sicher ist, übrigens von vielen, vielen Experten so betrachtet. Und das Open Source ist, das haben sie einfach so genommen. Und da kannst du, dem schickst du einfach, sagst du halt, hier ist Verschlüsselung, hier ist eine Nachricht und kriegst die verschlüsselte Nachricht zurück, mit der du dann halt arbeitest. Und da gibt's einen schönen Podcast, den Monoxid mit den Machern gemacht hat. Unter anderem war dann auch jemand dabei, der sich da mit Krypto ziemlich gut auskennt. Ich weiß nicht mehr, wie der Name war von dem Typen, aber der war wohl auch so CCC-Umfeld. Und die haben dort glaube ich, so eine Stunde oder so, haben sie da sehr, sehr genau alle möglichen Fragen in dieser Hinsicht abgearbeitet. Und ich muss sagen, das hat mich überzeugt.
Okay. Was war also, das für ein Podcast gleich?
Monoxid.
Heißt der Monoxid?
Ich versuche es gerade rauszusuchen, okay. Ja.
Also mich hat's gewundert und spontan hat mich das nicht überzeugt, aber abgesehen davon habe ich auch kein iPhone und würde nicht irgendwie. Threema gibt es, glaube ich, nicht für.
Doch, das gibt es für Android.
Geht's für Android?
Ja, ja. Ja. Das ist halt auch der Punkt. Also man will halt eigentlich auch eine Cross-Plattform-Lösung, ne? Also weil ich habe halt viele Leute, die Android nutzen und ich und.
Wie du löst. Such dir deine Freundin nicht nach Betriebssystemgehörigkeit.
Ich bin sogar mit einer Android-Nutzerin zusammen. Weißt du, was das für unsere organisatorische.
Oh Gott.
So allein das Kalendersharing, wie schwierig das ist.
Ja. Also, schlimm. Kalendersharing ist doch gar nicht schwierig.
Also die Krypto macht die Public Domain Lib Networking and Cryptography Library. Und ja, das ist so eine Sache. Und das Ganze ist dann in einem Podcast. Wie hieß der? Podcast, habe ich den hier auch verlinkt? Da ja, monoxid.de, die Wahrheit.
Ach, genau, die Wahrheit.
Genau. Threema Smartphone Messenger mit Verschlüsselung. Kann man sich anhören, ist kurzweilig und man lernt ein bisschen was. Und ich habe danach auf jeden Fall Vertrauen gefasst in Threema.
Ich werde es mir mal anhören, ich werde da mal ein bisschen weiter gucken. Im Moment bin ich noch nicht komplett überzeugt, aber muss nichts heißen.
Gut, wollen wir da noch weiter drüber reden oder ist das jetzt durch das Thema?
So richtig kontrovers sind wir heute gar nicht geworden. Ne? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwie total viel.
Wolltest erzählt. Du trollen?
Nee, ich wollte auch lieber nicht trollen.
Okay.
Mit Troll-Podcasts habe ich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Aber ich dachte halt.
Waren jetzt auch andere Leute anwesend?
Reden wir nicht drüber. Ich dachte halt, das wäre irgendwie hier so ein total kontroverses Ding, wo dann irgendwie am Schluss die Fetzen fliegen und
kannst du haben, wenn du drauf stehst, dann kannst du
nur, wenn Max und ich alleine reden.
Okay.
Also.
Dann zerstreiten wir uns über die dämlichsten Dinge.
Kannst du jetzt eine Facebook-Seite anlegen oder sowas? Das ist so. Nein, wir sind doch eigentlich ganz brav immer.
Zu Gästen jedenfalls, ja.
Okay. Ja, ich muss auch sagen, also ich fühle mich irgendwie Nett behandelt.
Du sitzt sehr weit in der Ecke da. Du machst so ein bisschen, als ob du gleich in die Wand kriechen würdest. Aber ansonsten siehst du...
Ich würde sagen, damit haben wir jetzt eigentlich...
Haben wir es, ja?
Haben wir es, oder? Ja,
würde ich auch sagen.
Oder hast du noch was auf dem Herzen?
Nein, ich habe gar nichts auf dem Herzen.
Nein, ich meinte jetzt natürlich unseren Gast.
Wen?
Ja, also ich
will er fühlt sich, er fühlt sich zu wenig getrollt.
Das nee, ist ich möchte einfach nochmal kurz auf diese Erkenntnis, die ich dann irgendwie am Ende von diesem Jugendhakt-Wochenende hatte, irgendwie die Welt kann auch irgendwie echt schön sein. Das Internet kann einfach irgendwie ein wunderbares Werkzeug sein, was uns alle bereichert und was mehr aus uns herausholt, als die Einzelne jemals alleine lösen könnte. Es könnte wirklich eine total tolle Welt mit offenen Daten für alle sein, aber ja, auf der anderen Seite halt irgendwie diese Dauerdepression durch nichts funktioniert. Es ist alles schrecklich da draußen im Netz. Man wird von irgendwelchen Neandertal-Maskus fertig gemacht oder Mann nicht, aber Menschen werden davon fertig gemacht und überhaupt Wahlkampf haben wir jetzt auch noch gar nicht drüber geredet, dass wir irgendwie eine Bundesregierung haben werden, die auch wieder keine haben will und furchtbar. Aber also das ist halt irgendwie so dieses Yin-Yang. Also wir haben irgendwie so das tollste Werkzeug, was die Menschheit jemals hatte und was uns alle irgendwie, was das Beste aus uns allen herausholen könnte.
Und wir nutzen das nur, um darüber zu...
Trotzdem sind wir depressiv. Ja. Das muss eigentlich nicht sein.
Ja. Vielleicht ist es ja fast ein Automatismus. Ich habe neulich einen Podcast
über Selbstmorde. Das war jetzt ein schöner,
das war ein sehr schöner Schlusssatz. Das stimmt.
Das war jetzt so ein schöner Schlusssatz.
Hört noch Freakonomics über Selbstmorde. Da geht es auch darum, dass man gerade in den besonders tollen Gesellschaften und je glücklicher die Gesellschaft ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit auf Depression. Also insofern, vielleicht ist ja unsere Depression nur Ausdruck davon, wie gut es uns eigentlich geht. Aber nein, dein Schluss war es besser. Dein war besser.
Na gut.
Bis zum nächsten Mal. Ich hau jetzt gleich Joel nochmal an, ob er nochmal zu Nerds FM kommt und dann ein bisschen über Krypto erzählt. Tschüss.